Wir wollen sprechen über den 13. Spieltag in der Bundesliga der Männer. Der FC Bayern schafft es, sich an der Tabellenspitze festzusetzen. Wer hätte damit gerechnet? Hahaha. Ha, ha. Wir werden über alle Spiele sprechen, jetzt hier in dieser Rasenfunk-Episode mit Nina Potzel und Dennis Güler. Ich freue mich, jetzt geht's los.
Heute im Rasenfunk.
Wir alle. Ich bin ja auch, gerade nach dem Spiel bin ich immer besonders aggressiv. Wenn ich dann noch ein bisschen provoziert werde, dann, na gut, dann kommt schon das eine oder andere raus, was mit Sicherheit nicht richtig ist.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ach Franz, er war eine ganz besondere Persönlichkeit des Fußballs und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Mein Name ist nicht Franz, sondern ich heiße Max Jakob Ost, auch wenn mich mal ein Lehrer Franz Josef Ost genannt hat. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Schön, dass ihr hier seid, liebe Hörerinnen und Hörer, und schön, dass ich diese tolle Runde hier begrüßen darf, unter anderem Nina Potzel. Nina muss ich nicht mehr vorstellen. Ihr hört alle ihre Formate, ihr habt sie auch hier im Rasenfunk schon oft genug gehört. Nina, schön, dass ihr da bist.
Hi, ich freue mich, dass ich aktuell wieder sehr häufig hier bin.
Ja, aber wirklich, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Frequenz, können wir meinerseits sehr gerne aufrechterhalten. Und ebenso freue ich mich, dass Dennis Güler mal wieder da ist, freiberuflicher Spielanalyst und Taktiker. Dennis, schön, dass du da bist.
Hi, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf die Runde.
Du hast immer so einen richtig professionellen, fast schon so einen Streamer-Hintergrund mit deinem beleuchteten Trikot. Das können jetzt nur alle YouTube-Zusehenden gerade wertschätzen, aber er hat ein von LEDs erleuchtetes Trikot hinter sich. Da kann ich hier gerade mit meiner Küchenwand dahinter nicht mithalten. Sehr, sehr schön. Schön, dass du hier bist.
Schön, dass ich...
Wir wollen sprechen über diesen 13. Spieltag und wir schnacken gar nicht lange rum, sondern wir starten gleich mit dem ersten Spiel und das fand in Frankfurt statt zwischen der Eintracht und dem FC Augsburg. Beide hatten unter der Woche im DFB-Pokal so einiges erlebt. Eintracht Frankfurt eine herbe 0:3 Niederlage bei Raabe Leipzig und der FCA ist in allerletzter Minute und zwar im sprichwörtlichen Sinne ins Elfmeterschießen gekommen und hat dieses dann gewonnen beim Karlsruher SC. Und jetzt war die Frage, wie wird's in der Liga für beide laufen? Und das Spiel begann schon mal sehr gut. Schon nach 20 Sekunden legt sich Marmoush den Ball an Schlotterbeck vorbei und der sieht dafür die gelbe Karte. Da wusste man allerdings noch nicht, dass Marmoush selbst jetzt nicht mehr so oft in Erscheinung treten würde in diesem Spiel. Beide Teams haben kleinere Chancen, so pariert zum Beispiel Labrovic stark gegen Knauf. Brown kommt dann für Nkunku. Kotosu blockt einen Schuss von Knauf und in der zweiten Hälfte, da geht's dann richtig ab. 55. Minute mit 4 Rotationen im Angriffsdrittel bringt die Eintracht seit Wiederanpfiff Augsburg in Bewegung und so kann Shaibi auf Knauf flanken, der im 1-1 auf Etikete querlegen kann und der nimmt den Ball an und trifft zum 1:0. Aber schon 5 Minuten später in der 60. verschiebt die Eintracht nach einer Flanke nicht gut zur Seite und so kann Rex Bitschei nochmal nach innen flanken. Er findet Tietz, der Trapp zum 1:1 tunnelt, der Ausgleich. Und es kommt noch schlimmer für die SGE. In der 71. Minute zieht Arne Meyer nach seiner Einwechslung nach innen gegen Koch und schießt. Trapp lässt den Ball prallen, S&D macht den Abpraller rein zum 2:1 und Trapp sieht auch bei diesem Gegentreffer nicht besonders gut aus. Allerdings, es wird nicht zu einer Niederlage, sondern ein Punkt, den darf die Eintracht in Frankfurt behalten, denn Usun nimmt eine Flanke in der 74. Minute super an, dribbelt nach innen, schießt und trifft abgefälscht von Tietz zum 2:2. In der Nachspielzeit flankt Usun sogar nochmal auf Ekitike, aber Labrovic pariert super und so Dennis bleibt bei diesem Unentschieden und die Frage ist offen, wer wird sich mehr ärgern über diesen Punktverlust?
Ja, Frankfurt. Frankfurt wird sich sicherlich mehr erhofft haben vorher. Sind bekanntlich auf einem Höhenflug. Von Augsburg bin ich, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich damit einsteige, relativ angenehm überrascht gewesen. Klar, man weiß, wie Augsburg spielt. Wir wissen auch, dass Augsburg jetzt nicht damit glänzt. Wie hat Benny Grund das letzte Woche genannt? Mit Aufbaumustern.
Ja,
genau, und trotzdem haben sie schon in ihrem langen Ballgetümmel schon ein paar Abläufe gehabt, ein paar Ideen gehabt, haben mit Tietz und wie heißt sein Kollege noch mal?
Osrande.
Das sind coole Stürmer, die auch technisch gar nicht so verkehrt sind und dann den einen oder anderen Ball vernünftig abgelegen haben und hatten dann auch, glaube ich, in der ersten Halbzeit ein paar coole Durchbrüche über die rechte Seite mit Marius Wolf auch. Also Augsburg hat es wirklich in Ordnung und vernünftig gemacht. Und Frankfurt war jetzt auch nicht verkehrt. Also die erste Halbzeit war kontrolliert, wie man es erwartet hat. Augsburg hatte ein paar Probleme im Pressing, in der Zuordnung im 5-3-2. Das sah nicht immer gut aus, weil die Achter dann im Zentrum standen, aber die Außenverteidiger frei waren. Dann mussten sie sehr früh in die eigene Hälfte und so weiter. Und dann hat Frankfurt aber auch daraus nicht so viel machen können. In der zweiten Halbzeit war es einfach von beiden Mannschaften einfach ein Tick geradliniger, zügiger, ein bisschen ungeduldiger vielleicht auch. Und dann entstehen Szenen, die im Chaos irgendwo enden. Und dann passieren Dinge einfach.
Dann passieren Dinge einfach. Aber wie hat dir das denn von Frankfurter Seite ausgefallen? Also dieser breite Aufbau im 4-1 und logischerweise ging das 5-3-2, du hast immer auf den Flügeln viel Platz und so war es dann auch bei der Eintracht. Und dann ist ja die Frage, wie kommst du dann von den Flügeln, wie kommst du da dann ins Zentrum, in den Strafraum direkt oder in die Zone 14 vorm Strafraum oder vielleicht auch hinter die Kette mit einem Chipball oder irgendeiner Steilklatsch-Tief-Kombination oder so ähnlichen Dingen. Wie fandst du denn die SGE in diesem Bereich? Also sprich letztlich dann Spiel im Angriffsdrittel selbst.
Ja, generell, ich glaube, wenn du ein Thema für Frankfurt diese Saison hast, dann ist es wahrscheinlich, wie bespielen sie einen tiefstehenden Gegner? Das ist so noch das ist immer schwer für jede Mannschaft, nicht nur für Frankfurt, aber ich glaube, da haben sie noch das größte Entwicklungspotenzial. Es war okay, also ihnen fehlt dann auch so ein bisschen dann so diese Brechstange im Sinne von, ja, dann stellst du einfach mal Harry Kane an den zweiten Pfosten, dann kommt die Flanke schon irgendwann oder so, oder der holt sich den Ball aus 10 Meter aus der Höhe runter und knallt den rein. Man hat die Intention erkannt, also dieser doppelt besetzte Flügel von Frankfurt, das war sicherlich bewusst so. Da gab es auch die eine Chance von Knauf, wo auch Steilklatsch dann gefragt war, wo Knauf dann ja, verzieht. Es war okay, also ich habe da keinen großen Kritikpunkt für übrig, dass ich da sage, ja, da waren Bereiche, die sie hätten besser ausnutzen müssen. Also es war von Augsburg total solide verteidigt. Frankfurt hat versucht, wie es im Fußball ist, Ding versucht über mehrere Bereiche des Spielfelds und dann ja irgendwann auch abgeprallt, so ein bisschen stumpf. Aber keine Kritik an Frankfurt jetzt von meiner Seite oder so.
Ja, ich fand auch, dass es sehr, also da waren schon Dinge nicht gut im Spiel der SGE, genauso wie auch beim FCA, also kannst du auf beide Teams auf jeden Fall so formulieren, aber es ist halt auch einfach erklärbar, warum bei der Eintracht manche Dinge nicht funktioniert haben. Also zum einen muss man sagen, sie spielen zum Teil mit verletzten Spielern, also ich finde es krass, dass Theat trotz Muskelverletzung spielt oder Bänderverletzung ist es ja tatsächlich. Auch Koch soll nicht fit sein. Ich finde, in dem Spiel hat man auch den Eindruck zumindest gehabt, dass Christensen jetzt auch mal langsam in den roten Bereich reinkommt. Und dementsprechend hast du dann, und das sind jetzt ja alles Stammspieler, aber auf anderen Positionen hattest du eben Rotation. Also Nkunku beginnt jetzt mal als Linksverteidiger, hatte gute Momente, hatte aber auch Momente, die letztlich die Auswechslung zur Pause jetzt nicht so unwahrscheinlich haben erscheinen lassen. Dahut durfte mal von Beginn an spielen, neben ihm aber Tuta und nicht Skiri, Chaibi und Knauf, die es auch ganz unterschiedlich interpretiert haben. Also Knauf ja eigentlich eher so als Flügelspieler, Chaibi viel eher im Achterraum positioniert. Und dann vorne drin Ekitike und Mamouche. Und ich habe es ja schon vorhin in meinem Spielfilm kurz angerissen. Man kann jetzt natürlich nicht immer erwarten, dass Mamouche Tore um Tore weiterschießt und auch er darf mal einen schlechteren Tag haben. Aber ist dir auch aufgefallen, dass er gegen Ende des Spiels also sichtbar von wirklich allem genervt war? Und das hat aber leider auch dazu geführt, dass er 2-3 Bällen gar nicht mehr hinterhergegangen ist, wo er vielleicht noch die ganz kleine Chance gehabt hätte, ins Gegenpressing zu kommen oder zumindest Augsburg da in Probleme zu stellen. Das fand ich überraschend, weil das habe ich in dieser Saison, glaube ich, noch gar nicht von ihm gesehen. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, ein Stück weit schon. Ich beobachte das aber grundsätzlich immer wieder, wie stark sich das auf die Einstellung bemerkbar macht, wenn so eine gewisse Frustrationswelle erreicht ist, nicht nur bei Mamouche, auch bei anderen Spielern und was das dann ausmacht im Gegenpressing. Ich meine, ist ja logisch. Also Frankfurt hatte wirklich in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Gegenpressing gehabt, auch in der zweiten Halbzeit zu Beginn, aber gegen hinten raus war es halt, das meinte ich am Anfang in der Einleitung, sehr chaotisch. Auch weil halt dann nicht alle sofort pressen oder einfach auch sehr ungeduldig im Ballbesitz werden. Also Frankfurt hat in der ersten Halbzeit jetzt nicht die Fülle an Torchancen, aber war sehr kontrolliert und geduldig. Das musst du einfach auch sein. bist du ja auch selber auch müde, das darf man nicht vergessen, den Pokal in Leipzig und so weiter, dann hilft das auch einfach mal, um so eine gewisse Müdigkeit erstmal zu verbergen, so, um dann in der zweiten Halbzeit reinzukommen, weil die Aktivierung immer ein bisschen länger dauert. Und dann merkst du während der Halbzeit, dass da eine Ungeduld da ist und eine Frustrationswelle erreicht wird. Und dann, ja, das habe ich auch beobachtet, gab es Spieler, die sich nicht immer an die Prinzipien gehalten haben, um es mal so zu formulieren. Ja, aber das ist ein, weiß nicht, ob das ein Trend ist, aber das beobachte ich immer wieder öfter, dass gerade Offensivspieler relativ schnell sich dann von defensiven Maßnahmen verabschieden. Mhm.
Gut, jetzt muss man dazu noch sagen, es war ein sehr, sehr physisches Spiel. Also es gab gleich vier Spieler, die einen Druckverband bekommen mussten, weil sie mit den Köpfen aneinander gerasselt sind. Das war einmal in der 13. Minute Ekitike und, Ekitike landet einfach nach einem Zweikampf mit dem Kopf auf dem Feld. Da sieht Nkunku seine gelbe Karte, ganz weird. Also meiner Meinung nach weist er Bastian Dankert nur darauf hin, unterbrich bitte das Spiel, der ist auf dem Kopf gelandet. Okay, unglücklich gelaufen, würde ich mal sagen, aus Schiedsrichterseite. Dann Christensen und Tietz sind mit den Köpfen zusammengeprallt. Später hat Essondé Christensen noch aus kurzer Distanz am Kopf getroffen und Christensen schüttelt sich danach so ein bisschen aus. Es gibt jetzt eine neuere Studie, die ist allerdings so ein bisschen, also die muss noch quantitativ hinterlegt werden aus den USA, in denen es heißt, dass dieses Kopfschütteln nach einem Kopftreffer ein sehr, sehr guter Indikator dafür ist, dass jemand eine Gehirnerschütterung erlitten hat, weil das ist eine unterbewusste Handlung, die man macht. Aber wie gesagt, ist noch nicht wissenschaftlich so 1a belegt, aber ich wollte es nur einmal da lassen, wenn ich auch gleichzeitig sage, dass Christensen meiner Meinung nach durchaus auch manchmal Probleme hatte im Spiel. Vielleicht war das ein Faktor dazu. Und in der 88. Preuen auch noch Heulund und Jakic zusammen. Die mussten auch beide nochmal im Pressverband bekommen. Haben natürlich, also alle Spieler haben durchgespielt oder fast durchgespielt. Ich glaube, ich muss dazu nichts sagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr kennt meine Meinung dazu. Aber das kommt eben mit dazu. Wir hatten irre lange Nachspielzeiten, weil wir eben so lange Verletzungsunterbrechungen hatten. Und ich glaube, auch das prägt ein Spiel. Und dennoch ist Augsburg dann damit und mit dem Rückstand zurechtgekommen. Du hast schon ein bisschen was über Tietz und Essondé gesagt. Wer ist denn vielleicht noch hervorzuheben beim FCA, wenn es eben darum geht, die Frage zu beantworten, ja, wie haben die denn diesen Punkt mitnehmen können?
Also Rex Bitschai ist ein total unterschätzt, weiß ich nicht. Wird schon wahrgenommen, finde ich. Aber er ist wirklich schon fast zu gut für Augsburg. Der ist einfach an allen Punkten mindestens, also hat keine richtige Schwäche. Und kann das Spiel auch ganz gut lesen. Und der ist auf jeden Fall einer, der das Mittelfeld da schon gut zusammengehalten hat, weil es halt auch eben sehr problematisch war. Augsburg hatte in der ersten Halbzeit dann so Jakic immer einfach out of context, immer vor der Abwehr. So, der hatte mit dem Pressing gar nichts zu tun. Dann habe ich mir so gedacht, warum? Der hat gar keine Funktion. In der zweiten Halbzeit ist mir dann aufgefallen, warum. In der zweiten Halbzeit hat dann Jakic auch Mann gegen Mann mitgepresst, damit ja der Druck einfach höher ist, und dann hat Daoud einfach angefangen, die Bälle vor die Abwehr zu spielen, und dann war ich so, okay, macht Sinn. Also Jakic und Rex Bitschai waren schon für das Mittelfeld sehr wichtig, weil sie auch viel aufgefangen haben in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit auch dann nochmal mehr gemacht haben. Es war so ein typisches Augsburg-Spiel, hinten eigentlich ganz solide, so nicht perfekt und sicherlich nicht fehlerfrei, gar keine Frage, aber ganz okay, und dann haben sie halt vorne halt ihre paar Kicker, die ja auch jetzt auch da nicht fußballisch glänzen, aber wissen, was sie machen. Also es gibt Spieler, die sind intelligent, und es gibt Spieler, die sind weniger intelligent, und bei denen habe ich einfach so das Gefühl, die wissen schon, wie das Spiel funktioniert und sind schon ganz gut in den Basics und können die immer abrufen eigentlich.
Also fußballerisch intelligent natürlich, näher kennen wir sie nicht. Genau. Aber ein bisschen, das hatte ich auch den Gedanken, Tietz und Essondé, das ist ein bisschen Ekitike und Marmoush auf Wish bestellt, aber positiv gemeint. Also die sind schon vom Zusammenspiel her ähnlich, vor allem es scheint mir immer besser zu werden, und wie gut die manchen langen Ball festgemacht haben, das hat es auch der Eintracht halt wirklich schwer gemacht, genauso wie die Physis im Spiel, die über die gesamte Spieldauer geblieben ist. Das war einfach ein Abnutzungskampf. Kampf für beide Teams. Und dann fand ich auch, dass es in einem solchen Spiel vielleicht dann echt zu sehen ist, dass Augsburg auch echt einen guten Torhüter hat. Also Labrovic, er pariert eben unter anderem in der Nachspielzeit. Er war immer total sicher. Du hattest da keinen Wackler drin. Zumindest habe ich hier keinen in meinen Notizen und erinnere mich gerade auch an keinen. Das, finde ich, sind alles so Aspekte zusammen mit dem, was du jetzt gesagt hast, wo man sagen kann, verdienter Punkt aus Augsburger Sicht, auch wenn die Eintracht die größeren und mehr Chancen hatte. Aber so ein kompletter Zufall war es jetzt nicht, dass man da einen Punkt mitgenommen hat.
Nein, absolut nicht. Also von Augsburg aus definitiv, die sind zu. Darum meinte ich ja mit deiner Eingangsfrage. Ich glaube schon, dass Augsburg auch Also sie werden, also Frankfurt wird eine andere Meinung haben, aber Augsburg wird schon sagen, ja, das, die Dinge, die wir machen wollten, sind schon zum Teil aufgegangen. Gerade im Ballbesitz haben sie mich überrascht. Und das ist schon eine Entwicklung, die für Augsburger, für, aus der Augsburg-Sicht schon wahrscheinlich positiv angesehen wird.
Ja, und überhaupt auswärts mal einen Punkt mitgenommen zu haben, da ist ja Augsburg dann schon dankbar für. Das haben wir ja damals im Augsburg-Schwerpunkt auch alles aufgearbeitet. Wenn euch mehr zum FCA interessiert, könnt ihr gerne da nochmal reinhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Da hat sich noch nicht so viel verändert, seitdem wir den aufgenommen haben. Rang 13 ist es aktuell für den FCA mit 16 Punkten. Man hat 11 komfortable Punkte Vorsprung auf Holstein Kiel. 5 Punkte Rückstand sind es aktuell auf die internationalen Plätze. Alles noch sehr zusammengepresst. Da können einzelne Siege den Unterschied machen. Das nächste Heimspiel hat es in sich. Leverkusen zu Hause, dann Holstein Kiel auswärts, dann der VfB Stuttgart zu Hause. Also die Heimspiele für Augsburg, die werden jetzt wirklich interessant. Aber wenn sie eine ähnliche Physis auf den Platz bekommen, dann könnte da ja vielleicht sogar was runterfallen, wer weiß das schon. Für die Eintracht aus Frankfurt bleibt es bei Tabellenplatz 2, aber man hat jetzt Punkte verloren auf den FC Bayern. Darüber werden wir gleich noch sprechen. 6 Punkte sind es jetzt, Rückstand auf die Bayern, immer noch Rang 2. Man spielt jetzt dann auswärts in Lyon und dann kann man sich eventuell in der Liga für die DFB-Pokalniederlage bei RB Leipzig revanchieren. Das ist nämlich dann der nächste Gegner nach dem Lyon-Spiel. Und dann habe ich es ja gerade schon gesagt, wollen wir über das Spiel des FC Bayern sprechen. Der hat es nämlich geschafft, seine Tabellenführung aufzubauen und das im Heimspiel gegen Heidenheim. Nach einem ebenso ereignisreichen DFB-Pokalspiel, Manuel Neuer sieht schon nach 15 Minuten die rote Karte gegen Leverkusen. Trotzdem ist Bayern eigentlich fast das bessere Team, hätte ich jetzt gesagt. Ich habe so mit einem Auge geguckt. Sie verlieren aber am Ende 0-1. Also der FC Bayern schon wieder aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Die Zeiten sind anscheinend erstmal vorbei, in denen dieser Wettbewerb dem FC Bayern fast schon gehört hat. Jetzt dann gegen Heidenheim, gegen die kassiert man traditionell Tore. Und so war es auch in diesem Spiel. Dabei hat sich das in der ersten Hälfte so gar nicht angedeutet. Denn es gab eine Reihe von Chancen und in der 18. Minute fällt auch das 1-0. Kimmich bringt eine Ecke auf Upamecano, der vom zweiten Pfosten nach vorne läuft und komplett frei zum 1-0 einköpfen kann. Thomas Müller hatte Mainka weggeblockt. Es war eine ganz interessante Variante. Die Ursprungsaufstellung war, 3 Bayern-Spieler stehen am zweiten Pfosten und jeweils unterschiedliche Varianten, wer blockt wen, wer geht auf den kurzen Pfosten. Später hat Kim fast nochmal die identische Chance von Upamecano, kommt nicht genau zum Ball. Also ganz interessant zu sehen, ist mir so noch nicht aufgefallen bei den Bayern. Also vielleicht wissen wir, was sie unter der Woche gemacht haben. Standardtraining könnte eine Antwort darauf gewesen sein. Bayern hat noch mehrere Chancen, aber es geht nur mit 1-0 in die Halbzeit und dann nach 50 Minuten, also in der zweiten Hälfte, da fällt tatsächlich der Ausgleich. Upamecano spielt einen langen Ball unsauber zu Perez zurück, der für Neuer im Tor stand. Honsack spritzt dazwischen, legt den Ball an Perez vorbei und trifft zum 1-1. Da gab es auch großen Jubel in Frankfurt, konnte man sehr gut noch in diesem Spiel hören. Dann wird Jamal Musiala eingewechselt und der verändert dieses Spiel so ein bisschen. 56. Minute, er bekommt von Olise den Ball, geht in den Sprint und trifft mit rechts ins linke untere Eck zum 2-1. Dann pariert Kevin Müller klasse im 1-gegen-1 mit Olise. Und in der 84. Minute scheint dieses Spiel entschieden. Leon Goretzka bekommt einen Pass abgelegt, sein Schuss schlägt abgefälscht zum 3-1 ein. Sané hatte die Ablage auf Goretzka gespielt und Ziersleben den Ball noch abgefälscht. Aber nur eine Minute später, quasi direkt nach Wiederanpfiff, kommt Dorsch nach Pass von Cienza im Strafraum frei zum Schuss und macht zum 2-3. Heidenheim mit einer perfekten Effizienz, 2 Schüsse, 2 Tore. Und es hätte vielleicht sogar noch eng werden können für den FC Bayern. Am Ende kommt es nicht so, denn in der Schlussphase kann dann wieder Jamal Musiala im Konter alleine auf Kevin Müller zulaufen und überlegt, das 4-2 machen. Das heißt, die Bayern, sie kommen mit den 3 Punkten davon, verlieren allerdings auch 2 Spieler. Sowohl Kingsley Coman als auch Alphonso Davies haben sich Muskelfaserrisse zugezogen in dieser Partie. Thomas Müller hatte Rücken, aber also ich transkribiere, was er gesagt hat, Männer in seinem Alter haben einfach Rücken und ich kann das als ein etwas älterer Mann bestätigen, das wird schon wieder. Ja, Nina, was war das für ein Spiel? Was für Erkenntnisse bleiben da hängen? War ja durchaus unterhaltsamer, als man nach der ersten Hälfte hätte denken können.
Ja, ich habe das Spiel im Real Life geguckt und habe halt gewusst, dass es 4-2 steht und deswegen war ich dann in der ersten Hälfte echt ziemlich enttäuscht und so ein bisschen verwirrt, okay, was kommt denn dann jetzt noch in der zweiten Halbzeit? Das war ja vor allen Dingen gegen Ende, finde ich fast ich sag mal so, wenn es ein Unentschieden gewesen wäre, wäre es natürlich eine Überraschung gewesen. Mhm. Aber dann hätte man auch argumentieren können, dass es verdient gewesen wäre für Heidenheim, finde ich. Weil die hätten ja in den letzten 10 Minuten oder was auch nochmal echt gute Möglichkeiten auch hatten. Sehr spät angefangen haben, wirklich Fußball zu spielen. Also in der ersten Halbzeit war, wie du sagtest, ja gar nichts wirklich. Die haben das fast so ein bisschen auch über sich ergehen lassen, unfassbar tief gestanden, weswegen dann eben die Bayern auch nicht so wirklich viele Möglichkeiten hatten. Kontermöglichkeiten halt aber auch nicht genutzt. Also Körpersprache, Intensität war da absolut ein Thema. Direkt, glaube ich, irgendwie in der ersten Minute oder was war da was. Honzak, der dann ja später noch richtig gut gespielt hat, aber am Anfang war das wirklich erste Minute. Hatten sie mal die Möglichkeit, auf links irgendwie nach vorne zu gehen, aber er verliert den Ball und geht dem dann auch nicht wirklich nach. Und hat man direkt irgendwie an der Körperhaltung gesehen, okay, war vermutlich auch nicht wirklich der Plan, sondern sich zurück zu orientieren war eher der Plan. Und bei den Bayern fand ich es total interessant, die mussten ja ohne Kane auskommen. Und wie sie das gelöst haben, fand ich wirklich interessant. Mhm. Rafael Guerreiro da als offensiver Mittelfeldspieler, teilweise so Mittelstürmer fast schon. Ja. Das war wirklich, wirklich interessant. Aber ich finde, man hat auch gesehen, dass die Bayern sehr lange gebraucht haben, um damit klarzukommen, beziehungsweise nicht wirklich wissen, was sie machen sollen, wenn Kane da eben nicht ist. Weil das war dann, man hat gesehen, ne, über die Flügel wollten sie dann immer ins Zentrum, aber Sané hat da auch nicht so richtig viel draus gemacht. Müller auch nicht. Das ist dann erst mit Musiala so richtig gekommen, dass da dann irgendwie Dynamik drin war und das Zentrum auch viel besser besetzt war. Also ja, interessant auf jeden Fall, sagen wir es so.
Ja, das ist natürlich eine interessante Diskussion, weil nach dem Spiel habe ich viele gesehen, die gesagt haben, es ist alles so auf Musiala ausgerichtet, dass du eben den deutlichen Unterschied siehst, ohne Musiala mit und mit Musiala. Und natürlich hat man diesen Unterschied gesehen, unter anderem ja an den 2 Toren. Aber ich habe da jetzt da nochmal drüber nachgedacht und ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen würde, weil ich glaube, es liegt nicht am Spielstil des FC Bayern, sondern an der Klasse von Musiala. Denn wenn ich mir angucke, in welchen Situationen Leroy Sané zum Beispiel nach innen ziehen konnte oder die Entscheidung treffen konnte, schieße ich jetzt oder spiele ich den Steckpass, dann waren das eigentlich identische Situation zu Musiala, nur der große Unterschied zwischen den beiden ist, bei Musiala klappt gerade alles und er trifft immer die richtige Entscheidung und bei Leroy Sané exakt das Gegenteil. Es ist immer die falsche Entscheidung und es klappt nicht.
Ganz genau. Ich habe da auch dann dran denken müssen an den Podcast von der letzten Woche, wo ihr eben auch über Sané gesprochen habt, dass der einfach keine Konsistenz.
Konstanz.
Heißt Konstanz, so rum, reinbekommt. Also, ja. Dennis?
Ja, also ich wollte generell noch ein Take zu Musiala. Ich glaube, Musiala spielt einfach auffälliger, wenn du dann vom Fernseher dann sitzt, dann fallen dir diese Situation natürlich eher auf als ein Pass, der vielleicht jetzt nicht die Linien bricht, aber einfach vielleicht wichtig ist, um dann danach den Pass besser spielen zu können. Das macht dann eher so Guerreiro oder Sané auch teilweise. Mhm. Generell ist schon vielleicht noch zu Bayern grundsätzlich, das ist schon von der Zusammenstellung, wenn du siehst, wie spannend die im Mittelfeld aufgestellt sind. Die haben jetzt mit Pavlovic gespielt und Kimmich und Guerreiro, das sind 3 super starke, technisch super Spieler. Ja. Und haben dann so über die Flügel einfach mit Davis und Sascha Böll, haben die einfach physisch 2 verrückte Spieler. Das ist so ein bisschen damals das Barca von 2010, halt das, die ganzen technisch starken Spieler im Zentrum und von außen kommt dann die Physis und die Athletik noch dazu. Das ist eine sehr interessante Mischung. Und passt auch ganz gut zum Trainerteam, Kompany und Maric.
Ich fand bei Guerreiro auch total stark, dass er halt so als Zentrumspieler eben eingesetzt worden, also auf dem Platz stand und da ja auch die meiste Zeit verbracht hat, aber dass er trotzdem immer wieder auch mal in so eine Linksverteidiger- oder Rechtsverteidigerrolle reingefallen ist und sich da Bälle abgeholt hat und dann nach vorne gespielt hat. Das fand ich wirklich cool zu beobachten.
Und es ist auch wirklich die Frage, wie man die Leistung Heidenheims bewertet, weil das ist schwierig, weil auf der einen Seite hast du nur 2 Schüsse, du hast auf der einen Seite 18% Ballbesitz und du hast es ja schon angesprochen, der Ansatz war der, den wir schon von so vielen Teams jetzt in München gesehen haben, also anscheinend ist das der Go-To-Ansatz, sich einfach tief hinten reinzustellen und zu hoffen, dass man in der zweiten Hälfte bei einem Gleichstand oder einem knappen Ergebnis dann nochmal irgendwie ein bisschen offensiver spielen kann. Gleichzeitig hatte man keine Schüsse in der Schlussphase, also alle Schüsse waren auch drin, aber du hast ja zu Recht gesagt, es gab schon diese Momente, wo man auch so die Erinnerung an letzte Saison hatte und auch das klare Gefühl hatte, also in der letzten Saison hätte sich Bayern vielleicht noch das 3:3 gefangen, weil es gab schon diese Strafraumszenen, die eng waren, die aber nicht dann auf dem Chancenzettel gelandet sind. Und dementsprechend weiß ich auch nicht, wie ich das von Heidenheimer Seite aus bewerten soll. Persönlich wünsche ich mir natürlich Teams, die mitspielen wollen und die Bayern richtig stressen. Und gerade wenn dann Perez statt Neuer spielt und wir auch mit Boy jemanden mit drin haben, der jetzt noch nicht 100 Spiele für Bayern auf der Position machen konnte bisher, hätte ich mir gedacht, ey, press die ruhig mal in zwei Phasen in der ersten Hälfte über ein paar Minuten richtig hoch an. Aber Dennis schüttelt schon den Kopf, weil er stellt sich quasi gerade vor, was dann passiert, wenn man überspielt wird.
Eben, ja. Ja, ja, und vor allen Dingen, also ich denke mir auch so ein bisschen das Thema Kraft. Also ich glaube, das hätte Heidenheim dann niemals durchgehalten.
Ja, guter Punkt. Guter Punkt. Und das ist natürlich etwas, was Heidenheim diese Saison wirklich zu spüren bekommt, dass man die physische Überlegenheit der letzten Saison aus diversen Gründen gerade aktuell nicht hat. Es ist eher so eine Augenhöhe mit allen Gegnern. Dennis?
Ja, ich würde, du hast eben gesagt, Max, dass sich die Gegner die Saison so reinstellen gegen Bayern. Ich würde die These stellen, dass sie gezwungen werden, sich hinten reinzustellen, weil die Bayern aktuell ein Energielevel haben, wo sie wirklich den Gegner erdrücken in allen Situationen. Das ist wirklich, also da bin ich auch mal gespannt, wie lange sie das noch durchhalten, ne, hinsichtlich Spielplan, hinsichtlich dann März, April, Mai, was dann da.
Thema Verletzte, ja.
Also schon wieder so viele Muskelverletzungen. Ich glaube, wir sind noch ein Muskelfaserriss vom nächsten Didi Hamann-Tweet entfernt.
Stark. Ja, also ich glaube, das wird dir so ein bisschen aufgezwungen und auf jeden Fall aufgezwungen. Und bei Heidenheim merkst du es dann nochmal vielleicht stärker als bei anderen Teams, weil, ja, also ich glaube, wenn ich an Heidenheim und den Schmidt denke, dann ist das Erste, was mir so in den Sinn kommt, Laufvolumen, Laufintensität. Die leben halt so stark davon, dass sie frisch sind. Und das sind sie eben nicht. Nicht nur in diesem Spiel, sondern generell in dieser Saison. Sie haben so viele Spiele, sie leiden so stark darunter, dass das wirklich schon einem so penetrant auffällt. Und das ist dann vielleicht eine Kombi, die war vielleicht auch einfach zu viel. Und dennoch waren sie ja trotzdem irgendwie auf ihre eigene Art und Weise ja irgendwie im Spiel drin. Ich habe die Highlights gesehen, zugegeben nur. Und trotzdem waren sie irgendwie noch drin und hatten immer irgendwie noch einen Fuß im Spiel. Also maximaler Respekt gegen Bayern.
Also, dass halt das Gegentor auch durch einen Standard gefallen ist, fand ich dann auch extrem bitter, weil sie halt vorher ja wenig fürs Spiel gemacht haben, aber schon auch viel gelaufen sind, halt in den eigenen, also in der eigenen Hälfte und gegen den Ball, aber da auch ganz gut verschoben haben soweit und immer irgendwie dann doch einen Fuß dazwischen hatten, dass eben das davor kein Tor gegeben hat und deswegen krasser Kopfball von Upamecano auf jeden Fall auch. Und da natürlich Zuordnung. Und du hattest es ja gemeint, Max, also wie sie da weggeblockt worden sind und so weiter. Aber fand ich schon ein bisschen bitter dann, dass es eben dann ausgerechnet nach dem Standard war.
Ja, es fiel natürlich in der Phase der großen Chancen von Bayern rein. Also quasi in der Dynamik hat es einen nicht gewundert. Und man könnte auch die These vertreten, dass der Spielplan von Heidenheim fast aufgegangen ist. Denn man hat es bei einem engen Rückstand gehalten und man hat es dann geschafft, einmal zurückzukommen und sogar ja ein zweites Mal noch zurückzukommen. Und am Ende dann, als man dann hochgepresst hat, dann gab es auch hohe Ballgewinne. Aber das war halt alles beim Stand von 2:3 und es hat zu keinem einzigen Schuss geführt. Deswegen ist es so eine Konjunktivdiskussion, was da noch hätte passieren können. Also vielleicht war es auch eigentlich dem Spielplan angemessen, was da alles passiert ist. Und dann kann es dir aber halt trotzdem passieren, logischerweise, dass du verlierst, weil halt Bayern hat halt den Ball, Bayern hat mehr Chancen. Bayern macht dann in dem Fall die Tore. Sie haben Jamal Musiala. Es macht halt dann doch einen Unterschied.
Ja, und das, glaube ich, war halt wirklich der Gamechanger. Jamal Musiala, Dennis, du hast gesagt, der fällt einfach mehr auf. Ja, aber auch einfach, weil der deutlich mehr Dynamik noch mit reinbringt. Und auch für seine, also Präsenz einfach auch. Und seine Mitspieler, finde ich, haben ihn dann viel mehr auch gesucht und viel mehr Ruhe irgendwie, trotz seiner Wuseligkeit ja am Ball. Aber ich würde bei Heidenheim trotzdem auch gerne nochmal das 2:3 hervorheben, weil das eigentlich so das erste Mal, muss man sagen, dann so richtig auch ganz schick gespielt war eigentlich. Über rechts dann Traoré auf Sienza abgelegt, der dann irgendwie auf Dorsch geschoben hat, also ins Zentrum gespielt hat zu Dorsch. Das war wirklich schön gespielt, fand ich. Und Traoré, der hat auch irgendwie in der Nachspielzeit war das dann nochmal, oder nee, 82. war das auch, noch vor dem Treffer, genau, hatte der auch schon einen richtig guten Pass gespielt, eine super Idee, da irgendwie knapp hinter die Kette durch bei den Bayern, aber da war halt niemand. Und das war dann das Problem, weil die Idee an sich mega smart.
Ja, das stimmt. Und trotzdem, also das ist jetzt nichts Neues für Heidenheim. Alle Heidenheim-Fans wissen das eh schon. Aber wisst ihr, wann Heidenheim das letzte Mal in der Liga gewonnen hat? Sag mir nur den Monat.
Oktober?
September.
Letzte Saison?
Oh. Nee. Am 28. September in Mainz. Das ist der letzte Bundesliga-Sieg gewesen. Ansonsten nur Niederlagen mit Ausnahme eines 0:0 zu Hause gegen Hoffenheim. Und wie gesagt, das ist jetzt auch nicht dramatisch, dass Heidenheim auf Rang 16 liegt, einfach nur von der Erwartungshaltung, die man gegenüber Heidenheim haben muss. Trotzdem finde ich es aber auch richtig, darauf hinzuweisen, dass eigentlich mehr drin sein müsste für Heidenheim, ja, und dass diese Bilanz schon eine schlechte ist und auch nicht gemessen an dem, was da am Potenzial im Team steht. Weil natürlich hat man in ganz vielen Spielen den auf dem Papier schlechteren Kader, aber du hast diesen Trainer, du hast eine Spielidee, die funktioniert, und du hast ja auch diese Ruhe im Umfeld. Über Heidenheim spricht niemand, obwohl die so lange nicht gewonnen haben. Da muss eigentlich jetzt schon mehr rauskommen, und das wird jetzt natürlich eng bis zur Winterpause. Man spielt jetzt in Istanbul bei Başakşehir hier, ist natürlich auch Teil der Erklärung, ist mir schon völlig klar. Dann zu Hause gegen Stuttgart, zu Hause gegen St. Gallen und auswärts in Bochum. Mhm. Das wird halt krass.
Das, ja. Aber das finde ich, guck, das finde ich ist total das gute Argument dagegen, dass diese 5000 internationalen Wettbewerbe bis runter auf den 8. Platz oder was gehen. Weil ich hätte so gerne diese Saison gesehen, Heidenheim ohne internationalen Wettbewerb. Aber wenn die halt so gut spielen, ja, dann.
Ja, gut, jetzt kommen sie weiter. Aber andererseits, will man nicht auch gerne Heidenheim gegen Chelsea sehen?
Also, ja, schon, aber meine Fresse, also, glaub auch irgendwie, ich hätte dann lieber, dass sie sich irgendwie stabilisieren und okay Bundesliga-Saison spielen, ganz ehrlich.
Ach, ich weiß es nicht, ich bin da.
Ich hätte so eine blöde Conference League, Entschuldigung, ich schweife ab.
Du, für ganz viele Nationen ist die Conference League extrem wichtig.
Ja, I know und Geld und so, aber ich find's super bitter, dass dann eben wieder mehr Spiele, mehr Belastung im nationalen Wettbewerb dann im Zweifel abschmieren, so. Ja, naja.
Es ist ein zweischneidiges Schwert. Vielleicht qualifiziert sich ja als nächstes Wolfsburg für die Conference League. Da hast du dann vielleicht nicht mehr so viel Mitleid, Nina. Ich projiziere jetzt einfach nur. Es ist keine Aussage, die du getroffen hast. Aber naja, ihr versteht meinen Punkt, liebe Hörerinnen und Hörer. Also Heidenheim bleibt auf Rang 16 mit 10 Punkten. 5 Punkte Vorsprung hat man aktuell auf Holstein Kiel. Und der FC Bayern bleibt als einziges Team ungeschlagen in dieser Männerbundesliga. 33 Punkte hat man jetzt nach 13 Spielen, wird jetzt dann in Donetsk spielen und dann bei Mainz 05. Das sind die nächsten beiden Partien für den FC Bayern. Und damit kommen wir zu einem Sonntagsspiel, das wir vor wenigen Stunden sehen durften, das eine ganz komische Mischung aus langweilig und spektakulär war. Ich spreche vom Spiel Wolfsburg gegen den ersten FSV Mainz 05. Und allein der Spielfilm wird, glaube ich, erklären, was ich damit meine, liebe Hörerinnen und Hörer. Erst verletzt sich Da Costa früh und muss ersetzt werden. Das wird wichtig, denn Hanke Olsen, der für ihn reinkommt, eigentlich so verlässlich war, der spielt leider eine unrühmliche Rolle bei einigen der Gegentreffer. Aber legen wir mal los mit den Toren. 11. Minute, Arnold verliert den Ball an Sano, Lee passt scharf auf Nebel, Wafro verschätzt sich und so kann, Kuliarakis verschätzt sich, Entschuldigung, und so kann Nebel mit dem ersten Kontakt an ihm vorbeiziehen und mit dem zweiten trifft er zum 1:0. Als wäre er ein Torjäger erster Klasse, vielleicht ist er es ja auch und hat es uns hier zum ersten Mal gezeigt, aber richtig, richtig gut verwandelt. Aber 8 Minuten später gleicht Wolfsburg mit der ersten Chance aus. Tomasch geht an die Grundlinie und legt nach innen. Der Ball wird so abgefälscht, dass Zentner ran muss, ihn aber direkt auf Amura legt und der macht den Abstauber rein zum 1:1. Dann zirkelt Amire einen Freistoß knapp am Tor vorbei und gerade als man sich wunderte und sich dachte, Moment mal, hier gibt es auch Chancen, die nicht zu Toren führen, gab es die nächste Chance und das war dann gleich das nächste Tor. 39. Minute. Amura bleibt bei einem Mainzer Angriff liegen, weil ihn Hanke Olsen hart erwischt, allerdings nicht fault. Über den rechten Flügel kommt es zu einer Flanke, weil Mainz 05 weiterspielt, die per Kopf auf Burkhardt verlängert wird, der den Ball mit der Brust über die Linie drückt zur erneuten Mainzer Führung. Zweite Hälfte, 57. Minute, Amura geht mit Tempo an Chor auf dem Flügel vorbei, sein Pass nach innen findet Tomasch, der schießt und Hanke Olsen klärt den Ball unglücklich ins eigene Tor, 2:2. 66. Minute, ein langer Ball von Amiri landet bei Burkhardt, der überlupft mit dem ersten Kontakt Grabara, das wäre das einfachste Tor der Welt gewesen, aber Grabara kann den Ball noch wunderbar klären, allerdings kommt Burkhardt an den Abpraller und legt ihn sehr schlau auf Nebel, der nur noch einschieben muss und damit schon seinen zweiten Treffer macht. Mainz führt wieder mit 3:2 und Cassie vergibt die Chance aufs 4:2 und dann kommt die 83. Minute. Mainz verteidigt fürchterlich schwach bei einer Flanke von links. Hanke Olsen geht einfach nicht zum Ball und Bell wartet darauf, dass er auf den Ball geht. Also Udo Lattek hätte gesagt, nimm du ihn, ich gehe Brot holen. Und so kommt der Ball dann nochmal zu Jonas Wind, der inzwischen eingewechselt wurde und mit einem tollen Schuss das 3:3 erzielt. Und das war es noch nicht. In der 94. Minute bringt Maximilian Arnold einen Freistoß nach innen und findet wieder Jonas Wind, der per Kopf sogar das 4:3 erzielt. Stefan Bell hatte Jonas Wind aus den Augen verloren. Und so, Dennis, endet dieses Spiel mit 4:3, in dem es aber gar nicht so viel zu sagen gibt außerhalb dieser Tore. Oder was habe ich verpasst? Du wiegst so ein bisschen abwägend den Kopf. Was ist denn zu sagen?
Ich fand das Spiel gar nicht so langweilig. Weiß nicht. Also Wolfsburg-Mainz, die schreien mich jetzt auch nicht an und sagen, bitte hier, schalt mal ein. Aber vielleicht ist es auch deshalb die Erwartungshaltung, wo ich dann jetzt positiv überrascht bin. Das kann natürlich auch sein. Aber Mainz erstmal, vielleicht fangen wir mit Mainz an. Mhm. Also wann haben die angefangen, so Fußball zu spielen? Also habe ich irgendwas verpasst? Letzte Saison habe ich nur Pressing gesehen und langer Ball und schneller laufen und härter laufen und schneller faulen. Und jetzt fangen die da an mit Amiri und Sano, Nebel, Lee. Das ist ein Mittelfeldzentrum. Also technisch, spielerisch ist das schon. Das ist schon gut. So, und die zocken, die Jungs. Also die haben Spaß. Die machen auch da nicht alles perfekt, aber sie sind auch sehr clever mit dem Spiel eigentlich umgegangen. Eigentlich absurd, dass sie das Spiel verloren haben, aber ja. In der ersten Halbzeit haben die so viel um den Block gespielt, um Ruhe zu haben, weil Wolfsburg ist, die haben kein Wandspieler vorne drin, sondern die nutzen halt direkt die Tiefe dahinter. Sie wollen jeden Ball direkt dahinter rein und dann über Speed, über Tempo zu Torchancen kommen. Und Mainz hat gar nicht diese Umschaltsituation zugelassen. Sie haben einfach relativ lange den Ball gehalten und wirklich nur in ausgewählten Momenten dann mal in den Druck gespielt, wenn sie wirklich sicher waren, okay, jetzt können wir. Und wenn dann mal ein Ballverlust da war, der selten kam, aber dann wurde auch schnell gefoult, also es waren auch relativ viele Fouls da. Also Mainz ist eigentlich sehr clever damit umgegangen, was Wolfsburg kann, hat gleichzeitig ihr Spiel auf den Platz rübergebracht bekommen. Ja, aber so ist das halt im Fußball, ja. Dann entscheiden halt ein paar Abschlüsse, wie das Spiel ausgeht. Und da hat Mainz dann irgendwann das Problem, dass es in die andere Richtung gekippt ist.
Ja, okay, also das stimmt schon, was du sagst mit den Zockern im Mittelfeld. Für mich spielt aber halt Mainz 05 angesichts dessen, dass man eben diese Spiele hat und Sano kann man da ja noch mit reinnehmen, der zwischen wirklich, muss man sagen, wenn man da nur aufs Sportliche blickt, muss man sagen, absolut überzeugende Leistung bisher in den letzten Wochen und wird immer stärker eigentlich. Aber auf der anderen Seite, warum spielen sie denn dann immer noch so fürchterlich viele lange Bälle immer mal wieder, wenn sie angelaufen werden? Und die dann ja auch so ungenau. Und also ich habe das Gefühl, Mainz 05 könnte noch viel, viel mehr.
Ja gut, das ist wahrscheinlich auch der Einfluss vom Trainer. Also ich glaube auch nicht, dass der Trainer jetzt, also schon, aber jetzt nicht so aktiv im Sinne von, wir wollen jetzt Ballbesitzmannschaft werden. Ich glaube, dass der Anspruch ist da jetzt nicht da, auch wenn sie immer mehr in diese Richtung gehen wollen. Aber also die langen Bälle, ich hab das jetzt so schlimm gar nicht wahrgenommen heute. Sie haben jetzt auch eben immerhin eine Passquote von 82%. In der ersten Halbzeit war es sogar noch besser. Ich glaube, hinten raus hast du recht, wo es, das ist Natur des Spiels, das hatten wir auch eben bei Frankfurt. Es ist knapp, es wird wild. Jeder will die Aktion zwingend herausfordern. Und dann entstehen solche Dinge vielleicht. Aber dafür, dass es Mainz ist und dafür, dass es der Trainer ist, finde ich, ging es noch mit den langen Bällen. Und sie versuchen auch, wir hatten in der letzten Saison oft das Thema bei Mainz, dass das nicht nachhaltig war, was sie gespielt haben. Also sie haben relativ schnell im Spiel dann gemerkt, okay, wir sind eigentlich mit den Körnern am Ende, haben aber noch eine Halbzeit zu spielen oder noch eine halbe Stunde. Und ich sehe das schon wohltuend oder wohlwollend auch an, dass sie das versuchen, mit Ball zu lösen und einfach mal ein paar Zirkulationsphasen einstreuen. Du hast recht, ja, es ist nicht Leverkusen oder Bayern, aber ich erkenne an, dass sie es versuchen und dass sie dafür auch Schritte gehen wollen. Das ist, finde ich, schon lobenswert.
Ja, okay, guter Punkt. Und Nina hat ja Überstunden gemacht. Sie hat ja dieses Spiel auch mitverfolgt, zumindest ja, so nebenher, obwohl sie eigentlich gar nicht gemusst hätte. Nina, kannst du schlichten zwischen uns beiden? Also, wobei, gestritten haben wir uns ja nicht, aber wie hast du denn Mainz 05 gesehen?
Ich fand Mainz voll gut. Also ich fand wirklich so, das, was ich gesehen habe, haben die mir echt gut gefallen. Und ich habe auch, als du gesagt hast, Dennis, irgendwie sag mal, wann haben die denn angefangen, irgendwie so wirklich Fußball, so schön Fußball zu spielen, habe ich auch gedacht, so ja, also ich fand wirklich, die haben da ab und zu auch so am 16er von Wolfsburg echt richtig schön kombiniert. Also so das bisschen, was ich gesehen habe zumindest, das hat mir wirklich ganz gut gefallen. Und Paul Nebel, da möchte ich einmal anmerken, dass ich glaube ich, als ich das letzte Mal hier war, ihn als Unsung Hero noch genannt habe. Dass der da auch immer noch irgendwie so eine Rolle spielt und ja, so gut spielt, das gefällt mir sehr gerne. Der hatte da wieder ein paar richtig schöne Ablagen und Pässe mit dabei. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Also ihr habt beide schon recht. Vielleicht war es einfach, weil es für mich das 12. Spiel dieses Wochenendes war. Also gerade diese Kombination rund um die Strafräume, die waren schon wirklich gut. Und ja, vor allem auch Lee. Und das, obwohl Lee in ganz vielen Spielen, auch in diesem, gar nicht zu 100% an seinen Leistungshoch gekommen ist. Aber trotzdem reicht es locker für den VfL Wolfsburg, muss man traurigerweise sagen. Und gerade rund um den Strafraum haben sie sehr gut gespielt. Und mit Amiri haben sie einen Unterschiedsspieler mit drin, der einfach konstant seine Leistung bringt. Ich meine, dieser Pass auf Burkhardt, das darf natürlich niemals möglich sein. Also da muss natürlich auch Wolfsburg anders verteidigen. Aber trotzdem musst du diesen Ball erstmal so spielen. Und dass Burkhardt dann auch sieht, ey, mit dem ersten Kontakt, und wenn ich den Ball nur mit einem Schienbein treffe, aber ich muss sofort versuchen, Grabara zu überlupfen, und Grabara das aber sogar noch riecht und dann den Lupf erklärt. Also es war eine tolle Aktion von allen, also außer von der Innenverteidigung von Wolfsburg, die haben es versaut. Aber das war einfach richtig, richtig schön. Aber ich meine, Dennis hat ja auch schon gesagt, es ist halt einfach so völlig unnötig, dass Mainz 05 dieses Spiel verliert. Und da müssen wir dann ja über die Abwehr sprechen und vielleicht auch ein bisschen über Wolfsburg dann mal. Was war, Dennis, du darfst mal beginnen, was war denn los mit den Abwehrreihen von eigentlich beiden Teams?
Ja, gute Frage. Also Wolfsburg ist jetzt Fünfter, glaube ich, ne? Richtig?
Wolfsburg hat Sechster? Den BVB überholt, klar, so wie wir es alle auf unserem Bingo-Zettel hatten.
Mhm. Also das ist wirklich komplett verrückt. Also die erste Halbzeit war, von Wolfsburg war gar nichts, also es war gar nichts im Sinne von, es war auch nichts da, was man irgendwie bewerten konnte, weil sie haben auch nichts versucht irgendwie. Also, ich weiß nicht, also manche spielen langer Ball, zweiter Ball, Gegenpressing, manche spielen hinten raus, manche pressen, manche stehen tief, das war irgendwie so von nichts, also von allem nichts so. Habe ich gar nicht verstanden. Und dann in der zweiten Halbzeit dann mit den Wechseln dann umgestellt, haben den Gegner dann gespiegelt in der Formation, um 1-gegen-1 pressen zu können, das habe ich verstanden. Das sah dann auch okay aus, es war auf jeden Fall dann auch solide, so, und aber trotzdem, also gerade die erste Halbzeit hat mich so schockiert, weil sie haben so intensitätslos gespielt, dass es für die Liga schon verrückt und für den Trainer, wenn man weiß, wo der herkommt, was der spielen will, wofür der steht, ist das, ich habe mal nachgeguckt, die hatten zur Halbzeit 89 Sprints, also so eine Mannschaft, die nicht gerne sprintet und auch in diesen Werten nicht weit oben ist, kommt zumindest trotzdem auf 100 pro Halbzeit, so ungefähr. Und die ganz starken Sprintmannschaften kommen so auf 150 oder so, oder 120, 130, so eher um den Dreh rum. Ja, also keine Ahnung, was da los war, also das war verrückt. Und trotzdem, ja, die haben das Spiel gewonnen. Also wir reden ja gerade so, als hätte Mainz das Spiel rein nur gewonnen. Ja, am Ende wechseln sie ja auch nochmal dann Physis ein mit Behrens und Metscher, und dann haben sie noch Wind drin, und dann haben sie einfach die Bälle da hingepenkt und einfach, ich weiß nicht, also das einfach mit der Kraft der Freundschaft, ich weiß es nicht.
War Mainz dann vielleicht auch einfach platt und hat irgendwie halt nicht mehr aufgepasst?
Den Eindruck hatte ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich fühle es einfach unglücklich.
Kann man nicht beides also mit Eingespieltheit erklären? Also sowohl, dass Wolfsburg ein bisschen platt war, weil es war halt dieselbe Startformation, die jetzt drei Spiele innerhalb von einer Woche gemacht hat und unter der Woche ja im DFB-Pokal 3-0 gegen Hoffenheim gewonnen, das habe ich noch gar nicht mit dazu erwähnt. Und bei Mainz 05 war es ja genau die andere Konstellation. Also du hast diese Dreier-Innenverteidigungsreihe mit Da Costa, Bell und Chor, was man auch vor der Saison jetzt so nicht unbedingt erwartet hätte. Und dann verletzt sich Da Costa. Und alle Gegentreffer, ja, ich guck nochmal, ja doch, ich glaube alle, kann man tatsächlich sagen, fallen heraus aus irgendwelchen individuellen Fehlern, Missverständnissen und fehlender Abgestimmtheit. Also war das vielleicht der Unterschied zwischen den beiden Teams?
Ja, also allein die, war das erste Gegentor, genau, das erste Gegentor, was Mainz fängt, das ist ja auch, das ist auch so typisch, das ist auch wieder so ein Ding, was so viele Mannschaften betrifft. Die sind in der Box, ich glaube, als Thomas den Ball reinspielt, 5-3 oder 6-3 in Überzahl. Und alle schauen immer nur auf den Ball, wie in der Bambini-Jugend. Alle schauen auf den Ball und keiner hat mal irgendwie im Visier, wo ist eigentlich mein Gegenspieler und wer könnte eigentlich jetzt wo frei sein, dass das im höchsten Tempo natürlich schwierig ist, klar, aber das ist so ein Reflex, immer so stark auf den Ball zu gehen und dann hinten ist es dann eigentlich total egal, wer da rumsteht und dann kannst du die Überzahl auch vergessen, also dann brauchst du ja nicht Überzahl haben. Und das ist auch, ja, das ist dann einfach individuell oder gruppentaktisch dann, ja, sehr schwach verteidigt, das ist aber ein generelles Thema. Also Boxverteidigung, Wahnsinn, was da abgeht aktuell in der Liga.
Da muss man noch dazu sagen, Zentner sah auch bei manchen Hereingaben nicht ganz so souverän aus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das als klaren Fehler bezeichnen würde vor dem 1:1, weil irgendwie muss er reagieren und den Ball noch klären, hat er einfach Pech, dass da direkt Amura steht. Aber mit Amura haben wir ja auch schon sehr gutes Thema noch, um nochmal aufs Wolfsburg zu blicken. Es gibt nicht viele Spieler, die wirklich kreativ Fußball spielen können bei Wolfsburg. Amura ist einer davon, das hat er gezeigt. Und der zweite, der zumindest gezeigt hat, dass er einen sehr guten Abschluss immer noch hat, ist Jonas Wind. Und ich weiß nicht, Nina, wie dir es geht, aber ich habe das auch im Wolfsburg-Schwerpunkt schon versucht, mit Thomas Hiete vom Kicker herauszuarbeiten. Ich kann immer noch nicht verstehen, warum Ralf Hasenhüttl, weil er bestimmte Prinzipien im Anlaufen haben will, wahrscheinlich mutmaßlich auf einen Spieler wie Wind so durchgehend verzichtet. Also der hat jetzt 2 Tore gemacht. Ich sag's euch, der wird wieder nicht Startelf spielen nächste Woche. Bin ich mir relativ sicher.
Ja, vielleicht gerade deswegen, um irgendwie nochmal Schwung reinbringen zu können. Vielleicht hätte er sich ansonsten anstecken lassen in der Startelf-Formation von einer Lethargie oder so. Und als Einwechselspieler bringt er nochmal neuen Schwung rein. Wäre so meine Vermutung. Und was ihr ja auch letzte Woche gesagt habt, nicht letzte Woche, das war der Werder-Schwerpunkt, glaube ich, wo du, Max, sehr viel auch darüber gesprochen hast, dass wir ja beim Training nicht dabei sind.
Das stimmt natürlich, ja. Ja, aber ich verstehe es ehrlich gesagt trotzdem nicht, weil ich finde...
Ich auch nicht.
Also ich will jetzt nicht wieder mit einem Wolfsburg-Rant anfangen, weil davon gab es ja schon diese Saison einen. Und wir wissen ja, ein pro Halbserie, das ist eigentlich so die letzten Jahre immer, die... Aber mit diesem Fußball so ein Spiel zu gewinnen, meine Güte, muss ich Mainz 05 ärgern. Es tut mir leid. Und damit will ich nicht sagen, dass es unverdient ist. Wolfsburg hat die Tore gemacht, also alles gut. Aber trotzdem, das ist einfach, was für ein absurdes Spiel das war.
Ich also finde auch, wir haben jetzt so ein bisschen geredet, als hätte Wolfsburg das Spiel halt verloren. Ne? Aber dieses ist jetzt der 4. Sieg in Folge und 6-mal in Folge haben die nicht verloren. Was ist das?
Das ist also eine Erfolgsserie von einem sehr erfolgreichen Team.
So, nämlich.
Ja, also. Du, wie gesagt, also ich bin da natürlich auch, glaube ich, überkritisch. Ich meine, gegen Leipzig 5-1 gewonnen, jetzt 3-0 im DFB-Pokal und jetzt eben auf der letzten Rille wahrscheinlich physisch noch dieses Spiel gedreht. Also man kann auch sehr, sehr viele positive Themen rausziehen. Das will ich nicht negieren.
Ja, also ich glaube, man darf das auch nicht verklären. Also Martin Raffe hat, glaube ich, auch mal hier im Rasenfunk gesagt, dass es viele Mannschaften in dieser Liga gibt, die sämtliche Basics so im Positionsspiel, im Pressing einfach mindestens schon erreicht haben. Also die haben alle so ein Mindestlevel, was so total solide ist. Also es gibt keine Mannschaft, jetzt vielleicht Kiel, Pauli oder so, die individuell ein bisschen abfallen, aber es gibt keine Mannschaft, die so rein taktisch komplett hinten drüber kippt oder so. Sie sind alle auf einem Mindestlevel, wo das auch dann mal reichen kann, dass du dann hast du ein bisschen Glück im Timing, weil du auf einen Gegner vielleicht triffst, der nicht im richtigen Moment da ist oder der nicht so frisch ist, der Verletzungsprobleme hat und so weiter und so fort. Und dann kann es schon mal passieren, dass du auch als VfL Wolfsburg mal 3, 4, 5 Spiele nicht verlierst und sogar gewinnst. Ist eine Momentaufnahme, mal gucken, wie lange sich das hält, aber dass das eine Mannschaft sein kann, die in den Top 9 landet, das ist ja jetzt auch kein Hot Take.
Das stimmt. Trotz der aktuell sind
nicht so attraktiven Spielweise.
Die Top 5, denn man hat den BVB überholt. Wolfsburg 21 Punkte, 3 Punkte hinter den Champions League Plätzen. Es geht für Wolfsburg jetzt dann zum SC Freiburg und dann kommt ein mutmaßlich sehr wichtiges Heimspiel gegen Borussia Dortmund, denn diesen BVB hat man eben gerade überholt jetzt mit diesem Sieg hier. Man ist punktgleich mit Dortmund. Für Mainz 05 sieht es auch undramatisch aus, weiter mit Blick auf die Tabelle. 2 Punkte ist man hinter Wolfsburg und Dortmund, eben Rang 5 und Rang 6. Man spielt jetzt dann zu Hause gegen den FC Bayern. In der Vergangenheit war da immer was drin für Mainz 05. Dann bei Eintracht Frankfurt, bevor man zu Hause noch gegen Bochum antreten wird. Das sind die nächsten beiden Partien dieser Teams. Und dann wollen wir sprechen über Leverkusen. Das hat es nämlich geschafft, an Bayern dran zu bleiben, obwohl die Bayern gewonnen haben. Und nach 21 Minuten hätte man nicht gedacht, dass das überhaupt noch eine Frage sein würde an diesem Samstagnachmittag. Denn da führte Leverkusen gegen St. Pauli im Heimspiel schon mit 2:0, nachdem man ja unter der Woche Bayern mit 1:0 im DFB-Pokal besiegt hatte. Mit der ersten Chance macht Wirtz in der 6. Minute das 1:0. Er bekommt vom linken Flügel im Zehnerraum den Ball, tunnelt Smith und trifft ins kurze Eck. Also das war, ja, Copy-Paste, das, was wir über Musiala gesagt haben, kannst du auch über Florian Wirtz sagen, und zwar Woche für Woche für Woche. Es ist einfach eine Qualität und es passiert immer was, wenn sie aufdrehen können. So war es auch hier der Fall. Und dann in der 21. Minute fällt schon das 2:0. Garcia schießt einen Freistoß in die Mauer und holt so eine Ecke heraus, die er dann selbst nach innen schlägt auf Tah, der sich gegen Irvine durchsetzt und verkopft das 2:0 erzielt. In der 44. Minute erzielt sogar Nathan Teller das vermeintliche 3:0. Er ist nach einem tiefen Pass komplett alleine durch, spielt Vasil aus und schiebt ein. In der Wiederholung sieht man aber, dass er ganz knapp im Abseits gestanden war beim Pass von Xhaka. Also geht's mit 2:0 in die Kabinen. Dann verpasst Gilavogi für St. Pauli eine Flanke per Kopf aus kurzer Distanz, dann per Grätsche dasselbe, also er verpasst eine Flanke wieder knapp. Teller wird toll von Wirtz eingesetzt, versaut aber die Ballmitnahme und dann in der 84. Minute passiert es tatsächlich. Gilavogi dribbelt den linken Flügel entlang und verlädt mit einer Körpertäuschung Arthur komplett und schießt mit voller Wucht am Ohrläppchen von Radetzky vorbei unter die Latte zum 1:2. Und dann hat St. Pauli sogar noch Chancen. Eggestein bekommt einen Steckpass, trifft nur das Außennetz, Albers verpasst mit einem Kopfball das Tor knapp und dann endet dieses Spiel, Nina, dann eben doch mit dem erwarteten Leverkusener Sieg. Aber eben, wie beschrieben, es war enger als nötig. Und woran lag das denn deiner Meinung nach?
Weil St. Pauli in der zweiten Hälfte deutlich aktiver war. Ich fand, es hat richtig Spaß gemacht, den zuzugucken. Die hatten richtig Bock, nach vorne zu spielen. Also Afolayan, Gilavogi und Eggestein hatten immer wieder gute Aktionen. Eggestein gefällt mir eh richtig gut, der da so ein bisschen die beiden quasi dirigiert hat und die einfach richtig Bock auf Fußball spielen hatten und halt als Team funktionieren. Und wie gesagt, auch in der zweiten Halbzeit deutlich mehr gepresst haben. Da sage ich mal so, hätte man sich jetzt auch nicht unbedingt beschweren können, wenn es am Ende noch ein 2:2 gegeben hätte. Aber auf der anderen Seite hätte man sich auch nicht beschweren können, wenn es irgendwie schon deutlich höher in die Pause gegangen wäre. Mhm. Ja, an sich freue ich mich irgendwie für St. Pauli, auch jetzt trotz einer Niederlage, aber so gegen Leverkusen zu spielen, die klar auch nicht auf dem gleichen Level sind wie in der letzten Saison oder was man eigentlich von denen erwarten könnte, sollte. Aber vor allen Dingen, dass sie eben sich aus einer recht schwachen ersten Halbzeit dann wieder so reingehauen haben. Das fand ich echt sehr, sehr klasse.
Ja, Stett hat so ein bisschen die Frage, was wäre gewesen, wenn man in der ersten Hälfte schon ein bisschen aktiver gewesen wäre. Wobei ich sogar bei diesem Spiel vermute, dass das zu viel konjunktiv ist, weil Leverkusen hatte schon, also St. Pauli hat definitiv Dinge sehr gut gemacht, aber es lag schon auch an Leverkusen, da will ich dann gleich noch was zu sagen. Aber um bei St. Pauli zu bleiben, ich finde auch, dass man genau diese Punkte, die du machst, sehr gut thematisieren sollte. Unter dem Strich bleibt aber halt dann doch die Frage, hätte man nicht früher vielleicht mit mehr Aktivität, mehr Risiko spielen sollen? Ich weiß, dass das eine etwas schwierig zu führende Diskussion ist. Das hatten wir gerade bei Heidenheim gegen Bayern schon. Du kannst dann auch irgendwie ausgekontert werden, aber dann liegst du ja auch nur zu 2 zurück. Das ist quasi das, was mich halt gestört hat an der ersten Hälfte von St. Pauli. Man hat wenige Dinge konkret schlecht gemacht, außer dass man individuell gegen Wirtz keine Chance hatte und dass man die Ecke schlecht verteidigt hat. Mhm. Aber obwohl du so tief standst und obwohl du eigentlich versucht hast, Leverkusen das zu nehmen, wo sie stark sind. Also Irvine hat immer wieder geguckt, wer ist hinter mir? Wie muss ich mich stellen, dass dieser Raum hier geschlossen wird? Mhm. Trotzdem hat es Leverkusen immer wieder geschafft, in diesen Raum reinzuspielen, in den Sechserraum. Das haben sie meistens dann über die Flügel diesmal gemacht, gar nicht so sehr durchs Zentrum wie sonst eigentlich immer wieder. Mhm. Plus du lagst 0:2 hinten. Und dann, finde ich, ist die Frage schon berechtigt, gut, wenn dein Plan A schon nicht gut funktioniert, hättest du nicht vielleicht sogar ein bisschen früher schon auf Plan B gehen können, auch wenn es natürlich im laufenden Spiel schwieriger ist.
Ja, also das Thema, dass Irvine nach hinten guckt und mal guckt, wer da ist, ist halt dann auch bitter, dass ausgerechnet beim Gegentor er dann derjenige war, dem er im Rücken weggelaufen ist. Aber ja, wie du sagst, schwierige Diskussion, weil dann natürlich auch mit dazu kommt, naja, wenn du 0-2 hinten liegst und dann quasi aktiver wirst, riskanter spielst, dann liegst du halt auch mal schnell 0-3, 0-4 hinten. So, und dann ist es schwieriger, irgendwie wieder zurückzukommen. Plus die Kräfte, die musst du halt auch verwalten. So hatten sie am Ende halt nochmal welche, um eben diesen Anschlusstreffer zu machen und um noch mehrere Chancen sich rauszuspielen, um das 2-2 zu machen. Wie du sagst, auch im Spiel vielleicht schwieriger, das dann noch umzustellen oder eben den Spielern mitzugeben. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich finde es schon, glaube ich, ganz gut, wie sie es gemacht haben. Weil, wie gesagt, ansonsten wären sie schon mit 0-3, 0-4 irgendwie in eine Pause gegangen. Und so konnten sie dann eben in der zweiten Hälfte nochmal quasi neu starten und den Schwung immer mitnehmen. Na klar würde man sich wünschen, dass sie den Schwung über die gesamten 90 Minuten zeigen könnten. Aber ich glaube, dass das für St. Pauli gegen Leverkusen doch sehr, sehr schwer gewesen wäre.
Ja, ich denke, du hast recht. Manchmal frage ich mich, warum so wenige Teams ein 5-4-1 gegen Leverkusen für diese tiefen Phasen spielen. Also ich meine, hier liegt es natürlich auch an der Besetzung von St. Pauli und so weiter. Das 5-2-3 oder 5-3-2 war es dann auch öfter. Aber gegen 5-4-1 hat sich Leverkusen wirklich schon öfter schwer getan. Aber es machen sehr, sehr wenige Teams. Also wobei bei St. Pauli lag jetzt der Ansatz schon nahe, wenn du dir anguckst, welche Spieler man da gerade hat. Und Dennis möchte auch noch was einbringen.
Ja, also ich finde Pauli, ich habe auch da nur die Highlights gesehen, aber ich finde, Pauli sollte sich an der zweiten Halbzeit jetzt orientieren und auch genau da weitermachen. Sie hatten ja schon aus der letzten Saison diesen ballbesitzorientierten Fußball mit Hürzler, haben den jetzt mit dem aktuellen Trainer nicht abgegeben, aber natürlich hat sich der Schwerpunkt auch ein bisschen auch zwangsweise aufgrund der Liga-Zugehörigkeit geändert, weil die Aufgaben andere wären. Und trotzdem, sie waren jetzt auch letzte Woche in Gladbach oder vorletzte Woche. Und ja, und auch da hatten sie öfter den Ball, länger den Ball und konnten auch was damit anfangen. Das scheitert halt alles immer bei denen immer so ein bisschen in der Box, so dieser entscheidende Moment. Wer findet den Abschluss? Wer schießt dann mal so wie heute, war das Afolian oder der das Tor gemacht hat?
Gilavogi,
genau. Ja, solche Momente ist jetzt ein Plakativ, aber solche Momente bräuchten sie halt öfter mal. Auch cool. Ein Tormoment hilft immer. aber worauf ich eigentlich zurück wollte, ist, dass sie eigentlich genauso weiterspielen müssten. Also auch gegen den Ball, auch dieses Aktive, das steht denen, das passt auch eigentlich ganz gut zu denen rein. Sie sind auch relativ physisch, auch im hinteren Block. Und das Fußballspielen haben sie auch nicht verlernt. Das fördert auch der aktuelle Trainer. Das ist schon ein guter Mix. Ja, sie leiden halt auch ein bisschen wahrscheinlich an der individuellen Qualität dann unterm Strich wahrscheinlich, aber mal gucken. Aktuell stehen sie über dem Strich.
Ja, diese Tormomente, Abschlussmomente, die du da ansprichst, fand ich, ja, da sind sie dann eben zu ungenau im Zweifel. Eggestein zum Beispiel, der auch echt einige Schüsse da hatte, die dann ans Außennetz sind oder neben den linken Pfosten oder so. Das war echt richtig bitter. Aber ja, wenn man da anknüpft, finde ich das echt macht richtig Spaß. Ich hatte mir auch noch aufgeschrieben, dass das im Gegensatz zu Heidenheim zum Beispiel, wenn man das vergleicht, die sich ja gegen die Bayern total ergeben haben gefühlt zwischendurch, bei St. Pauli halt nicht so war. Ja, die waren phasenweise super passiv, also nicht passiv, aber ja, nehmen wir mal passiv, aber sie waren eben da drin trotzdem engagiert.
Ja.
Und viel wacher und aufmerksamer, was Möglichkeiten angeht, nach vorne zu kommen.
Ja, ich also vom Konzept her, also man kann das ja ganz gut vergleichen, Heidenheim stand ja auch relativ tief und beide haben auch schon gegen Bayern gespielt jeweils. Und wenn man die Spiele vergleicht, dann ist Pauli einfach auch, also die sind halt auch nicht so naiv mannorientiert wie Heidenheim manchmal. Und wenn du so mannorientiert bist wie Heidenheim, musst du halt nochmal viel laufen können, viel hinterherlaufen und das können sie halt aktuell aus Gründen nicht. Und das macht Pauli auch ein Stück weit cleverer, so die fangen es halt mehr über das Gruppentaktische auf, also mehr über die Kompaktheit, über die Raumorientierung. Und das hilft ja dann auch mal, ja, ein paar Meter zu sparen. So, da ist Pauli so ein bisschen nachhaltiger, habe ich das Gefühl, aber mal schauen.
Ja. Aber wo St. Pauli auf jeden Fall noch dran arbeiten sollte, finde ich, phasenweise war da so viel Raum im Mittelfeld für Leverkusen. Das war echt krass. Und da dann auch wieder so, dass die das nicht so richtig genutzt haben. Aber
lassen sich immer wieder in die Länge ziehen, immer noch. Ja. Und ich glaube, also ich bin der festen Überzeugung, die Analysten von St. Pauli, wenn die dieses Spiel nochmal angucken, die werden die Faust im Mund haben und sich so ärgern. Denn, und damit würde ich jetzt gerne zu Leverkusen überleiten, zwei Punkte bei Leverkusen. Das eine, individuelle Überlegenheit gilt nur für 10 Feldspielerpositionen. Arthur war grotesk überfordert mit Afolayan, auch mit Gilavogui. Ja. Ich habe nicht verstanden, warum der dieses Spiel beendet hat. Also es hat Verletzungsgründe und andere, aber trotzdem hätte es noch Optionen gegeben. Das war das eine. Also auf dieser einen Position, das hätte man noch viel mehr melken können aus St. Pauli-Sicht, meiner Meinung nach, weil Arthur hatte einfach keinen guten Tag, hat man dann ja beim Gegentreffer auch gesehen. Und das zweite ist eine generelle Beobachtung von Leverkusen. Und es tut mir leid, dass das jetzt so boulevardesk klingt, aber es ist der Eindruck, den ich wirklich beim Gucken dieses Spiels und auch schon ehrlicherweise auch schon bei manchem anderen Spiel in dieser Saison gesehen habe. Leverkusen hat so krass arrogant gespielt ab dem 2:0. Und das konntest du festmachen an. Es gab beim defensiven Umschalten mehrere Situationen, in denen nur 4 Spieler zurückgelaufen sind und nicht alle 6, 7, die gerade in der Offensive waren. Aber weil St. Pauli nicht gleich die Tiefe bespielt hat, hast du es in der ersten Halbzeit nur gesehen, aber es hatte keine Auswirkung. Sie hatten, also den Biss im Umschalten hat gefehlt. In der Offensive haben sie dann ab dem 2:0 begonnen, wieder Hackentricks zu spielen, Ablagen im Strafraum, anstatt irgendwie den Torschuss zu nehmen, haben sie wieder versucht zu zocken. Und das kannst du natürlich machen, aber am Ende landest du dann auch bei diesem Spiel nur bei, Achtung, 6 Schüssen. 6 Schüsse hatte Leverkusen in diesem Spiel. Zu Hause gegen St. Pauli. Sie hatten schon in der ersten Hälfte mehrere Situationen, wo sie auch in direkten Duellen nicht nochmal nachgegangen sind. In der zweiten Hälfte, als sie dann höher gepresst wurden, geht Tabsoba, er wird gepresst von 4 St. Paulianern und er denkt sich, da dribbel ich jetzt durch und dann wird das mega geil, weil dann habe ich alleine das Pressing überspielt. Und er verliert natürlich den Ball. Und ich glaube, St. Pauli muss sich wirklich ärgern, das nicht genutzt zu haben. Und ich muss sagen, ich finde das bei Leverkusen sehr bedenklich und wundere mich auch ein bisschen darüber, dass es nicht so wirklich thematisiert wird. Es wird jetzt immer so getan, Bayern-Verfolger, sie sind wieder da, sie haben ja auch im DFB-Pokal gewonnen. Ich will nicht sagen, dass alles schlecht ist bei Leverkusen. Ganz im Gegenteil. Aber was für Phasen die sich leisten in dieser Saison, das finde ich wirklich erstaunlich. Und ich würde es eben zusammenfassen unter dem Aspekt Arroganz, weil anders kann ich es mir nicht erklären, dass das drin ist. Oder bin ich da ungerecht?
Weiß ich gar nicht. Also ich fand, was so das Zurückarbeiten angeht, da hat mir zum Beispiel Palacios ganz gut gefallen. Also so gut sogar, dass ich mir das notiert habe. Und ich fand nach vorne hat vielleicht ein bisschen Elan manchmal gefehlt. Weiß nicht, ob man das auch mit zu Arroganz zählen kann. Also ich glaube, du hast auf jeden Fall irgendwie, ich glaube, da müsste ich mir das nochmal ein bisschen mehr genauer angucken. Ausgewählt, würde ich es vielleicht schon mit unterschreiben, aber es wäre mir jetzt nicht so krass aufgefallen, wenn du das nicht angebracht hättest.
Ich meine, Arroganz ist jetzt natürlich auch ein wertendes Wort dafür, das ist vielleicht die falsche Formulierung, Überheblichkeit vielleicht auch zu negativ, aber ich hatte einfach das
Gefühl, Leverkusen
hat nicht mehr zu 100% den Spielplan einfach umsetzen wollen. Also so wie Bayern schafft es, seine Gegner einzuschnüren über ganz, ganz lange Phasen im Spiel. Bei allen Problemen, die Bayern natürlich trotzdem hat. Wir haben es vorhin besprochen. Und Leverkusen gibt sich zufrieden mit so einer Führung. Das war so mein Eindruck. Und denkt sich dann so, ja, wir machen noch das 3:0. Das haben sie ja auch gemacht. Es war ganz, ganz knapp, dass diese Treffer nicht gezählt hat. Deswegen ist es leicht erklärbar. Dieses Gefühl ist wahrscheinlich sogar richtig. Ja. Aber wenn wir die Frage beantworten wollen, warum Leverkusen in dieser Saison schon so viele Gegentreffer kassiert hat, nämlich sind es aktuell ja schon 20 nach 13 Spielen. Das sind doppelt so viele wie Bayern. Dann, glaube ich, kannst du bei sowas ansetzen.
Ja, aber guck, entschuldige Dennis, aber guck, wenn es funktionieren würde, dann würden wir wie im letzten Jahr drüber sprechen, das ist das Selbstbewusstsein.
Ja, okay. Ja, fairer Punkt. Ist das das, was du sagen wolltest, Dennis? Wir haben dich jetzt schon zweimal ignoriert.
Alles gut, ach, um Gottes Willen. Ja, also ich glaube schon, dass wir ein bisschen zu überkritisch sind mit Leverkusen. Also die Beobachtungen, die du hast, Max, sind komplett richtig. Das nehme ich auch wahr, nicht nur gestern auch jetzt, sondern auch schon die Wochen davor, dass sie immer wieder Phasen haben, sogar manchmal sogar Spiele. Also sie haben jetzt, gegen welche Aufsteiger haben sie jetzt nochmal, haben sie gegen Kiel unentschieden gespielt zu Hause?
Kiel haben sie 2:2 gespielt, genau.
Genau, das war ja das Gleiche. Die erste Halbzeit waren sie ja wahnsinnig gut und du hast wie in der letzten Saison das Gefühl, alles klar, also die kommen ja schon nicht mal aus der Hälfte raus. Das Problem ist, also ich drohe damit zu nerven mit dem Thema, glaube ich, aber das Thema Frische in dieser Saisonphase ist ein ganz, ganz wichtiges, weil viele Vereine einfach drunter leiden, unter dem Spielplan, der jetzt nochmal enger geworden ist, drunter leiden, die Verletzungen zu vermeiden. Und ich habe das Gefühl, wenn man jetzt zum Beispiel Bayern mit Leverkusen vergleicht, Bayern versucht den Gegner damit zu erdrücken, indem sie einfach physisch und von der Intensität her den Gegner drücken und dann kommen sie über ihre Ballzirkulationsphasen, das ist die Basis aber. Und Leverkusen macht es mehr aus einer Ballzirkulation heraus, dass sie einfach so lange den Ball spielen, bis der Gegner irgendwann ja so ein bisschen einschläft und merkt, oh warte mal, jetzt sind wir doch in der eigenen Hälfte und jetzt kommen wir aber nicht mal an den Ball, weil dann die Gegner, die Mitspieler in Ballnähe einfach so eng gestaffelt sind, das Gegenpressing dann immer reift und sie einfach technisch so stark sind, stärker als Bayern. Aber das Problem ist dann, wenn der Gegner mal mit der Physis gegenhält, kann es ein Gegenmittel geben. So, das kann dann wirken, das ist wie Feuer und Wasser. So, und dann kommt Leverkusen nicht mehr in ihre technischen Ausführungen und dann kann es mal ein bisschen kippen, so wie es bei Pauli auch ist. Und ich habe bei Leverkusen, wie gesagt, das Gefühl, dass sie aus dieser Zirkulationsphase dann so ein bisschen, ja, jetzt führen wir 2-0 und der Gegner hatte bisher gar keine Chance, jetzt spielen wir die zweite Halbzeit und gucken, dass wir uns nicht verletzen, dass wir uns auch ein bisschen schonen, dass wir nicht jeden Sprint gehen müssen, dass wir nur die nötigen Wege gehen. Und das, so weit sind sie dann vielleicht doch noch nicht. Aber ich glaube, es ist einfach, das, wie gesagt, Stroh damit zu nerven. Es ist einfach, glaube ich, dieser nachhaltige Gedanke zu sagen, okay, wir müssen gucken, dass wir irgendwo die Minuten sparen. So, um einfach frisch sein zu können.
War ja auch völlig richtig, also.
Fairer Punkt, wobei man auch dazu sagen muss, also bisher waren es ja noch nicht mehr Spiele. Es werden am Ende der Saison mehr Spiele gewinnen. Hm. Bisher sind alle Länderspielpausen und alle Champions League und sonstigen Pausen, das ist gleich. Aber die Belastung ist natürlich hoch. Das ist natürlich trotzdem genau. Richtig.
Und dann hat ja auch AC Milan und gegen Liverpool. Ja.
Genau, und du hast natürlich, und du hast ja auch Verletzungen
bei Liverpool. Und so.
Das stimmt schon. Also ja, da habt ihr mich, glaube ich, richtig eingefangen. Das ist schon, glaube ich, alles sehr, sehr valide, was ihr sagt. Ich bin sehr gespannt, wie jetzt Leverkusen in der Champions League spielen wird, zu Hause gegen Inter und dann beim FC Augsburg. Das sind auch zwei sehr, sehr unterschiedliche Teams, die doch aber ähnliche Dinge aufs Feld bringen. Also ich bin gespannt, wie sich Leverkusen da schlägt. 7 Punkte Rückstand hat Leverkusen auf den FC Bayern und man ist ja unter anderem im DFB-Pokal weitergekommen. Also allein deshalb sollte die Kritik vielleicht schon leiser sein. Bei St. Pauli sieht es wie folgt aus. Man hat 1 Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz mit Heidenheim. Man hat 6 Punkte Vorsprung auf Holstein Kiel. Das ist natürlich dem letzten Wochenende vor allem zu verdanken. Man spielt jetzt dann zu Hause gegen Werder Bremen, bevor man beim VfB Stuttgart und gegen Eintracht Frankfurt spielen wird. Das sind die verbleibenden Spiele für St. Pauli in dieser Rumpf-Hinrunde. Und dann wollen wir sprechen über das Samstagabend-Topspiel. In Gladbach fand das statt, zwischen Gladbach und Borussia Dortmund. Und leider werden wir heute auch über Schiedsrichterentscheidungen sprechen müssen, über Sven Jablonski. Denn es freut sich jetzt schon. Aber erst
Tobi Stieler.
Entschuldigung, ja, Sven Jablonski, den habe ich ja, entschuldige bitte, das ist ja auch komplett andere Kategorie, Jablonski hat ja jetzt heute das Hoffenheim-Spiel geleitet, sorry, deswegen hatte ich den noch so im Kopf und weil ich dieses Mic'd-Up-Video über ihn gesehen habe aus dem Spiel Dortmund gegen Bayern. Also, Tobias Stieler, Borussia Mönchengladbach gegen den BVB. Es gab nach 6 Minuten die erste Chance für Sabitzer, der verfehlt das Tor noch knapp. Dann trifft Benze Baini Skelly im Strafraum, also er tritt ihm auf die Hacke. Es gibt aber keinen Strafstoß. Genauso wie kurz darauf, als Gerasi den Ball ähnlich oder artverwandt wie Kukurella an die Hand bekommt, einen Schuss damit blockt, es gibt wieder keinen Strafstoß. Die Tore fallen deshalb erst in der zweiten Hälfte. In der 64. Minute geht Gittens im linken Strafraum-Eck gegen 2 Spieler nach innen und schießt an die Unterkante der Latte und von dort ins Tor. Honorar will Skelly helfen, macht aber die Innenseite nicht so richtig zu. Also es ist ganz interessant, weil alle wissen, was passiert. Honorar ja auch und er schafft es trotzdem nicht. Er rechnet dann doch nicht, glaube ich, mit der Explosivität, die Jamie Gittens hat. Tolles Tor von Gittens. Aber in der 68. Minute passiert dann die Szene, die zum Ausgleich führt. Es gibt eine Ecke, die köpft Player am ersten Pfosten nach innen, wo Kleindienst den Ball über die Linie drücken will, dabei aber von Groß gehalten wird. Wieder gibt es erst keinen Strafstoß, diesmal schaut sich Tobias Stieler die Szene aber an und entscheidet dann eben dann doch auf Strafstoß. Den verwandelt Kevin Stöger und trifft in die Mitte des Tores zum 1:1. Dann lenkt Gregor Kobel einen Schuss von Hack gerade noch an die Latte. Gerasi köpft in der Nachspielzeit freistehend knapp am Tor vorbei und als ob das alles noch nicht genug wäre an Dramatik, gibt es noch eine gelb-rote Karte in der 95. Minute Und da würde mich wirklich interessieren, wie es dazu kam. Schwanchara fault im Konter Schlotterbeck. Er regt sich über den Pfiff gegenüber dem Assistenten und Tobias Stieler sehr auf. Und vielleicht hat er auch deshalb die gelbe Karte gesehen. Kleines Problem, es ist seine zweite gelbe Karte. Er hatte 1 Minute und 11 Sekunden davor nämlich schon mal eine gelbe Karte gesehen. Die war völlig berechtigt. Aber den Bildern nach wusste er das vielleicht nicht oder nicht mehr. Er schien zumindest überrascht, dass er jetzt vom Feld muss. Ist egal, aber am Ende beendet Gladbach zu 10 dieses Spiel. Jamie Gittens köpft nochmal drüber und dann ist Schluss, Dennis. Ein Punkt gegen Borussia Dortmund. Bei einem anderen Spielverlauf und vielleicht anderen Themen, glaube ich, wäre man damit sehr zufrieden. Aber der Unmut, der muss auf Seiten der Borussia aus Gladbach dann doch groß sein nach diesem 1:1, oder?
Ja, klar. Also ich glaube, über die schwierige Entscheidung können wir ja noch klar. Also sprechen wir bestimmt noch ganz ausführlich. Ja. Und ich glaube, Nina wird auch eine Meinung zu haben zum Spiel. Also ich glaube schon, dass Gladbach gut bedient ist mit dem Ergebnis. Also Dortmund war also wahrscheinlich ihre stabilste oder ihr stabilstes Auswärtsspiel in dieser Saison in der Bundesliga. Sie waren wirklich sehr stabil, also stabil im Sinne von, sie haben nichts zugelassen, also kein Konter. Rami Benzebaini hat ein überragendes Spiel gemacht, also wirklich ein überragendes, also fast perfekt, weil Honorar auch der einzige Konterspieler war von uns. Was dann vielleicht so ein bisschen auf Gladbach überleitet, weil wir jetzt ausgerechnet gegen Dortmund wieder angefangen, also wir hatten, ich drohe bei Gladbach immer weit rauszuholen, ich fangt mich wieder sonst wieder ein. Wir haben jetzt am Anfang der Saison, haben wir mit Stöger und Player eine Doppelzehn und haben auf kontrolliertes Ballbesitzspiel gesetzt und hatten dann mit der Niederlage in Augsburg am 5. Spieltag, glaube ich, oder so, war der Druck ein bisschen größer und dann haben wir wieder geswitcht auf 2 Flügelspieler mit Hack und Honorar und nur noch mit einem Zehner. Das hatte dann zur Folge, dass wir ein bisschen konterlastiger spielen und haben dann ja auch gegen in Leipzig zum Beispiel sehr gut gepresst und so weiter und noch Umschaltmomente gehabt. Und dann gegen Dortmund in einem Heimspiel, wo ja erwartbar ist, dass Dortmund zumindest den Ball gerne hat, da dann wieder umzuswitchen und zu sagen, jetzt wollen wir doch wieder selber den Ball haben und wir versuchen aus dem Positionsspiel heraus die Momente zu kreieren, war für mich nicht so schlüssig, auch wenn ich Stöger und Player sehr gerne zusammen sehe. Das ist vielleicht vom Timing vielleicht ein bisschen unglücklich gewesen. Weil, wie gesagt, du hattest nur mit Honorar einen Konterspieler und den hatte Benzebaini völlig im Griff. So. Und Dortmund hatte jetzt auch nicht die Fülle an Torchancen, aber genug, um in jeder Halbzeit ein Tor zu schießen. Also mit einer anderen Varianz geht das Spiel vielleicht 0-2 aus und dann ist das auch total verdient. So, darum kann ich aus Gladbacher Sicht, kann ich mit dem Unentschieden eigentlich ganz gut leben.
Nina, du hast das Spiel ja auch gesehen, wie ist dein Blick drauf?
Ich musste nur gerade die Entmute-Taste suchen. Ich habe mir nicht viele Notizen gemacht, bin ich ganz ehrlich, aber ich fand, es war an sich irgendwie ein super weirdes Team. Weil, ja, Dortmund schon noch einige Torchancen hatte, aber so einen richtig dollen Drang vors Tor habe ich jetzt bei beiden nicht gesehen. Es war super viel im Mittelfeld und dadurch irgendwie halt auch ein bisschen frustrierend, plus halt diese unfassbar vielen strittigen Szenen, die dann auch noch mal so einen Spielfluss mit rausgenommen haben. Ja, die gelb-rote Karte war irgendwie ganz witzig, weil ich glaube, in der Zeit hatte ich irgendwie gerade wegen einer Verabredung oder sowas geschrieben und gar nicht so genau geachtet. Und auf einmal war Chanchara schon wieder weg. Und da dachte ich, warte, ist der nicht gerade eben erst eingewechselt worden? Oder halt sogar gerade erst noch darüber gesprochen worden, dass er eingewechselt werden sollte oder so? Mhm. War ein bisschen funny. Aber Benzebaini, gutes Spiel gemacht. Ja, bis auf halt so 1-2 Situationen, dann eben auch Thema Schiedsrichterentscheidungen. Ja, fand ich schwierig. Also insgesamt, ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz so richtig, was ich mit diesem Spiel anfangen soll. Bin ich ganz ehrlich.
Ich glaube, so geht's aber ehrlich gesagt allen. Weil du beim BVB auch, also du kannst einige Dinge kritisieren. Also Dennis hat's ja auch schon angedeutet. Dortmund hatte jetzt nicht das Füllhorn an Chancen, obwohl man relativ viel Ballkontrolle hatte. Du musst aber auch dann erwähnen, dass mit Niklas Süle schon wieder ein Innenverteidiger verletzt raus musste, dass mit Maximilian Bayer jemand verletzt raus musste, der gute Akzente gesetzt hat und mit Malen jemand kam, der zumindest in dem Spiel eben das jetzt nicht so wirklich auffangen konnte, dass er für Bayer reinkommt. Und du hast immer noch diese seltsame Rollenverteilung auch im Mittelfeld, wo ich den Eindruck habe, also wenn die jetzt mal, also Metscher, Groß und Sabitzer, wenn die jetzt mal 10 Spiele in der Konstellation spielen würden, dann wüssten die am Ende dieser 10 Spiele auch, wer wann was macht. Und auf dem Papier gibt es natürlich auch eine Aufgabenverteilung. Aber es gibt immer noch Situationen, in denen die einfach seltsam stehen, also wo es einfach keinen Sinn ergibt. Dann sind die im gleichen Raum oder im ähnlichen Raum. Manchmal gehen sie alle vor, weil Matcher nicht mitbekommen hat, dass Groß jetzt gerade auf den Flügel rausgegangen ist, weil Gittens eingerückt spielt und so weiter und so fort. So Sachen. Aber da kannst du ja auch sagen, ja gut, das muss ich halt finden. Und Dortmund hat ja auch das Problem, wenige Trainingseinheiten, weil Mehrfachbelastung und so weiter und so fort. Und ganz ähnlich, finde ich, sieht es dann eigentlich auf Gladbacher Seite aus, weil du hast eben den Ansatz, wo ich mich auch gewundert habe, also Dennis, die Gedanken, die du hattest, die kamen mir auch. Andererseits gewinnst du mit Stöger aber auch vielleicht ein bisschen Ballsicherheit im Umschaltmoment auch. Also du hast nicht mehr das Tempo hinter die Kette, aber du kannst vielleicht immer wieder die Entlastungsphasen holen. Und das ist ja in einem Heimspiel vielleicht auch wichtig. Du willst ja da vielleicht nicht immer nur auf den schnellen Abschluss gehen. Also man konnte auch dafür gute Begründung finden. Dann war Elvedi wieder zurück neben Itakura. Und im Grunde war das kein Thema, dass er wieder zurück war. Also sprich, eine gute Leistung, muss man da sagen. Und dementsprechend stehen so beide Teams da und können quasi gute Aspekte mitnehmen, können aber auch schlechte Aspekte mitnehmen. Und vielleicht war auch deswegen die Diskussion rund die Schiedsrichterentscheidung so groß.
Weil es sonst wenig hergegeben hat.
Ja, genau. Weil es bei allen anderen Diskussionen gibt es ein klares Aber. Und das gibt es zwar bei den Schiedsrichterentscheidungen auch, aber da fällt es einem halt leichter zu sagen, was, das muss doch ein Strafstoß sein. Wollen wir das vielleicht kurz mal aus dem Weg räumen, die Entscheidungen? Nina, du darfst mal loslegen. Dennis hat es ja erst im Stadion gesehen und sich dann später, glaube ich, nochmal zu Gemüte geführt. Nina, wie siehst du es denn? Also wir haben diese eine Szene mit Benze Baini, der Hack in die Hacken tritt. Und dann wird das danach von Tobias Stieler, schon während des laufenden Spiels wurde vom DFB kommuniziert, das ist eher ein Unfall und deswegen sei das kein Strafstoß.
Ja.
Verstehst du diese Argumentation?
Ja, I guess irgendwie, weil da dann mit reinspielt, dass ich schon auch Fan bin von der Aussage, nicht jeder Kontakt ist ein Foul oder ist ein direkten Strafstoß. Von daher finde ich, ja, okay, ich finde es dann mit Blick auf ein anderes Foul im 16er, auf das wir später noch zu sprechen können, absolute Farce. So, ich spreche da von Leipzig. Aber da kommen wir später noch dazu. Das fand ich schon okay. Ich fand interessanter die Handspielsituation. Weil ich mich da direkt gefragt habe, so, hä, sehen wir das mittlerweile entspannter? Gehen wir das mittlerweile entspannter an? Und ich finde, dass insgesamt, also ich glaube, da gab es auch noch mal eine Situation eben genau mit Girassi, wo ich schon eher sagen würde, das war ein Handspiel, als bei Benze Baini dann tatsächlich. Aber ich finde, man hat daran total gesehen, und ich hoffe, dass wir uns das alle, wenn wir so auf den VAR schimpfen, in den Kopf nehmen, dass da ja auch bloß Menschen davor sitzen. So die Entscheidungen treffen. Und die sind natürlich unterschiedlich, sagen wir es so. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt.
Dennis,
ihr seid da.
Ja, also bei Benze Baini, mein Problem ist in dem Fall, also ja, die Argumentation von Stieler macht Sinn, dass man da eine Grauzone versucht zu wählen. Mein Problem ist nur, morgen kommt ein Schiedsrichter, der legt die Grauzone nicht aus und sagt, nee, ich sehe es schwarz oder weiß, und rein regeltechnisch ist es ja ein Foul. Also, ja. Ich glaube, darüber sind wir uns ja einig, dass er ihm in die Hacken tritt und er fällt. So, ich verstehe die Argumentation und ich würde es auch so auslegen, aber nochmal, der Schiri, der morgen da ist, der will diese Grauzone nicht anlegen, sondern sagt ja, nee, das ist regelkundig ein Foul. Dann wird's wieder so gepfiffen und heute so. Und das ist dann natürlich, das tut mir dann als Gladbach-Fan weh, wenn einfach regeltechnisch ganz klar ein Foul ist.
Verstehe ich absolut, ja.
Genau, und das ist, also bei Girassi, da habe ich sogar, ich glaube, wir haben die genau umgekehrte Meinung. Bei Girassi finde ich, also Hand, also 2 Meter Distanz, Hand ist relativ nah am Körper, ist angespannt, finde ich, also da die Arme noch besser zu kontrollieren oder kontrollieren zu können, finde ich ambitioniert. Das sehe ich, also da bin ich eher aber generell raus beim Handspiel, bei der Handspielthematik, und regeltechnisch braucht ihr mir da nicht kommen. Einfach nur rein vom Gefühl finde ich schwierig, da jetzt Handspiel für zu pfeifen. Aber Benze Baini ist halt, wie gesagt, also schwierig.
Ich fand das ein bisschen albern, bin ich ganz ehrlich. Sky hat, ich habe es bei Sky geguckt, die haben dann natürlich auch nur das Kukureya-Bild daneben gestellt. Und ja, die Bilder, die Standbilder, sehen sich sehr ähnlich. Aber ich finde es völlig Quatsch, da so Standbilder nebeneinander zu legen, wenn ja gerade bei einem Handspiel mega wichtig auch ist, wo kommt das her? Nee. So.
Kukureya hat die Richtung geändert, Gerassi stand mehr oder weniger.
So. Und also das fand ich dann wirklich sehr albern. Also ich verstehe das absolut, dass man als Gladbach-Fan da sauer ist. Bin ich auch als neutrale Person, ehrlich gesagt, absolut. Und
was mich ja, vor allem, weiß nicht. Darf ich da noch ganz kurz was zu sagen? Das ist, geht nämlich allgemein zu dieser Kukureya-Sache. Das ärgert mich total, wie generell da jetzt drüber gesprochen wird. Das wurde nämlich dann auch bei Sky wieder gesagt, dass ja die UEFA dann 3 Monate später herausgefunden hätte, dass es doch ein Handspiel gewesen sei. Und das ist falsch. Das, auch wenn man das nicht hören will, als Fan des deutschen Teams vielleicht, aber nach der Regelauslegung, die bei der EM gelten sollte, sollte dieses Kukureya-Handspiel nicht gepfiffen werden. Und nach der EM, 3 Monate danach, hat sich das IFAB hingesetzt und unter anderem diese Szene zum Anlass genommen, zu sagen, wir schärfen nach, wenn der Ball mit einer hohen Wahrscheinlichkeit aufs Tor kommt und dementsprechend vielleicht dann Absicht weniger eine Rolle spielt, als eben das Ergebnis, was dadurch verhindert wird. Ein bisschen die Argumentation, die Julian Nagelsmann nach dem Spanien-Ausscheiden auch gefahren hat. Dann wollen wir, dass da doch ein Strafstoß gepfiffen wird. Also so ist es korrekt und dementsprechend hätte es hier auch einen Strafstoß geben können. Und meiner Meinung nach, also ich bin ehrlich gesagt bei beiden Szenen so, dass ich sage, für mich ist es beides eigentlich ein Strafstoß, auch wenn es beides Strafstöße sind, die ich nicht gerne haben wollen würde. Aber wir müssen ja das Regelwerk so auslegen, wie es jetzt aktuell vorliegt. Mhm. Und da muss man sagen, und da finde ich das, was Dennis sagt, schon richtig. Also frag mal Stuttgart-Fans, die haben wegen einem Trittfehler eine Minimalkontaktberührung, haben den Strafstoß gegen sich bekommen. Es ist natürlich nicht für dieses Spiel relevant, aber es war ein Fehler von Benzebaini. Das ist für mich ein klarer Strafstoß. Es tut mir leid. Natürlich ist es doof, aus so einem Mini-Ding dann einen Strafstoß zu machen, aber dafür gibt es ja den Strafraum, dass da eben solche Dinge bewertet werden. Also anders gewertet werden als überall sonst auf dem Feld, also mit einer anderen Konsequenz. Und genauso ist es für mich eigentlich beim Handspiel der Fall. Natürlich hat er da nicht, er will nicht den Block, den Schuss blocken, aber er tut es. Und er wäre meiner Meinung nach auch aufs Tor gekommen. Und dann ist es ein Handstrafstoß.
Ja, aber da finde ich es, ach, weiß ich nicht. Also, was soll er dann machen mit dem Arm?
Ja, wohin? Ja,
natürlich, aber
und zwei Meter. Und es ist klar, nach also dem Regelwerk. Ja, aber dann will ich so eine Regel nicht haben.
Ja, gut, aber damit müssen wir die, du, ich sag ja, es sind beide Strafstöße, bei denen ich auch Bauchschmerzen habe, dass das dann quasi von einer 0,01% Chance zu einer 75% Chance ein Tor zu erzielen wird. Zumindest in der Benzebaini-Szene beim Schuss war die Chance ja noch ein bisschen höher. Aber ja, und auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch richtig, dass wir von Schiedsrichtern fordern und auch von Schiedsrichterinnen, dass sie sich im Rahmen des Regelwerks bewegen und dann den Kontext von Spielen und so weiter einfließen lassen. Also wir wollen ja auch keine Paragraphenreiter. Aber ja, eben. Ich glaube, mich stört dann die Kommunikation so ein bisschen. Ich glaube, dass man im Nachhinein
verstehe
sagt,
auch total.
Das ist halt ein Unfall und deswegen haben wir es nicht gepfiffen. Ja, und das ist eine ganz andere Szene als Kukureya. Ich glaube, das ist vielleicht in Schiedsrichteraugen richtig und da gibt es Argumente dafür, du hast das ja auch genannt, die Standbilder sind ähnlich, aber nicht der Bewegungsablauf und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dann wäre es schlauer, anders zu kommunizieren und zu sagen, ich kann total nachvollziehen, warum sehr viele Leute hier einen Strafstoß hätten. Für mich ist es keiner, weil im Kontext des Spiels, und dann kannst du genau dieselben Dinge sagen. Dennis.
Ja, also Max, du hast genau den Punkt, der vielleicht auch wieder auf Stieler überleitet. Wir wollen nicht diese Schiris haben, die einfach nur schwarz-weiß, aber nur ein Regelwerk und entscheiden. Und das ist das Problem. Er macht es in der Situation nicht, macht es aber bei Can Chara später dann doch. Der schießt den Ball weg. Es ist regeltechnisch absolut völlig richtig, gelb-rot. So, und Can Chara kann sich bedanken, dass er bei dem Check gegen Sabitzer da schon nicht rot bekommt, der auch also völlig verrückt aus dem Nichts. Also ne, nicht in Schutz, ich will Can Chara nicht in Schutz nehmen, nur sagen, da ist er dann penibel und er schießt den Ball weg in der 90. oder 92. Minute, mein Gott, so, und da gibt er dann halt wieder die Gelb-Rote. Und beim Elfer sagt er, ja, wir wollen ja alle nicht so penibel sein. Dann muss es auch durchziehen, ne?
Da bin ich auch total bei dir. Also die Linie fand ich dann wirklich. Also ich glaube, wenn er klarer bei der Linie geblieben wäre und eben Max, wie du sagtest, besser kommuniziert hätte, wie auch immer, dann hätte man das schon irgendwie vielleicht ein bisschen besser mitnehmen können. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber ich fand so dann eben auch hier mal locker. Ich bin ein Fan von Leine lassen, so, ne? Aber dann immer hin und her und das mal so, nee.
Andererseits, wir werden die absolute Gleichheit nie bekommen, weil es sind
weil Menschen. Weil es sind halt Menschen, ja.
Und man kann ja auch nochmal festhalten, dass es überhaupt so viele Strafstoßaktionen gab, spricht ja auch dafür, dass Gladbach in diesem Spiel es wirklich gut gemacht hat, in den gegnerischen Strafraum zu kommen. Und da kann man nämlich wieder aufs Sportliche zurückkommen, bei allem, was bei Gladbach dann doch nicht funktioniert hat und bei vielleicht auch mancher Entscheidung, die vielleicht nicht so gut gepasst hat zum Gegner. Es ist wirklich interessant, welche Dynamik allein mit einem Honorar und einem Kleindienst auf dem Spielfeld immer wieder entstehen kann. Und oder ein Rocco Reitz, der immer wieder, der hatte wahrscheinlich 50-50 glückliche, unglückliche Aktionen mit dabei. Da ist viel Ausschuss mit dabei. Aber er hatte auch die zwei Läufe, die im Strafraum enden, wo man sich denkt, krass, wo kam denn der auf einmal her? Ach so, jetzt schießt er aus vollem Lauf. Ja, okay, mach mal. Ist ja interessant. Und Kobel musste ja auch wieder stark parieren. Also, dass Dortmund hier einen Punkt mitnimmt, hat auch mit Gregor Kobel zu tun. Und das wiederum, Dennis, sollte ja alle Gladbach-Fans zuversichtlich stimmen, weil man da ja immer noch die Frage hat, ich meine, habe ich ja erst mit Manuel Breuer auch im Schwerpunkt besprochen, was ist es jetzt, Fisch oder Fleisch gerade bei Gladbach? Wie gut steht man da? Und jetzt wird ja schon über Vertragsverlängerung mit Wirkus diskutiert. Also jetzt schlägt das Pendel wieder in die andere Richtung aus. Wo stehst denn du da?
Ja, das ist ein sehr großes Thema. Sportlich würde ich das folgendermaßen bewerten. Wir sind einfach, und das ist nicht wertend gemeint, einfach total durchschnittlich. Das ist ja sogar ein Upgrade zur letzten Saison. Mhm. Wir sind einfach ein Team, was so mit ganz vielen anderen Mannschaften, Augsburg, Bremen, Wolfsburg eigentlich auch vielleicht, so nein. Hoffenheim, die, wenn die ein bisschen besser drauf sind, sind wir so ein Pool von Platz 7 bis 12, wo wir dann je nach Verlauf der Saison dann irgendwo uns einpendeln werden. Und wenn du eine durchschnittlich gute Mannschaft bist, dann gewinnst du mal ein Spiel, verlierst mal ein Spiel, so, und das ist jetzt auch ein bisschen so der Trend gewesen bei uns. Aber wir sind schon, und das würde ich schon behaupten, auf einem Level angekommen, wo wir sagen, okay, das ist immer unser Mindestmaß und drunter sind wir eigentlich nicht mehr, zumindest in dieser Saison. Und das ist schon ein sehr solides Niveau. Also Dortmund dann, ja, die haben ihre Probleme auswärts, hatten aber auch anderweitig Probleme, die das begünstigt haben. Und das war jetzt wieder eine Mannschaft auf dem Platz, die jetzt Brand hat gefehlt, ja, aber die war trotzdem auch schon in Ordnung. Und die so fernzuhalten vom Strafraum, wie gesagt, alles verteidigst du nicht, Gittens ist halt Gittens, ist das schon sehr, also sehr solide einfach. Also du hattest jetzt auch im Stadion nicht das Gefühl, also du hast gespürt, wir kommen nicht so ins Kontern, also diese Momente wie gegen Leipzig, wo du die ausgekontert hast, hattest du nicht, aber du hattest auch nicht so das Gefühl, oh, jetzt passiert es jeden Moment, dann schießt Dortmund hier das Tor. Also die waren schon auch resilient, ne? Das ist ein Wort, was bei uns in Gladbach seit Daniel Farke nicht mehr so gerne gehört wird, aber es beschreibt in dem Fall, glaube ich, sehr gut, wie wir verteidigt haben. Wir verteidigen diese Saison auch ein bisschen aktiver. Wir wollen früher auf dem Sprung sein. Wir haben einen interessanten Mix aus dem Hybrid-Pressing, so aus Zonen- und Mannorientierung heraus, dass wir erst aus den Zonen heraus ins aktive Pressing, ins Mannorientierte gehen. Das funktioniert auch ganz gut. Wir haben mit Rocco Reitz einen, also wow, der läuft und läuft und läuft und kann auch dabei auch noch Fußball kicken. Also das ist, was du auch beschrieben hast, Max. Das ist schon, dass wir Kicker haben, die einfach relativ komplett sind, die keine explizite Stärke haben und darin dann einfach richtig gut sind, sondern einfach relativ ein gutes Allround-Paket haben, auch so für Nico Elvedi zum Beispiel. So, das sind alles Spieler, die sind total solide, einfach wissen, was sie machen, so, und das wirkt sich gerade aus, und jetzt sind wir Elfter, wir haben einen soliden Punkteschnitt, ich glaube von 1,4 oder so, wenn du das hochrechnest, bist du bei über 40 Punkten auf jeden Fall, und das ist ja genau das, wonach dieser Kader ja auch schreit, wenn man ehrlich ist.
Das ist sehr, sehr schön zusammengefasst. Und ähnlich ist es auf einem anderen Niveau ja auch mit dem BVB. Der BVB ist so ein Durchschnittsteam der Top 6. Und da gewinnt man eben auch mal ein Spiel. Und man verliert aber auch mal ein Spiel. Man verliert auch mal Punkte und spielt unentschieden. Und die Aufgabe für Nuri Sahin ist es eben, wieder in die Top 4 konstant reinzukommen. Aber auch da, wie gesagt, ich habe ja die Verletzungen angesprochen im Spielaufbau. Also es war lustig, als Guirassy manchmal Sechser neben Metscher war und Metscher auch sich gedacht hat, ach, wo kommst du denn auf einmal her? Aber solche Dinge brauchen sie eben anscheinend noch, Und man hat ja dieses Spiel aber dennoch positiv gestalten können, hätte es auch gewinnen können. Deswegen wahrscheinlich am Ende sind dann doch beide Borussias halbwegs zufrieden damit. Auch wenn Dortmund jetzt auf Rang 6 abgerutscht ist, 3 Punkte hinter Leipzig und den Champions League Plätzen, ist man jetzt, über Leipzig wollen wir gleich sprechen. Der nächste Gegner für Dortmund hat es in sich. Man spielt zu Hause gegen Barca und dann zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim. Für Borussia Mönchengladbach geht es gegen den Gegner von Leipzig von diesem Wochenende, nämlich gegen Holstein Kiel, bevor man ebenfalls gegen Hoffenheim spielen wird. Und damit habe ich schon zweimal angedeutet, über welches Spiel wir jetzt sprechen wollen. Wir wollen sprechen über die Partie eben zwischen Kiel und Leipzig und auch da werden wir über einen Strafstoß sprechen müssen. Nina hat schon angedeutet, vorher erzähle ich euch aber, was sonst noch so los war in dieser Partie. Erst rettet Weiner vor Openda, dann hat Seiwald Glück, dass ein Foul von ihm nur knapp neben dem Strafraum stattfindet, wurde auch nicht gepfiffen, aber konnte logischerweise nicht mehr überprüft werden. Und dann erzielt Leipzig das 1:0 aus einem Konter heraus über Žeško, der ignoriert Openda und schießt, seinen Abschluss pariert Weiner, aber er prallt direkt zurück zu Žeško, der so das 1:0 erzielt. Das Ganze passiert in der 27. Minute. Dann pariert Gulaschi einen Schuss von Porat und in der zweiten Hälfte verfehlt eben jener Gulaschi eine Ecke und trifft Harris am Kopf. Es gibt aber keinen Strafstoß. Danach pariert Gulaschi gegen Skripski und den Strafstoß der Partie, den gibt es dann in der 66. Minute. Macino flankt nach innen und findet Rosenbohm, den der Ball so verspringt, dass Skripski abziehen kann. Orban fälscht den Ball noch an die Latte ab. Es gibt aber Abstoß und im Gegenzug geht Openda nach einem tollen Pass an Schulz vorbei und kommt zu Fall. Florian Bartstübner gibt Strafstoß. Man sieht dann in der Wiederholung, also schon im Live hat man nicht so wirklich gesehen, was da passiert ist, aber man denkt dann ja, wenn der Schiedsrichter so entschieden reagiert, na gut, da habe ich irgendwas nicht gesehen. Und es gab einen Kontakt, aber der war wirklich minimal und am Arm. Dennoch bleibt dieser Strafstoß stehen. Silva tritt an und verwandelt zum 2:0. Harris schießt dann später noch knapp am Tor vorbei. Aber am Ende bleibt es genau bei diesem Endstand. Holstein Kiel verliert dieses Spiel, Nina. Und ich glaube, das ist eine schwer zu schluckende Pille für alle Holstein-Fans, weil man eigentlich wirklich gut war in dieser Partie. Und Leipzig schießt ein Tor nach Konter und eins nach Strafstoß. Mit welchem Thema dieses Spiels willst du anfangen?
Ich glaube, das ist sehr bitter für alle Fußballfans, bin ich ganz ehrlich. Weil, ja, also Leipzig kann das Spiel nicht gewinnen. Eigentlich dürften sie das nicht. Und dieser Strafstoß, ich bin normalerweise wirklich vorsichtig und bin sehr, sehr bemüht, habt ihr vielleicht vorhin gemerkt, irgendwie SchiedsrichterInnen zu verstehen und da Möglichkeiten, auch andere Perspektiven einzunehmen. Aber dieser Strafstoß da, niemals im Leben darf das ein Strafstoß sein. Also sorry, das fand ich wirklich, also diese minimalste Berührung, die muss, da brauchst du echt ein Mikroskop, um das zu erkennen. Und dass da nicht irgendwie also das fand ich wirklich heftig, dass der gezählt hat und eben andere ja nicht nur beim Spiel in Gladbach nicht, sondern auch andere mögliche Strafstöße auch noch, die dann nicht gegeben worden sind. Aber der bleibt bestehen. Ich denke, nee. Also und dann wie gesagt Kiel, die auch noch echt erste Halbzeit nicht so richtig, aber in der zweiten Hälfte sind auch deutlich aktiver geworden sind und auch noch mit Harris zum Beispiel irgendwie in der 77., der 80. echt noch ein paar Chancen hatte. Skripski, hast du auch gesagt, Lattentreffer und so. Mindestens ein Unentschieden wäre drin gewesen und ich fand wirklich, boah, ach, bei Leipzig, das ist wirklich, also ja, die sind jetzt wieder ein bisschen besser in der Spur, was die Ergebnisse angeht, aber die ja, hatten so wenig Druck irgendwie auch dabei, so wenig Dynamik dahinter. Und Openda, wirklich, sorry, aber der ist mir sowas von auf den Nerv gegangen. Tut mir leid, dass ich jetzt so lange monologisiere auch, aber der wirklich, also, oh, da vorne quasi alleine war, ständig rumlamentiert hat, irgendwie am Boden gelegen hat, irgendwie, der hat ja noch mal einen Elfer gefordert oder was, wo ich auch gedacht habe, so, nee, steh auf, krieg einen Hacken in den Teer und dann, ja, am Abwinken hoch, wenn er dann mal irgendwie da vorne ist und einen Ball zugespielt kriegt, dann rennt er da oder dann geht er nicht wirklich hinterher. Zweite Bälle nicht sein Thema gefühlt. Also, boah! Nee, das, ja. Da war ich wirklich furchtbar genervt, wie man eventuell ein bisschen merkt.
Im Subtext kann man das erahnen, wenn man dich sehr gut kennt, Nina. Aber das Schöne ist, dass ich dachte, ich reg mich so über Leipzig auf. Also Elfmeter bin ich völlig bei dir, nie im Leben einer. Und ich hoffe sehr, dass das Florian Bartstübner und der DFB im Nachhinein auch so bewerten und sich überlegen, warum haben wir es dann doch nicht nochmal angeguckt. Also wahrscheinlich werden sie der Argumentation fahren, es war keine glasklare Fehlentscheidung, würde ich widersprechen, ist für mich.
Es ist glasklar, also wirklich.
Genau. Entschuldigung. Aber hoffen wir einfach, dass sie das im Nachhinein auch sehen. Ist super ätzend, vor allem, weil, ich habe es ja auch gesagt, vorher hätte es eigentlich Ecke geben müssen und nicht Abstoß. Ja. Also das war auch eine von mehreren Entscheidungen, wo nicht richtig auf Ecke oder Abstoß entschieden wurde. Ist halt in dem Fall leider zeitlich zusammengefallen mit der Strafstoßentscheidung. Und dann bin ich aber sehr beruhigt, Nina, weil ich war mir schon ziemlich sicher, dass wir uns über diesen Strafstoß beide aufregen, weil das war eben dann doch sehr eindeutig keiner oder zumindest sehr zweifelhaft. Aber dass du dich genauso über Leipzig aufregst wie ich, das finde ich jetzt, ich bin richtig erleichtert. Weil für mich ist es nämlich so, also Leipzig auf dem Papier. Leipzig, also es wird wahrscheinlich auch einen Leipzig-Schwerpunkt geben. Der hätte eigentlich in der letzten Woche stattfinden sollen, aber da wollten wir noch aufs DFB-Pokalspiel warten gegen Eintracht Frankfurt. Und dann hat es terminlich nicht geklappt, weil ich einen Ganztagestermin am Freitag reinbekommen habe. Also liebe Hörerinnen und Hörer, entschuldigt bitte, deswegen gab es keinen Schwerpunkt.
Aber ist ja voll gut, weil also gerade nach dem Spiel jetzt finde ich es auch mega spannend.
Genau, weil man hätte nämlich, also wird jetzt hoffentlich diese Woche klappen, kann ich aber genau auch noch nicht sagen, stand jetzt zur Aufzeichnung Sonntagabend. Aber genau das ist nämlich der Fall. Hätten wir letzten Freitag dann gesprochen, was eben der Termin gewesen wäre, dann hätten wir wahrscheinlich gesagt, ja, haben echt jetzt die Kurve bekommen und jetzt, als es drauf ankam, gegen Eintracht Frankfurt wirklich ein überzeugendes Spiel hingelegt. Und jetzt nach dieser Partie würde ich mit der These in den Schwerpunkt reingehen, den es dann ja wahrscheinlich irgendwann demnächst dann schon mal geben wird. Die spielen genauso schlecht wie vorher, aber es reicht halt manchmal zu gewinnen. Ich finde nämlich auch, Leipzig hat genauso alle Defizite gezeigt, aber auch die Qualitäten, die man hat, die es in allen Spielen vorher schon zu sehen gab. Man tut sich mit Ball schwer, es hängt extrem davon ab, ob die Bock haben und manchmal haben sie einfach keinen Bock und man denkt sich, warum eigentlich?
Ja, total.
Dennis hat was dazu zu sagen.
Genau, also ich finde, also ich Marco Rose auch in Gladbach gehabt und danach auch relativ intensiv beobachtet, weil ich fand, dass er damals ein sehr interessanter Trainer war und ich habe das Gefühl, dass er, also nicht er alleine, ist jetzt schuld, dass Leipzig vielleicht ein paar Problemchen hat, aber er ist ja nun mal auch der Trainer und ich habe das Gefühl, dass er sich so ein bisschen, dass so ein bisschen die Weiterentwicklung in seinem Spiel fehlt. Mhm. In dem Sinne, dass, also Pressing, das kennen wir alle, raumorientiertes Pressing, Aktivität, Intensität, das sind die Merkmale, die du immer wieder hörst, gerade aus dem RB-Kosmos. Und er hat so ein bisschen das Problem, dass er sich darin so ein bisschen verliert und mit Ball, also du merkst, dass diese, nicht nur die Deutschliga, sondern generell in den Top-Ligen, dass, ich sag's immer gerne so, dass die versuchen, nachhaltiger zu spielen, also mit dem Ball diese Phasen nutzen, sich auch mal ausruhen zu können. Und da ist Leipzig einfach immer so dran, immer so schnell wie es geht, vertikal zu spielen. Und das erfordert ja, dann gibt es immer eine Aktion darauf. Also du verlierst den Ball und dann presst du gegen. Das ist ja, das kennen wir ja alles. Ist aber so ein bisschen bei mir so einfach, wenn ich sehe, wie Stuttgart spielt, wie Leverkusen spielt, wie Bayern München auch spielt, einfach ergänzend dazu. Und bei Leipzig und bei Rose vor allem ist es halt immer so die Basis. Und alles, was da rum ist, es hat sich nicht so weiterentwickelt. Also das ist immer noch mit Ball 2019 in Gladbach. So, das ist ja auch in Ordnung, ist auch ein solides Niveau. Ist aber vielleicht, wenn man ganz nach oben möchte, vielleicht ein Tick zu wenig. Und da fehlt mir so bei Marco Rose einfach ein bisschen die Entwicklung. Und das sieht man bei Leipzig halt auch immer wieder, auch jetzt in diesem Spiel, auch da die Highlights gesehen, athletisch mega stark, wie Šeško da durchgeht, gegen, so dass wäre es nichts, dann läuft er die 50 Meter da runter und dann schießt er das Tor und gut, so kann man auch durchschießen. Mhm. Aber alles darum herum ist so ein bisschen, stagniert ein wenig.
Aber liegt es an Rose oder daran, dass sie halt enormes Verletzungspech auch haben? Vielleicht auch an den einzelnen Spielern, weil ganz ehrlich, ich finde, hier können wir auf jeden Fall auch das Wort Arroganz und Überheblichkeit mit anbringen. Ich meine, in die Saison gestartet sind somit die ersten 8 Spiele nicht verloren. So, und ich fand, also ich meine, ich bin ja auch ab und zu mal beim MDR tätig und da ist ja aber natürlich auch Thema. Und da fingen sie auch schon alle an, irgendwie nach der 2. Niederlage oder was zu reden von wegen Krise. Bin ich dann doch eher so ein bisschen dabei, den Ball ein bisschen flach zu halten, weil ich meine, es gibt mal gute, mal schlechte Phasen, so klar, die Art und Weise, wie dann gespielt wird, kann man thematisieren, dass das eine Krise wäre, aber da wirklich, also wer da alles verletzt fehlt, ist total krass, wie man dann da zusammenspielen muss, wie man es vielleicht vorher noch nicht so viel gemacht hat. Bin ich eher Fan von bisschen Ruhe walten zu lassen, aber klar, wenn man irgendwie in der 2. Hälfte gegen Kiel nur 30% Ballbesitz hat.
Genau, das ist es nämlich. Also natürlich hat Leipzig Verletzungsprobleme und natürlich ist auch für Leipzig die Saison lang. Also wir können das ja nicht bei allen anderen Teams sagen und das jetzt bei Leipzig nicht gelten lassen. Aber in einem Spiel gegen Kiel, bei allem Respekt für Kiel, und wir werden gleich noch drüber sprechen, was die sehr, sehr gut gemacht haben, aber da kann das nicht die Argumentation sein, vor allem wenn wir immer wieder sehen, dass sich eben Spieler von außen gesehen hängen lassen. Warum sie das tun, das wissen wir nicht. Da kann es ja auch andere Gründe dafür geben als Bocklosigkeit oder Arroganz. Also das ist ja quasi genau das, wo ihr mich vorhin eingefangen habt. Vielleicht ist das bei Leipzig auch so der Fall. Aber es ist einfach insgesamt in sich nicht stimmig. Und vor allem hat Leipzig inzwischen viel zu oft Spiele drin, wo sie die Kontrolle komplett abgeben. Und du musst für Kontrolle ja nicht Ballbesitz haben. Kontrolle kannst du auch über eine sehr stabile Defensive und sehr gutes Umschaltverhalten haben. So war ja der Beginn der Saison. Schon damals war es aber so, aber das wollten halt viele nicht gerne hören, dass man mehr Tore hätte kassieren müssen, als man damals kassiert hat, als man die beste Abwehr der Liga hatte. Jetzt kassierst du diese Treffer, jetzt gegen Holstein Kiel, ausnahmsweise mal nicht. Aber schon siehst du, diese Kontrolle geht verloren, weil du nämlich wieder in aktive Phasen reinkommst, weil du im Rückstand hinterher rennst oder jemand ausgeglichen hat. Oder eben, weil Gladbach dich mit einer sehr guten ersten Hälfte bei 0-0 hält und du irgendwie zu Hause noch was drehen willst. Und das bekommen sie nicht hin und da knüpft dann eben das an, was Dennis gesagt hat, weil da wahrscheinlich einfach ein Teil des Fußballs fehlt in Leipzig, den man nicht aufs Feld bekommt, und ob das jetzt am Trainer liegt oder an den Spielern oder an eine Kombination aus beiden, ist letztlich auch egal. Wir bewerten das Ergebnis und das Ergebnis ist nicht gut. Und das Ergebnis bedeutet aber dennoch, dass man dieses Spiel gewonnen hat. Und damit kommen wir zu Holstein Kiel und wir kommen schon wieder zu einem Aufsteiger, der wirklich nur noch die Fingerknochen in der Hand hat, wenn er dieses Spiel sich nochmal im Nachhinein anguckt, Nina, weil sie haben doch eigentlich so viele Dinge gut gemacht und es hat trotzdem einfach nicht gereicht. Auch wegen einer Schiedsrichterentscheidung, aber es lag ja auch noch an anderen Dingen, unter anderem an einem sehr guten Peter Gulaschi, der ja auch sehr gut pariert hat. Also, was hat sich Kiel vorzuwerfen?
In der ersten Hälfte nicht aktiv genug gewesen zu sein, würde ich mal sagen. Die Chancen, die sie hatten, nicht reingemacht zu haben. Also, Skripski da absolut toller Wechsel. Wirklich, also Der hat da richtig Schwung mit reingebracht, für Knutzen gekommen in der Halbzeitpause oder nach der Halbzeitpause. In der ersten Halbzeit, klar, sind sie Leipzig ganz gut auf den Füßen gestanden, haben recht wenig Raum gelassen, aber eben die eigenen Aktionen nach vorn haben gefehlt. Und was auch ein Thema tatsächlich war, Fehlpässe im Aufbau. Also das war wirklich, ja, halt mit dem Grund dann auch, warum es nicht geklappt hat. Und ja, also hinraus habe ich dann echt einige Chancen mir noch aufgeschrieben für Kiel. Also wie gesagt, zweimal recht kurz vor Schluss noch Harris, Skripski auch doppelt, Finn Porat auch, der auch in der zweiten Hälfte dann viel mehr aufgeblüht ist, auch als Skripski dann mit im Spiel war, hatte irgendwie deutlich mehr Aktionen. Die wollten dann, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Spieler selber mehr auch den Ball einfach haben wollten. Mega bitter. Ich habe noch gedacht, in der 48. da, wo Gulaschi gegen Harris eben recht rabiat reingeht, sagen wir es mal so, habe ich erst gedacht, hallo, warum gibt's da jetzt keinen Strafstoß? In der Wiederholung, finde ich, hat man dann gesehen, weil, also auf den ersten Blick hat's ausgesehen, als würde Gulaschi ihn da sehr doll boxen. Also einfach richtig zack an den Kopf. Aber ja, in der Wiederholung hat man dann gesehen, es war dann doch wirklich nicht so doll. Aber ja, also das, was man sich vorwerfen kann, Fehlpässe, Chancen nicht genutzt. Und erste Halbzeit,
Ja, und vielleicht
nicht aktiv genug. Aber da spielt dann das rein, Entschuldigung, was ich eben bei St. Pauli zum Beispiel auch gesagt habe, wenn sie vorher aktiver gewesen wären, hätten sie es vielleicht nicht über die Zeit tragen können und am Ende nicht mehr so viele Chancen gehabt oder eben mehr Chancen von Leipzig dann auch zugelassen.
Ja, und natürlich ist es genauso richtig, wie wir es vorhin bei St. Pauli diskutiert haben. Ich finde aber Heimspiel versus Auswärtsspiel macht da nochmal einen Unterschied. Weil du musst ja jeden kleinen Vorteil, den du hast, den musst du aktivieren und dazu gehört eben auch, dass du in Heimspielen versuchen musst, den ZuschauerInnen ein Spiel zu bieten, auf das die emotional aufsatteln können. Hm. Und wenn du dir anguckst, wie gut das hohe Pressing in der zweiten Hälfte funktioniert hat, wie viele hohe Ballgewinne man da hatte, wie viele Chancen man da hatte, wie gut Porat gespielt hat, wie gut Maschino gespielt hat. Skripski hast du ja auch schon erwähnt nach seiner Einwechslung.
Maschino aber auch, ja.
Das ist, und das wäre das, was mich wirklich bei Holstein nochmal ins Überlegen bringen würde an deren Stelle. In der zweiten Hälfte hatten die 15-3 Schüsse. Und das lag natürlich auch an Leipzig, haben wir ja auch schon thematisiert. Und wie gesagt, es ist auch völlig richtig zu sagen, du kannst mit so einer Taktik auch ins offene Messer laufen, gerade gegen Raba Leipzig. Ja. Aber jetzt ist es ja so, dass die ja gar nicht den tiefen, einschnürenden Ballbesitz gespielt haben. Die haben ja eben diesen komischen Mischmasch gespielt, den sie eben gerade spielen. Deswegen, also ich hätte mir da schon von Beginn an eigentlich ein aktiveres Spiel gewünscht, auch vor dem Hintergrund, dass Leipzig unter der Woche gespielt hat und dass Leipzig aus einer Schwächephase herauskommt. Die ist eben nicht vorbei mit einem Spiel. Und ich weiß, dass ich das leicht
herzeige. Aber wirst du ja dann im Zweifel halt nicht, ne?
Natürlich. Und es kann auch sein, dass das schief geht. Aber was hat denn Holstein Kiel zu verlieren? Kiel hat 5 Punkte. Die haben 5 Punkte Rückstand aktuell. Die haben jetzt schon 33 Gegentore. Über die Tordifferenz werden die sehr wahrscheinlich den Klassenerhalt nicht mehr schaffen. Dann musst du vielleicht irgendwann im Laufe der Saison das auch anerkennen. Die Tabellensituation ist super schlecht. Das ist genauso wie beim VfL Bochum. Und dann kannst du auch sagen, jetzt können wir da ehrlich gesagt auch drauf pfeifen, ob wir jetzt nochmal 4 Stück bekommen oder ob wir es nicht schaffen, uns mit immer mal wieder Gegner zu überrumpeln, weil es soll einfach super unangenehm sein, bei uns zu spielen. Wie gesagt, auswärts sehe ich es auch ein bisschen anders. Da kann Kiel auch vielleicht eher die Underdog-Rolle ausspielen, so wie gegen Leverkusen, dass man nochmal umstellt und dann kommt. Aber spiel doch die Tabelle, du hast nichts mehr zu verlieren. Ja. Ab nach vorne.
Aber ich finde, unangenehm zu bespielen sah das schon aus in der ersten Hälfte auch.
Ja, weil Leipzig das nicht kann. Also, ja, gut, nee, sie haben dieses sehr enge 5-3-2 gehabt und Geschwill ist immer aus der Kette rausgerückt, hat Spieler aufgenommen, die sich fallen haben lassen. Stimmt, das haben sie schon gut gemacht. Das stimmt. Und das ist ja auch sinnbildlich, dass dann das Tor nach einem Konter fällt. Also, ja, Punkt für dich. Hast du recht. Aber was ich damit sagen will,
nee, ist, du hast ja auch voll den Punkt. Also, warum man da nicht mehr sich traut, ja.
Es ist halt, ja, also.
Ich würde Remberg, um mal nochmal einen positiven Eindruck zu nehmen, Remberg würde ich auch nochmal positiv hervorheben. Neben Porat zum Beispiel in der zweiten Hälfte oder Skripski ja auch, Harris. Aber der Remberg, der hat mir auch ganz gut gefallen. Der hat ab und zu auch mal ganz schicke Pässe gespielt und sich gut bewegt da im Zentrum.
Ja, sehr richtig. Aber eben leider unter dem Strich, also aus Sicht von Holstein Kiel natürlich leider, wieder eine Niederlage. Deswegen jetzt eben diese 5 Punkte Rückstand auf Heidenheim, 6 Punkte weiter auf St. Pauli. Für Kiel geht es jetzt dann nach Gladbach, habe ich ja gerade schon erwähnt. Und dann ins Heimspiel gegen den FC Augsburg. Für Raba Leipzig wiederum folgen jetzt 2 Heimspiele. Einmal Aston Villa in der Champions League und dann Eintracht Frankfurt in der Bundesliga, bevor man dann als letztes Spiel vor der Winterpause zum FC Bayern reist. Also auch hier, allein die Gegner versprechen da einiges an Diskussionsstoff. Schauen wir mal, wie sich dann Leipzig schlägt und schauen wir mal, wann das Ganze dann im Rasenfunk besprochen wird. Damit sind wir ungewöhnlich smooth auch schon im kurzen Ankündigungs- und SupporterInnen-Dank-Blog gelandet, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich kann euch noch sagen, was es in dieser Woche zu hören geben wird, so ist es richtig, es ist schon ein bisschen spät, ich entschuldige mich für mein Deutsch. Also der Fokus ist noch unklar, es könnte Raba Leipzig sein, es könnte sein, dass er in dieser Woche erscheint, auch da kann ich euch leider noch nichts Definitives sagen. Was allerdings hoffentlich klappen wird, ist die Ligatour zum europäischen Topfußball der Männer, die wird am Donnerstagnachmittag erscheinen und natürlich gibt es auch eine Folge zum 11. Spieltag, nee, zum 12. Spieltag der Frauen. Bin ich gerade verwirrt. Ist es der 11., der 12., Nina? Naja, der aktuelle Spieltag bei den Frauen.
Ich glaube, wir sind beim 11.
Beim 11., ja klar, genau, der 12. ist der nächste. Ja, stimmt, klar, die Hinrunde ist ja jetzt vorbei. Und was soll ich euch sagen, liebe Leute? Es deutet sich gerade eine der spannendsten Konstellationen der letzten Jahre an. je nachdem, wie jetzt noch das Montagsspiel ausgeht, könnte es sein, dass wir drei punktgleiche Teams am Ende der Hinrunde an der Tabellenspitze haben, nämlich Leverkusen, Bayern und Eintracht Frankfurt, und der VfL Wolfsburg wäre nur ein Punkt dahinter. Wenn ihr wissen wollt, wie es dazu gekommen ist und ob es überhaupt dazu gekommen ist, dann hört die Folge, die in der Nacht auf Dienstag erscheinen wird. Dann ist auch das letzte Spiel nämlich gespielt. Das ist das, was ihr in dieser Woche...
Abgefahren spannend.
Es ist super interessant. Und auch da haben wir natürlich ganz viele Themen, die wir hier schon angesprochen haben. Nina, wir haben ja vor der Folge schon darüber gesprochen, die Spielbelastung und so weiter und so fort. Aber ja, mega, mega gute Konstellation, finde ich. Also hört den Rasenfunk zu den Frauen und hört natürlich Fußball-Podcast. Nein,
Frauenfußball-Podcast. Genau. Ganz einfach. Mittlerweile viel einfacher zu googeln als damals noch mit dem alten Namen.
Ja,
aber dürft ihr sehr, sehr gerne reinhören. Miriam und ich sprechen da natürlich auch drüber. Dienstagabend kommt die Folge raus. Ich bin schon sehr gespannt.
Eben, absolut. Ja, also hört auch bei Nina rein, wird alles verlinkt in den Shownotes. Und wie ist das alles, was wir hier machen im Rasenfunk möglich? Nur dank euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben keinen Sponsor, wir haben keine Paywall, wir haben keine Werbeunterbrechungen. Wir sind allein von euch da draußen finanziert. Auf rasenfunk.de/supportersclub erfahrt ihr, wie das geht. Oder ihr geht einfach auf rasenfunk.de und klickt auf Unterstützen, und jeder Betrag hilft uns. Vielleicht habt ihr ja noch ein bisschen was jetzt rund um Weihnachten, da hat man ja manchmal noch ein bisschen Weihnachtsgeld rumliegen. Überlegt euch einfach, welchen Wert der Rasenfunk in eurem Leben hat, und dann könnt ihr uns gerne diesen Wert zukommen lassen, und damit finanzieren wir alle Sendungen, die wir hier machen. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Hellfall Hall, bei Dr. Trost, bei Rechthuber, bei Andreas Basel, bei Fritters in Shanghai und bei Raffi89. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt, sondern sich auch irgendwann auf rasenfunk.de/supportersclub registriert, und dann lese ich immer nach dem Zufallsprinzip hier ein paar Namen vor, und es wundert mich ehrlich gesagt, dass ihr das noch nicht genutzt habt, um hier irgendwelche Botschaften zu senden. Einmal musste ich, glaube ich, irgendwie HOH, Hertha BSC oder sowas vorlesen, aber ansonsten seid ihr immer ganz brav und gebt nur eure Namen an. Ist ja für mich alles cool, aber ich sag mal so, wer uns Geld überweist, der ist dann der Chef. Ihr seid ja quasi unser Sponsor. Naja.
Verabredungen demnächst über dieses Segment im Rasenfunk.
Ja, wobei da natürlich das Problem ist, dass du nie weißt, wann es vorgelesen wird. Also so, es kann auch sein, dass, ja, dass du dann gar nicht mehr Single bist, wenn du da
dein Date einladen kriegst. Oder das ist so eine ganz, ja, aber das ist dann vielleicht so eine ganz schicksalhafte Geschichte. Wenn das dann kommt, dann.
Das stimmt natürlich. Ja, und man wird natürlich selbst überrascht. Also das ist ja eh das Allernetteste, wenn dann die Rückmeldung von den SupporterInnen kommt, oh, wie toll, ich wurde erwähnt, und ich gucke in die Datenbank und denke mir so, ja, ich glaube, du wurdest im Mai 2021 schon mal erwähnt, aber das hast du damals anscheinend nicht gehört. Gut, also das war jetzt aber der kurze Zwischenblick zum Rasenfunk. Wir kommen zurück zu den Spielen dieses Spieltags und landen in Hoffenheim. Da fand das zweite Sonntagsspiel statt zwischen der TSG und dem SC Freiburg. Und vor allem ein Mann stand im Mittelpunkt dieses Spiels, nämlich Noah Atubolo, unter anderem, als er schon früh im Spiel vor Kramaric rettet oder gegen Brun Larsen pariert. Dann klärt Günther gerade noch vor Kramaric. Das waren somit die größten Möglichkeiten der ersten Hälfte. Nach der Pause verfehlt wieder Kramaric das Tor knapp. Wir erkennen ein kleines Muster. Und Brun Larsen steht nach einem langen Ball alleine vor Atubolo. Aber auch hier erkennen wir ein Muster. Er kommt nicht an ihm vorbei. Atubolo pariert. Und dann scheint dieses Spiel die berühmte Wendung zu nehmen, die es manchmal gibt, dass ein Team die großen Chancen hatte. Freiburg hatte schon ein paar kleinere. Also ich habe jetzt nur die großen vorgelesen. Und dann geht aber das andere in Führung, und das natürlich nach einem Standard. Grifo bringt in der 67. Minute einen Freistoß von rechts nach innen und findet Ginter, der den Ball ins Tor grätscht. Aber nur 6 Minuten später gelingt es dann doch einem Hoffenheimer Spieler, Noah Atubolo, zu überwinden. Im Gegenpressing gewinnt Hoffenheim den Ball zurück und über Mürstedt, der gerade erst eingewechselt wurde und etwas gestochen, ehrlicherweise, kommt der Ball zu Tom Bischoff, der das 1:1 erzielt. Und danach gibt es zwar noch einige kleinere Chancen, aber Dennis, am Ende endet dieses Spiel so zwischen Hoffenheim und Freiburg. Und die Frage ist, was ist mitzunehmen aus dieser Partie, außer dass Noah Atubolo da den Freiburgern einen Punkt festgehalten hat?
Dass Freiburg ziemlich viele Probleme hat. Ich bin ja auch ein treuer Rasenfunk-Zuhörer und habe letzte Woche dementsprechend auch gehört, wie über Freiburg gesprochen worden ist und musste feststellen, dass ich eine andere Wahrnehmung habe. Okay. Also ich glaube, Benny war es, der gesagt hat, dass der Schussteils taktisch sehr, sehr interessant einstuft und so weiter. Und ich würde genau die Gegenthese heute aufstellen. Ich glaube, dass die Gegner mittlerweile ganz gut wissen, was Freiburg macht und dass darauf folgend nicht viel Neues kommt. Heute war es jetzt sogar so, dass Freiburg in einem 3-2, also in einem 3-Box-3 gespielt hat sozusagen und diese zwei Zehnerpositionen wurden von Osterhage und Höhler besetzt und im Sturmzentrum von Gregoritsch. Das schreit jetzt nicht nach Spielkultur und das muss es ja auch nicht sein. Gleichzeitig versuchen sie aber auch dann relativ viel flach zu lösen, haben aber kaum Dynamik, kaum Geschwindigkeit. Selbst auf den Flügeln, Doan und Günther sind jetzt nicht die schnellsten. Also du hast auf keiner Position Dynamik. Irgendwann merken sie dann, okay, jetzt müssen wir doch lang spielen. Dann kommen die guten langen Bälle, die auch dann gut getimed sind und sind auch gut vorbereitet. Das kennen wir alles von Freiburg. Aber gerade heute fand ich sehr extrem, wie langsam alles ist bei Freiburg. Also du kannst die Pässe vorher, du weißt jetzt, welcher Pass als nächstes gespielt wird. Du kannst denen dabei zusehen, wie sie beim Denken dann den Pass dann irgendwann spielen. So, und das ist nicht so gut. Und das ist jetzt auch schon ein paar Wochen so. Ich habe sie ja auch gegen Gladbach gesehen, fand sie da nicht gut. Da habe ich schon ein paar Sorgen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Und Hoffenheim, ja, Bischoff ist, wow, ein sehr guter Kicker. Ich glaube, das ist auch keine neue Meldung. Ich fand sie verbessert zu den letzten Wochen. Es war, also man merkt, dass man versucht, noch sich so ein bisschen zu antizipieren gegenseitig, Trainer und Team. Kramaric wird jetzt immer hin und her geschoben. Auch da wurde letzte Woche schon thematisiert, dass er nicht dieser Pressing-Spieler ist, der der Trainer gerne hätte. Das stimmt, darum wird er jetzt nach ganz vorne geschoben, weil angelaufen wird aktuell noch nicht so dolle. Ja, und dann zaubert halt Bischoff aktuell noch. Aber ich fand Hoffenheim grundsätzlich, wie sie so ein Spiel annehmen heute, von der Haltung her, verbessert. Hm.
Ja, würde ich zustimmen, wobei das eben echt so eine Henne-Ei-Diskussion ist, weil ich würde auch allem zustimmen, was du dem SC Freiburg gesagt hast. Und ich bin selber ein bisschen erschrocken, als ich meinen Spielfilm dann formuliert habe. Also da kopiere ich mir quasi die Szenen hoch oder schreibe mir kurz zusammen, was eben die großen Chancen war. Und ich war selber erstaunt darüber, wie viel da von Hoffenheim da war, weil Freiburg hatte auch Chancen. Also es klang jetzt so, als ob es irgendwie 8-1 Schüsse für Hoffenheim gewesen wären. Stimmt, es waren 15-11. Aber die klar besseren Chancen hatte halt wirklich immer Hoffenheim. Und ich glaube auch, dass es zum Teil daher kam, dass Freiburg zu selten in Dynamik reingekommen ist. Ich meine, hinten spielt die Viererkette Prass, Nsoki, Chavez und Jean-André. Und die haben das alle vier gut gemacht. Da gibt es aber Potenzial, die auch schlecht aussehen zu lassen, um das jetzt einfach mal so zu formulieren. Ich glaube nicht, dass das die Bomben-Viererkette ist. Das kann sie vielleicht mal sein, wenn sie sich einspielt, aber jetzt aktuell nicht. Und gerade bei Prass hast du es auch wieder gesehen. Der ist gerade so ein kleines Sorgenkind im Hoffenheimer Kader. Und dann rein vom Papier her spielt er gegen Doan. Warum sehe ich dann nicht ständig, dass der in dem Rücken Doan hinterherflitzen muss? Warum sehe ich nicht, dass er die Entscheidung treffen muss, rücke ich jetzt raus auf Doan oder bleibe ich tief stehen? Ob ihm dann jemand hilft, ob ihm dann wirklich Kramaric hilft oder Brun Larsen, der da manchmal auch auf dem Flügel stand. Also ich finde, Freiburg hat Hoffenheim gar nicht in diese Situation gebracht, in dem man so knifflige Entscheidungen treffen musste. Und dementsprechend sind ganz viele Fragen eigentlich immer noch unbeantwortet, sowohl was Hoffenheim angeht, als auch was Freiburg angeht. Ich finde, beide haben relativ oft Chancen nach Zufallsprodukten heraus, ja, in Anführungszeichen eben nur gespielt. Es gab relativ viele lange Bälle. Vielleicht war das auch ein Teil des Plans von Freiburg. Ich meine, du hast mit Hüller und Gregoritsch gleich zwei Spieler, die verarbeiten können. Du hast dann eben mit den zwei Zehnern oder je nachdem, wie sie positioniert sind, aber du hast jedenfalls eigentlich auch eine gute Struktur für zweite Bälle. Ich würde aber nicht sagen, dass das bei Freiburg funktioniert hat. Und ich würde aber auch nicht sagen, dass es deshalb nicht funktioniert hat, weil Hoffenheim das so grandios gemacht hat. Sondern ich fand, es war von beiden, also vorhin haben wir ja über Durchschnitt gesprochen bei Borussia Mönchengladbach. Da bewegen wir uns hier auf einem anderen Niveau, gerade bei Hoffenheim und Freiburg, aber vielleicht auch irgendwie nicht. Also ich weiß gar nicht, ob das nachvollziehbar ist. Also das Spiel war von beiden schlechter als eben das, was Borussia Mönchengladbach gebracht hat. So möchte ich es meinen, so möchte ich es verstanden wissen. Aber eigentlich ist es quasi genau dasselbe Thema, nämlich dass das quasi so eine Durchschnittsleistung war. Und in dem Fall war das halt auch ein 1-1. Aber es hätte auch in jede andere Richtung ausfallen können, dieses Spiel.
Ja, also ich glaube, das beschreibt, also hast du sehr gut beschrieben, Max. Also da traf Durchschnitt auf Durchschnitt und der Peak der einzelnen Spieler oder der das, was im Spiel noch passieren kann, war halt auch Durchschnitt. Also es war halt nie eine Überraschung dabei. Es war nicht einmal was, außer Bischof, das Tor war super. Aber sonst war kein Moment dabei, wo du überrascht worden bist von irgendetwas. Und das war ein so langsames Spieltempo, dass das wirklich langweilig war. Also ich würde es so formulieren. Es war wirklich ein langweiliges Bundesliga-Spiel. Also die Bundesliga wird immer oft geschimpft mit Presten und ja, ist auch ein langer Ball, richtig. Aber es hat ja auch einen gewissen Reiz zum Zuschauen. Aber langweilig finde ich eher wirklich genau das. Also wenn der Ball dann von links nach rechts und es passiert einfach nichts. Und das finde ich schwierig. Und wie gesagt, bei Freiburg, ja, ich bin gespannt, wie sie das handhaben wollen. Hab da Fragezeichen, aber um auf Hoffenheim zurückzukommen, vielleicht, sie hatten schon ein paar interessante Ideen, wie sie, also Bischof hat ja rechts gespielt gegen den Ball, dann mit Ball dann auch eingerückt, teilweise auch so ein bisschen im freien Positionsspiel, auch komplett auf der halblinken Seite dann plötzlich gewesen, mit Kramaric dann kurz eine Bindung gehabt, die zwei können kicken, das steht fest. Das sah schon ganz interessant aus, wenn das die Basis sein soll, worauf man Dinge jetzt in Zukunft auslegt, dass man da so ein bisschen so ein freies Radikal ist im Positionsspiel, in einem gewissen Rahmen, dann könnte das interessant sein, aber insgesamt ist Hoffenheim, da gebe ich dir recht, Max, auch sehr schwer einzuschätzen noch, also mit dem Trainer, weil du weißt, der Trainer will eigentlich ganz anders spielen, er will viel höher pressen, er will viel deutlich aktiver spielen, sieht aber auch vielleicht gerade, dass das nicht möglich ist aus bestimmten Gründen, so, die wird er haben. Und darum ist das alles sehr, sehr schwer zu bewerten. So, das ist halt wie am zweiten, dritten Spieltag, wenn du hier hinkommen musst und dann sagen musst, wer die beste Mannschaft Deutschlands ist. Und dann 10 Wochen später merkst, nee, das war doch nicht die richtige These. Ja, mal gucken.
Ja, das versendet sich meiner Erfahrung nach.
Ja, Gott sei Dank.
Man hat es in einem Tabellentipp festgehalten. Dann merken sich die Hörerinnen und Hörer. Ja, es ist insofern natürlich auch erklärbar, wenn man auf das guckt, was bei beiden im DFB-Pokal passiert ist unter der Woche. Also Hoffenheim verliert klar und deutlich gegen Wolfsburg mit 0-3 und Freiburg verliert in Bielefeld mit 1-3 mit allem, was dazugehört, verschossener Strafstoß inklusive. Also vielleicht erklärt es das auch. Ich hätte allerdings, wenn du mich vor dem Spiel gefragt hättest oder mir gesagt hättest, die erste Hälfte wird ungefähr so verlaufen, wie sie verlaufen ist, nämlich mit paar kleineren Chancen, paar größeren Chancen, aber eben torlos, hätte ich gesagt, das spielt eher Freiburg in die Karten. Denn wenn ich mir allein die Spieler anschaue, die Freiburg einwechseln konnte, ich meine, da kam Merlin Röhl, es kam Ehren Dingci, es kam Vincenzo Grifo, es kam Max Rosenfelder. Das ist ja eigentlich eine tolle Qualität. Hinten raus dann, ach ja, Makengo habe ich noch vergessen, das fand ich noch interessant, den mal wieder zu sehen. Eigentlich hätte das den Push geben können für Freiburg, eben sich dann gegen ein immer noch sich im Finden begriffenes Hoffenheim durchzusetzen. Aber ich fand eigentlich eher, dass die Einwechselspieler von Hoffenheim es eher geschafft haben, die Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Vor allem Möllstedt, der hatte natürlich auch das Glück, direkt an diesem Tor beteiligt zu sein. Und das finde ich, ja, ist enttäuschend, glaube ich, aus SC-Sicht, auch wenn man natürlich mit diesem Punkt leben kann.
Ja, guter Punkt. Also Einwechslung Hoffenheim hab ich mir auch gedacht, Möllstedt, der kam rein und ich glaube, Hoffenheim hatte einen Einwurf und er war direkt da, hatte direkt den ersten Kontakt, hatte den zweiten Kontakt, hat dann auch irgendwie den zweiten Ball gewonnen. Das ist so das, was man sich erhofft von einem Stürmer, der frisch reinkommt, dass er Impulse setzt. Generell coole Einwechslungen, also Dennis Geiger in Verbindung mit Bischof, Kramaric, dann hast du Möllstedt dabei, der auch technisch nicht verkehrt ist. Ja, also nochmal, also das ist das, was ich auch eben versucht habe zu rüberzubringen, dass wenn du die Jungs, die können ja alle Fußball spielen, so, es scheitert ja nicht daran, aber wenn du vielleicht jetzt eine Basis schaffst, dass sie das öfter können in der gegnerischen Hälfte, das traue ich dem Trainer zu, weil er die Anlage auch in Österreich hatte, dann könnte das ganz interessant sein. Also das ist eine Mischung, die könnte funktionieren, aber das ist alles konjunktiv, das ist das Problem.
Ich finde es total, also tut mir leid, wenn ich einmal kurz eingreife, ich habe das Spiel, ich habe die ersten paar Minuten gesehen und ansonsten nicht, aber ihr habt auch gesprochen von Durchschnitt gegen Durchschnitt und Freiburg, nur die gegen Bielefeld verlieren. Aber in der Tabelle ist ja Freiburg trotzdem auf dem 7. Platz und Hoffenheim deutlich weiter unten. Also finde ich irgendwie.
Ja, die leben halt vom Saisonstart. Sorry.
Ja. Nee.
Okay. Ja, also die leben halt vom Saisonstart, ne? Das ist Freiburg jetzt. so ein bisschen so das Streicherbe und dann noch ein paar Dinge hinzugefügt. Das war auch alles dann toll und sah auch super aus, aber das halt die Entwicklung seitdem ist halt, also so wie sie am dritten Spieltag gespielt haben, spielen sie auch heute. Mhm. Das ist so ein bisschen, und dann auch die personelle Auswahl heute fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Ich meine, Röhl und Dingschi kamen aus einer Verletzung. Ich glaube, die sind jetzt das zweite Mal im Kader, wenn ich richtig informiert bin. Dass du die nicht direkt reinschmeißt, okay, aber Grifo musste jetzt auch raus. Auch er war natürlich auch formschwach in den letzten Spielen, ja. Aber das zeigt ja so ein bisschen, ja, das war auch letzte Woche schon das Thema. Finde ich aber
interessant.
Hm. Ja, ist es. Und ich glaube, bei beiden Teams, aber aus unterschiedlichen Konstellationen kommend, wird es, glaube ich, einfach eine Wohltat sein, wenn die es in die Winterpause geschafft haben. Mhm. Das war ein Gedanke, den ich heute hatte. Bei Hoffenheim ist es ganz eindeutig, weil dann kann Ilzer zum ersten Mal richtig arbeiten mit dem Team und kann wirklich auch mal was umsetzen. Vielleicht holt man auch endlich mal noch einen Innenverteidiger. Kleiner Gag am Rande. Und bei Freiburg habe ich aber den Eindruck auch. Ich glaube, dass man bei Freiburg nochmal genau analysieren wird müssen, was in dieser Hinrunde eigentlich so passiert ist. Auch im Positiven. Freiburg 21 Punkte, Rang 7, alles super. Aber so ein paar Punkte, die du angesprochen hast, Dennis, die finde ich auch relevant. Und da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Freiburg wird jetzt dann mit den punktgleichen Wolfsburgern ins Duell gehen. Zu Hause, dann spielt man noch in Leverkusen und zu Hause gegen Holstein Kiel. Und für die TSG aus Hoffenheim, die mit 13 Punkten immer noch nur 3 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat, geht's jetzt ins Heimspiel gegen Bukarest, dann spielt man beim BVB und dann zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. Und damit kommen wir zum einem Team, das immer noch auf seinen ersten Bundesligasieg wartet in dieser Saison. Und das ist der VfL Bochum. Und es sollte auch an diesem Spieltag nicht gelingen im Heimspiel gegen Werder Bremen. Und es ist ein bisschen schwierig, dieses Spiel zusammenzufassen, denn es sind Dinge passiert, zum Beispiel Laufduelle zwischen Stark und Holtmann, aber irgendwie ist auch sehr wenig passiert und dann plötzlich hat Ginmar eine riesige Chance, verfehlt das Tor aber knapp. Und so ungefähr war diese Partie. Immer mal wieder gab es große Momente, die manchmal auch nur zu einem großen Moment hätten werden können. Und dazwischen aber war es manchmal dünn. Holtmann steht unter anderem auch einmal direkt vor Zetterer, aber kommt nicht an ihm vorbei und Zetterer pariert gut gegen Miyoshi. Dann geht's in die Kabinen und zur zweiten Hälfte hat dann der VfL einige kleinere Chancen, auch bessere Chancen. Und dann aber in der 56. Minute fällt der einzige Treffer dieser Partie und er fällt auf der für Bochum falschen Seite. Es dauert eine ganze Weile, bis Marvin Ducksch eine Ecke ausführen darf, weil das Bochumer Publikum mal wieder in der Gittelmann-Ecke, wie ich sie nenne, wo damals Gittelmann mit dem Bierbecher am Kopf getroffen wurde, Gegenstände aufs Spielfeld wirft. Und das wird dann auch nicht besser, als Jens Day die fällige Ecke per Kopf freistehend aus einer tiefen Position heraus zum 1:0 ins Tor befördert. Da wird noch mehr geschmissen. Und ich habe schon gesagt, das war der einzige Treffer dieser Partie. Es gab danach noch einige kleinere Möglichkeiten, auch noch für Werder durchaus. Also Ordetz blockt mal einen Schuss von Grüll. Aber am Ende, Nina, bleibt's dabei. Werder Bremen gewinnt mit 1:0 beim VfL. Der VfL bleibt damit bei 2 Punkten nach 13 Spielen, während Werder wiederum Europa schon riechen kann. Wir haben es ja schon angesprochen, das breite Mittelfeld. 19 Punkte hat Bremen jetzt, 2 Punkte Rückstand auf die 21er-Teams da auf Rang 5, 6 und 7. Wie hat dir denn, lass mal mit Bremen anfangen, wie hat dir denn Bremen gefallen?
Ja, so wie Werder halt gerade spielt, würde ich mal sagen, ne? Also solide, nicht immer unfassbar aufregend, aber dann immer mal wieder mit echt guten Aktionen, sehr starken Aktionen, aber immer wieder auch gefüttert von oder durchsetzt von Abstimmungsproblemen, was ich echt krass finde. Also vor allen Dingen Ducksch. Ich meine, ihr habt letzte Woche sehr positiv von ihm gesprochen. Ich fand, in dem Spiel ist er sehr lange Zeit jetzt eher negativ aufgefallen. Klar, der macht Wege und setzt Bälle fest, aber da waren wirklich einige Situationen, wo er in der 17. Minute schon irgendwie den Ball zu weit, also zu wo Weiser schon zu weit vorne ist, als der Ball den Ducksch nur so parallel spielt. Ja, teilweise Situationen, wo er nicht abspielt, sondern selber schießt aus einer ganz weirden Situation, wo er den Ball ablegen will, wo der aber wieder ins Nichts geht. Also man sieht ja, er hat Ideen und irgendwie funktioniert das aber nicht so richtig, weil das Team irgendwie andere Ideen hat, fand ich interessant. Ja, an sich stabil über die Runden gebracht, sagen wir es mal so, großartig, sieht anders aus und fast kann man auch noch froh sein, dass es eben kein Unentschieden gewesen ist, was vor allen Dingen daran liegt, dass man sich in der zweiten Hälfte einfach deutlich besser auf Holtmann eingestellt hat, also das auf jeden Fall. Du hast schon gesagt, das Duell eben Holtmann stark, fand ich interessant, da muss man dann auch wieder über Schiedsrichterentscheidungen sprechen, die fand ich auch in diesem Spiel.
Ja. Da kommt ohne gelbe Karte aus diesem Duell mit Holtmann raus.
Das ist krass, ne? Das ist wirklich. Aber stark generell finde ich total witzig, ne? Werder hat wieder mit Viererkette gespielt. Stark jetzt als Rechtsverteidiger, wie der sich so darüber geschoben hat, finde ich irgendwie ganz interessant. Aber um beim Schiedsrichter zu bleiben, Felix Brich war das. Da waren wirklich ein paar Fehlentscheidungen mit dabei. So ganz oft auch so Abstöße statt Ecken gegeben. Mhm. Ein bisschen wackelige Linie auch gehabt. Ja, fand ich bisschen weird. Und zum Tor von Duxch ganz lustig. Ich habe wirklich gerade bevor das Tor gefallen ist, mit Lennart geschrieben, mit dem haben wir uns dann so ausgetauscht, ja, irgendwie schon seit Spieltagen noch und nöcher, meinen die Kommentatoren immer so, ja, Duxch und seine Qualität bei Standards und so weiter. Und wir haben gedacht so, wann ist denn da das letzte Mal was passiert? Das ist Ewigkeiten hergefühlt, dass da wirklich mal was passiert ist. Ja, natürlich, genau dann ist es passiert, dass die Ecke wirklich auch super gut kam und Stader das natürlich auch sehr gut gemacht hat. So, es war fast hüfthoch oder was und der Ball dann so leicht flatterig auch noch ins Tor gekommen ist. Ja, also, es war schon schön.
Das stimmt. Andererseits musst du aus Bochumer Sicht aber auch sagen, wenn eine Ecke hüfthoch auf den Spieler kommt und der so frei steht, dass er per Kopf diesen hüfthohen Ball ins Tor befördern kann.
Ja.
Auch wenn Stay gerade einen Lauf hat, ich weiß schon.
Oh, der ist so gut, ne? Oh, das macht so Spaß, dem zuzugucken.
Genau, aber trotzdem, das ist halt, das ist das kleine 1-1 des Abstiegskampfes, wenn du vorne nicht in der Lage bist, Tore zu erzielen und das ist ein Problem bei Bochum, dann darfst du hinten keine kassieren oder so wenige wie möglich. Jetzt war es nur eins, aber auch Bochum ist halt in einer eigentlich jetzt nicht aussichtslosen, aber sehr verzweifelten Lage mit diesen 2 Punkten, die man hat. Das ist einfach krass viel. Und also krass wenig im Vergleich, krass viel Rückstand, meine ich natürlich. Und auf der anderen Seite sieht man aber ja Dinge, die Dieter Hecking probiert und auch Dinge, wo du den Eindruck haben kannst, das könnte funktionieren. Also, dass Bernardo jetzt wieder zurück ist, kann funktionieren. Die Dreierreihe Bernardo, Ordets, Oermann. Ich weiß nicht, ob ich von Oermann da so ein Riesenfan bin. In dem Spiel hatte er Lichtblicke und aber auch schlechtere Momente. Aber grundsätzlich haben die es eigentlich über weite Teile ganz gut gemacht. Dann Bero und Sissoko im Zentrum. Hast du zumindest eine klare Rollenverteilung zwischen den beiden. Und dann hattest du diesen klaren Mismatch-Vorteil, dass Holtmann einfach so viel schneller ist als Stark und ihm die ganze Zeit davonläuft und dass Werder Bremen darauf auch reagieren muss. Und dann kommt halt quasi das, was Bochum fehlt, was man aber auch erklären kann, weil Dieter Hecking gefühlt erst seit 2 Tagen Trainer ist.
Ja.
Du hättest halt auf diese Anpassung dann nochmal reagieren müssen eigentlich.
Müssen, ja.
Denn du hattest dann nämlich auf der anderen Seite, Miyoshi hatte viel, viel mehr Platz, weil sich Werder Bremen deutlich mehr nach rechts orientiert hat, weil sie helfen wollten, weil Friedl immer auf dem Sprung war, um eben Stark zu helfen, weil Weiser sich früher hat fallen lassen. Und das hätte eben kommen können in der perfekten Welt von Bochumer Seite, ist aber halt auch ein Vorwurf, der von einem sehr hohen Ausgangsniveau herkommt, das man vielleicht nicht erwarten kann. Also ist auch vielleicht so ein Sofa-Trainer-Argument von mir, weiß ich jetzt nicht. Aber das macht es halt so einen unbefriedigenden Nachmittag, finde ich, für Bochum, weil man hat ja kein schlechtes Spiel gemacht.
Ja, total. Ganz kurz, weil du gerade Hecking gesagt hattest, was mir dann mal aufgefallen ist, der sieht total aus wie Captain Kuro aus der One Piece Live-Action-Serie. Weiß nicht, ob die jemand gesehen hat, aber das ist mir seit Wochen schon irgendwie aufgefallen, dass der mich an irgendwie erinnert und jetzt habe ich es gehabt. Aber Bochum, auf jeden Fall, die haben das wirklich gut gemacht. Die haben teilweise auch echt gut angelaufen und kurz vor der Halbzeitpause war das, da haben sie wirklich fast gedrückt. So. Und Zetterer, Chapeau an der Stelle wirklich, der hat Werder da schon so ein bisschen den Arsch gerettet, würde ich mal sagen. Der hat da irgendwie, was war das, wo er auf der Linie quasi geklärt hat auch nochmal, oder war das Friedel, der dann da geklärt hat, aber jedenfalls nach einer Ecke irgendwie, genau 40. war das, mit der Faust gerade so rausgewischt. Es war schon echt, echt gut, ja. Also Bochum, die müssen sich da echt irgendwo auch ärgern. Worüber ich mich vor allen Dingen ärgern würde als Bochum-Fan, worüber ich mich auch so ärgere, Hofmann, der war da also irgendwie total passiv. Der hat teilweise auch echt desinteressiert gewirkt, total langsam. In der 69. hat er bei einem echt eigentlich aussichtsreichen Konter den Ball dann absolut ins Nichts geschossen, so. Also, ja, der war so einer, der mir noch negativ aufgefallen ist, aber ansonsten so als Team über weite Phasen echt ganz gut gemacht. Entschuldige, Dennis, jetzt habe ich dich wieder.
Alles gut, alles auch gut. Also, ich habe ja nur die Highlights gesehen, darum habe ich nicht die Eindrücke, die du hast, Nina. Also aus Bochum-Sicht, die haben halt das Problem, die haben solche Spiele, wie sie es jetzt gemacht haben gegen Bremen, so relativ auf Augenhöhe vom Spielverlauf her, haben sie halt zu Hause letzte Saison gezogen. So. Und haben dann die nötigen Punkte geholt. Also die waren jetzt gestern nicht schwächer als in der letzten Saison in ihren Heimspielen. Ich habe auch ganz viele in den Highlights, jede Chance von Bochum, die hätte daraus entstehen können, war immer aus dem langen Ball resultierend auf Hofmann. Das war wirklich Vintage Bochum. Langer Ball auf Hofmann und der lässt klatschen, zweiter Ball und sofort tief. So entsteht ja auch die Holtmann-Chance. Hm. Und das ist ja genau das, was Bochum will, und das hat in der Vergangenheit, in den letzten 3 Jahren, ich spiele ja jetzt, glaube ich, schon die dritte Saison jetzt in der ersten Liga, die vierte, hat gereicht, dass du deine Punkte zu Hause geholt hast. Und diese Spiele, die irgendwann, also Max hat es gesagt, 2 Punkte, irgendwann wird es knapp mit den Spielen. Also irgendwann wird es eng und da geht denen halt so ein bisschen was flöten, aber ich fand jetzt auch zum Beispiel die Doppel-6, das war ja ein relativ klares 3-4-3 oder 5-2-3, wie man es sehen will. Das hat schon ganz gut gematcht, das hat gut funktioniert, also es wirkte stimmig. Jetzt muss man halt nur sehen, ob irgendwann dann doch die Punkte dazu kommen.
Ja, und das ist es halt. Also das ist wirklich so, das sieht solide aus. Hm. Wie gesagt, also die sind da saugut angelaufen, Pressing hat hasenweise echt gut funktioniert, aber dann die Möglichkeiten, die man sich dann erspielt, halt, ja, muss man reinmachen. Also was war das, auch nochmal 10 Minuten Verschluss oder was? Irgendwie halt man 5 Meter vom Tor oder was steil drüber noch geschossen.
Ja, das stimmt, ja. Ja, es ist schwer, also ich kann dem gar nichts mehr hinzufügen. Bei beiden Teams, ehrlich gesagt. Bei Werder war es genauso, wie Werder gerade spielt, halt, dass sie es gewonnen haben. Werder hält halt jedes Spiel eng, auch gegen Top-Gegner, interessanterweise. Also, ja. Aber dass ich Ole Werner-Fan bin, ist ja inzwischen eh bekannt in diesem Podcast. Und bei Bochum, sie müssen Tore schießen, sie müssen irgendwie Punkte holen. Sie haben jetzt noch 2 Chancen in diesem Kalenderjahr. Das wird sein, auswärts an der Alten Försterei bei Union und dann zu Hause gegen Heidenheim. Und zu Hause gegen Heidenheim, 2 Tage vor Weihnachten. Das wird natürlich bei 8 Punkten Rückstand auf Heidenheim wichtig.
Ja, ich wollte noch eine Sache anmerken. Und zwar war das, ich weiß gar nicht, irgendwie vor der 50. auf jeden Fall. Ich habe mir die genaue Minute leider nicht aufgeschrieben. Da war Kopfverletzung, glaube ich, auch ein Thema, ne? Wo Cetera, Friedel und Bernardo so mehr oder weniger wegboxt. Ich meine, das ist dann unterbrochen worden und sich gekümmert worden, was ich super fand. Und da wollte ich auch nochmal den Bogen machen, was ich bei dem Bayern-Spiel gegen Heidenheim leider nicht angemerkt hatte, was ich auch richtig gut fand. In der 3. Minute schon war da ja auch jemand zu Boden gegangen und da wurde auch kurz unterbrochen und gecheckt. Das fand ich wirklich gut, um das auch mal positiv anzumerken, wenn beim Thema Kopfverletzung eben was Gutes passiert, was ja jetzt auch nicht immer so der Fall ist.
Genau, Schöppner war das im Bayern-Spiel in der 3. Minute, der wurde dann behandelt, der hat den Ball an den Kopf bekommen und in dem Fall war es dann, waren es Friedel und Bernardo.
Genau.
Bernardo wurde mit der Hüfte von Cetera getroffen, das sieht immer ziemlich übel aus, wenn sowas passiert. Ja. Und Friedel wurde dabei auch noch irgendwie am Kopf erwischt. Also ja, wurden beide behandelt, haben dann beide weitergespielt zwar, aber ja, immerhin gab es diese Behandlungsunterbrechung und vor allem es wurde schnell unterbrochen. Sehr guter Hinweis. Für Werder Bremen mit 19 Punkten, 2 Punkte hinter den europäischen Rängen geht es jetzt dann zu St. Pauli und dann spielt man zu Hause gegen den 1. FC Union. Das sind die nächsten beiden Partien für Werder Bremen. Und jetzt kommen wir noch zu einem richtigen Kracherspiel ganz am Ende dieser Sendung. Aber ich wusste irgendwie nicht, wo ich Stuttgart gegen Union hinpacken soll. Und das ist vielleicht auch ganz stellvertretend für ein Spiel, das eine Dynamik aufgenommen hat. Leute, wenn ihr es nicht gesehen habt, dann habt ihr wirklich was verpasst. Wohlgemerkt vor allem die 2. Hälfte, da habt ihr was verpasst. In der 1. Hälfte ist das Spiel noch eher fahrig. Mio schlänzt einmal am Tor vorbei. Es fällt zwar ein Tor, aber nur eines. Schäfer geht an die Grundlinie im Strafraum und findet mit einer Flanke den freien Duki. Nübel sieht sehr unglücklich bei seinem Kopfball aus. Der Ball geht unter die Latte und dann knapp hinter die Linie in der 37. Minute führt der erste FC Union in einem relativ ereignislosen Spiel mit 1:0. Aber die zweite Hälfte, die hatte es dann in sich und im Grunde war das eigentlich nicht zu erwarten, denn in der 48. Minute passiert das, was gegen Union wirklich nicht passieren sollte, nämlich aus einem 0:1 wird sogar noch ein 0:2. Und wie willst du gegen Union Berlin mehr als 2 Tore erzielen? Die Antwort gibt's gleich darauf, aber erst erkläre ich euch, wie kam es zu diesem 0:2. Es war eine Ecke, die Sko nach innen bringt, die wird verteidigt, er bekommt aber noch einen zweiten Ball und den bringt er mit Schnitt zum Tor und Khedira läuft durch, kommt aber gar nicht mehr an den Ball. Nübel kann nichts machen und Union führt mit 2:0 durch eben diesen direkten Flankentreffer von Robert Sko. Und jetzt geht's los. 51. Minute. Schöner Pass auf Mio, der kann aufdrehen und auf Demirovic passen. Der setzt Nick Woltemade ein, der wurde eingewechselt zur Halbzeit. Nina hat jetzt schon Herzchen in den Augen, für alle, die es nicht sehen können. Woltemade geht an Reuner vorbei und lässt Duki ins Leere grätschen und erzielt das 1:2. Dann köpft Tom Rothe eine Ecke knapp am Tor von VfB Stuttgart vorbei. In der 59. Minute fällt dann das 2:2. Und wer ist es? Nick Woltemade. Mit einem wunderbaren Pass spielt Karasor Woltemade an, der den Ball wirklich wunderbar mitnimmt und gegen Querfeld vorbeigeht und das 2:2 macht. Tolle Ballbehandlung, tolles Tor. Ausgleich. Dann schließt Skarke nach einer Flanke von Sko über das Tor. Und in der 69. Minute dreht der VfB das Spiel. Renault spielt nach einem von ihm kurz ausgeführten Freistoß den Ball direkt auf Karasor, der das 3:2 erzielt. Ist ein klarer Fehler von Renault und auf einmal hat Stuttgart dieses Spiel gedreht. Das war es noch nicht ganz. Jordan trifft noch die Latte und es gibt auch noch einen Schuss, der knapp am Tor vorbeigeht. Aber am Ende, Dennis, endet dieses Spiel eben mit einem 3:2-Sieg für den VfB Stuttgart, mit dem der VfB dann fast die Hälfte seiner Schüsse tatsächlich zu Toren umgemünzt hat. 7 Schüsse VfB Stuttgart, 3 Tore, 14 Schüsse Union Berlin, nur 2 Tore. Ein seltsames Spiel, hilf mir dabei, es einzuordnen. Wie hat es dir denn gefallen?
Es war ein super Spiel. Ich fand es wirklich, selbst in der ersten Halbzeit, echt interessant. Klar, in der zweiten Halbzeit ist logischerweise mehr passiert, aber die erste Halbzeit war auch total gut anzusehen. Stuttgart generell, bin ich auch nicht wieder alleine mit der Meinung, weiß ich, ist einfach sehr schön anzusehen. Macht immer Spaß, weil es einfach auch so sympathisch ist, wie sie spielen und wie sie auch agieren und die Mannschaft. Und die erste Halbzeit war davon geprägt, dass Union es erstmal grundsätzlich sehr gut gemacht hat auch. Also es war ein 5-4-1, kennen wir alle, wie das dann aussieht. Sind auch aktiv geblieben, also sie hatten zur Halbzeit zum Beispiel 65 Kilometer schon gelaufen, hatten fast 130 Sprints, also sie sind nicht eingeschlafen dabei und haben das, was Stuttgart versucht hat zu spielen, ganz gut im Griff gehabt. Stuttgart hat einfach das Problem in der ersten Halbzeit, oder was heißt das Problem? Es gibt Gründe dafür, für die Ausrichtung. Sie haben in der ersten Halbzeit Stuttgart im 4-2-1-3 oder 4-2-3-1 gespielt, je nachdem, und haben versucht, wenn Khedira und wer war der zweite Sechser, Schäfer oder Kemmlein?
Schäfer,
genau. Als die Doppelsechs von Union sozusagen auf die Doppelsechs der Stuttgarter sprang, haben sie einfach versucht, mit Milo den Überzahlspieler zu führen. Hat auch geklappt. Das war nicht das Problem. Sie haben ihn oft genug gefunden. So entsteht ja auch zum Beispiel die Chance von Demirovic, die im Abseits dann geendet ist. Also Milo rausziehen und Demirovic ihn dann in die Tiefe. Das Problem war einfach nur, dass irgendwann so viele Spieler dem Ball entgegengekommen sind, dass in der letzten Linie von Stuttgart, also in der Abwehrkette von Union, keine Präsenz mehr da war, außer Demirovic. Also es war selten so, dass du dann irgendwie, am Ende kam dann noch der Milo entgegen, Führig kam entgegen, so, und Wagnermann kam auch noch. Und dann war es für Union einfach sehr einfach, auch die Tiefe zu sichern und zur Not auch den Mann zu übergeben. Weil sie dann auch gesagt haben, okay, dann geht halt alle zum Ball führen, ne? Wir bleiben halt trotzdem in der Kette, wir rücken nicht mit euch raus und geben euch die Tiefe, die Führig haben will und so weiter. Das war so ein bisschen das Problem. Und in der zweiten Halbzeit kam dann die Umstellung von Woltemade auf für Sterigu, glaube ich, genau. Und dann mit einem Stürmer mehr. Und dann war es mehr in so einem 3-2-1-4, also fast 5 Spieler in der letzten Linie. Meistens war Milo dann der Zehner, der dann zurück. Und dann ging das ja auch, weil du dann die 4 Spieler in der letzten Linie hattest. Und dann entsteht einfach Magic von Woltemade. Das ist ja völlig, völlig verrückt, wie gut.
Der ist krass.
Genau, ey, das ist, also, wow, wirklich, das ist ein Gesamtpaket, der ist 2 Meter lang und der spielt wie Messi, so ungefähr.
Das, ja. Da habe ich wirklich auch irgendwie Kommentare gesehen, von wegen, seit wann ist Messi 2 Meter lang und hat lange blonde Locken oder was?
Genau. Messi hat es wahrscheinlich ein bisschen länger in der Konstanz hinbekommen, also, aber der hat auch immer diese Momente, wo du wirklich sagst, wow, das ist ein super Kick, also wow, wirklich toll.
Das ärgert mich auch so, dass Werder den nicht halten konnte. Aber auf der anderen Seite, bei Werder hat er halt auch nicht so funktioniert und glaube, passt dann auch so nicht so mit ins Spiel rein. Aber bei Stuttgart echt gefällt der mir so gut und auch in dieser zweiten Halbzeit, ne, wie der den Ball annimmt, wie viel Ruhe der da auch einfach ausstrahlt. Und der ist ja auch noch super jung und da so eine Technik an den Start legt und einfach, ja, mit einer Gelassenheit vor dem Herrn da irgendwie, ja, trifft und bin ganz begeistert.
Ich meine, man kann da natürlich ein bisschen einfach gesprochen die Frage stellen, warum er nicht von Beginn an gespielt hat. Ich habe auch einige gesehen, die genau diese Frage gestellt haben. Aber ich bin eigentlich bei deiner Analyse, Dennis, dass ich finde, dass in der ersten Hälfte schon viele Dinge vom VfB funktioniert haben, bis zu einem gewissen Punkt, nämlich bis ins Angriffsdrittel. Und dann in der letzten Linie war dann Schluss. Das hat dann auch zu wenigen Schüssen geführt und Expected Goals wird, also der DFL war 0,02 Expected Goals, der von FBref, also von Opta, der ist 0,24, der ist immerhin ein bisschen besser, macht jetzt aber auch keinen riesigen Unterschied. Aber was mir beim VfB in der ersten Hälfte aufgefallen ist, und das ist ein Problem, was wir schon öfter in dieser Saison hatten, war, sie hatten einen guten Plan, du hast es mit Mio ja schön beschrieben, und sie hatten ja auch ein ganz gutes Flügelspiel. Also sie haben es auch immer wieder geschafft, quasi über die Flügel dann ins Angriffsdrittel reinzukommen. Und von diesem Plan hast du 2, 3, 4 Szenen gesehen in der ersten Hälfte. Und irgendwann dann so 25. Minute, 30. Minute so im Dreh rum, wurde es weird. Dann hatten sie auf einmal Ideen. Und dann hatte Mittelstädt eine Idee und ist nicht auf seiner Position geblieben. Oder Karasor ist reingedribbelt einfach in diesen Wust an Mittelfeldspielern von Union. Und das war ganz bestimmt nicht die Ansage, dass er da reindribbeln soll, sondern wenn dann über den Pass lösen und so weiter und so fort. Und das ist was mir beim VfB wirklich schon oft in dieser Saison aufgefallen ist. Sie bleiben nicht bei sich. Wahrscheinlich wegen der ausbleibenden Ergebnisse vertrauen sie gerade nicht auf ihr Spiel und schwächen sich dadurch selbst. Und so wurde das dann so eine fahrige erste Hälfte und deswegen konnte ich dann auch verstehen, warum viele Fans so unzufrieden waren. Weil klar, du gehst mit einem 0-1 in die Halbzeit, das ist der eine Punkt, aber der andere Punkt ist eben am Ende der Hälfte sah der VfB auch viel, viel schlechter aus als am Anfang der ersten Hälfte. Und dann finde ich es interessant, dass es dann einen Spieler braucht, der einfach sein Ding macht und eben die taktische Umstellung, dass das dann gedreht werden kann. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, bei allem, was Nick Woltemade auf jeden Fall gut gemacht hat, aber was war denn dann mit Union los? Also warum? Also klar, spielt da jetzt der 2-Meter-Messi. Okay, habe ich verstanden. Aber trotzdem, es ist doch immer noch Union Berlin. Warum kassieren die denn solche Gegentreffer? Wer von euch kann mir das erklären?
Ich nicht.
Tja, Dennis. Warst du zu langsam, so wie die Union-Verteidiger manchmal.
Ja, ich wollte einmal Gentleman sein und die Frau vorlassen, aber das hat dann nicht funktioniert diesmal. Union. Also die taktische Ausrichtung von Stuttgart war dann, also es war dann so, dass Union dann viel, also sie musste dann 1 gegen 1 spielen, ungewollt, weil die Staffelung von Stuttgart das so hergegeben hat. Das hat denen nicht so geschmeckt. Das hast du gemerkt. Und dann kommt halt einfach auch dazu. Also, da muss ich wieder auf Richtung Stuttgart kommen, weil sie es einfach auch so gut gemacht haben. Sie haben in der ersten Halbzeit dann du hast recht, das habe ich auch wahrgenommen, in so gegen die letzten 15 Minuten, vor allem so die letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit, vor allem nach dem Gegentor. Da ist auch die Passquote runtergegangen von 90 runter auf 86, glaube ich. Also ein Beleg dafür, für Ungeduld, für Chaos, Chaos im Verhältnis gesehen. Und sie waren einfach in der zweiten Halbzeit bei sich. Also sie konnten durch die Staffelung wieder mehr in ihre Rhythmen reinkommen. Also der Rhythmus ist einfach sehr wichtig für eine Ballbesitzmannschaft, wenn du den Ball laufen lassen willst. Und da war der Rhythmus dann einfach auch so gut, dass du aus Union sich dann eh schon 1 gegen 1 verteidigen musstest, was dir nicht so geschmeckt hat. Und dann kommt auch einfach auch dann die Qualität dazu von Stuttgart. Und dann wird es einfach auch schwer zu verteidigen. Und dann, also wie gesagt, das 2-2 ist einfach, also da ist ja kein nomineller Fehler zu finden. Also in der Theorie bestimmt wirst du sagen, ja, da hätte Union besser hinschieben müssen oder sonstiges oder früher Druck drauf. Aber das ist praktisch ein gut solide verteidigt. Das ist einfach ein super Pass und der nimmt den an, der kommt auf Knöchelhöhe, der nimmt den mit dem ersten Kontakt so an, dass der Ball dann vor ihm liegt und der nur noch die Ballrolle ins Tor schieben kann. Also das ist ja, also wie willst du das denn verteidigen? So? Und das erste Tor von Stuttgart resultiert aus der taktischen Änderung, aus der Staffelung, aus den neuen Passwinkel, die sie dann bekommen. Ich würde nicht den Fehler bei Union suchen, glaube ich. Also ne, man kann halten, was man will, von der Spielweise und so weiter und das hat immer dann Vor- und Nachteile, für und wieder. Aber so wie sie es in der ersten Halbzeit ja auch vernünftig gemacht haben, war es in der zweiten Halbzeit auch okay und haben dann einfach mussten dann drunter leiden, dass Stuttgart dann einfach gesagt hat, alles klar, jetzt spielen wir mal wieder wie Barca. So, und dann stehen sie halt da und müssen dann gegen Barca verteidigen.
Also das wäre auch so das gewesen, was mir aufgefallen ist, dass er eben Stuttgart einfach zwei ganz andere Halbzeiten gespielt hat, dann was die Intensität eben in der letzten Reihe angeht. Und die Chancenverwertung halt obviously überhaupt, dass man sich Chancen erspielt. Und wird da auch nicht unbedingt, vielleicht, was man Union eben auch noch ankreiden könnte, ist, dass man dann nicht ausreichend drauf reagiert hat, I guess. Aber ich würde das auch eher aus einer positiven Geschichte von Stuttgart sehen.
Also ich habe mir aufgeschrieben, dass man an der zweiten Hälfte gesehen hat, warum Union in der ersten Hälfte das Spiel so paralysiert hat. Nach allem, und zwar mit allen Möglichkeiten, mit taktischen Fouls, jeder Einwurf hat ewig gedauert, gab die eine oder andere Unterbrechung, die vielleicht ein bisschen kürzer gewesen wäre, wenn es Endphase gewesen wäre und Union einem Rückstand hinterhergelaufen, weil was beim VfB halt immer noch passieren muss, damit es, also ich weiß nicht, ob ich diesen Barca-Vergleich, ich lasse ihn jetzt einfach mal so stehen. Die VfB-Fans, sie werden sich, es geht einfach runter wie Öl. Sie haben sich die ganze Zeit geärgert, warum kommt dieses Spiel erst hinten raus? Ja, damit ihr quasi mit einem guten Gefühl aus dieser Sendung rausgeht. Jetzt kann ich es rauslassen. Aber was der VfB ja unbedingt braucht in der aktuellen Phase, in der es eben noch nicht so stabil und abrufbar ist wie in der letzten Saison, was man im Ballbesitz kann, ist eben ein Rhythmus und eben viele Ballkontakte und immer mal wieder. Und das hat mich schon erstaunt, dass es Union in der zweiten Hälfte eigentlich nicht gelungen ist, diesen Rhythmus zu brechen. Sie haben es mit allen möglichen Mitteln probiert, aber es war einfach nicht da. Vielleicht war dann, kann man sehr gut die Argumentation machen, dass Stuttgart einfach zu gut war. Eigentlich müsste das aber Union schaffen, weil eigentlich das Union bei jedem Gegner hinbekommt. Und ich glaube, das ist was, das werden Sie in der Analyse noch besprechen. Ich meine, auch bei Union kannst du über Spieler sprechen, die nicht mehr oder nicht auf dem Feld standen. Tom Rothe zum Beispiel hat gerade einfach eine schwierigere Phase, muss man sagen, war auch schon in der letzten Woche so, weiß nicht so, dass das jetzt irgendwie an ihm lag, aber das merkst du eben einfach und auch Schäfer neben Khedira, Schäfer hat da zum ersten Mal seit 2 Monaten, glaube ich, wieder in der Startelf gestanden. Ich glaube, solche Dinge hast du gemerkt, er wurde ja dann auch ausgewechselt, ohne dass ich jetzt sagen will, es lag an diesem einen Spieler, aber das hast du gemerkt. Und mit Kemmlein kam dann auch nicht wirklich die Stabilität rein, die wahrscheinlich im Zentrum sein sollte. Ich glaube, die Kemmlein-Einwechslung war ja wahrscheinlich die Reaktion nicht nur auf den Spielstand, stand dann 2-2, sondern auch auf die Umstellung von Stuttgart. Ich glaube, dafür kam Kemmlein eigentlich. Aber gut, sollte nicht sein. Ist jetzt auch nicht so schlimm aus Unioner Sicht, aber ich fand, es war, ja, war ein total interessantes Spiel. Und wenn dieser Renault-Patzer aber nicht passiert, dann sprechen wir hier von einem 2-2. Und dann sprechen wir vielleicht gar nicht vom Barca. Also es ist schon auch.
Ja, doch, ja. Die ersten 20 Minuten waren auf jeden Fall Barca.
Also okay, dann wären es nur 20 Minuten gewesen.
Genau. Ja, also die Einwechslung ist auch, die Einwechslung von Kemmlein ist ja auch so ein Knackpunkt, wo du sagst, danach war es ja auch in Ordnung, das Tor entsteht, das hast du ja richtig gesagt, out of context. Das war ja nicht aus dem Ballbesitz heraus von Stuttgart. Da tun sie denen das Ding gefallen, das klar, das ist richtig. So, das ist Gott, das hat auch einen Teil der Wahrheit. Jo.
Ja. Und sie hatten diese einzelnen kleineren Chancen. Und dann gab es halt noch diese legendäre Szene, in der es 5 gelbe Karten innerhalb von 2 Minuten gab. Erst sieht Bo Svensson eine gelbe Karte. Und dann, wie war das? Das Foul, wer hat eigentlich das Foul gespielt? Also es gibt in einer Szene gibt es 4 gelbe Karten in der 94. Minute, 3 wegen Smeckerns, eine davon gegen Khedira. Also da hat Tobias Welz den Kartenfinger nochmal locker gehabt. Ich weiß gerade nicht mehr, wer wirklich gefoult hat, aber am Ende gehen mit Gelb raus aus einer Szene Duki, Late, Vertessen und eben Khedira.
Na, Vertessen wegen Schwalbe.
Ach, das war das. Und darüber haben sich die anderen drei aufgeregt und genau. Haben alle gelb dafür gesehen.
So.
Ob ich das souverän finde von Schiedsrichterseite, weiß ich nicht, aber wir haben jetzt schon so viel über Schiedsrichter negativ gesprochen. Ja. Wollen wir vielleicht.
Ja, ich weiß nicht, wollt ihr noch zum Spiel was sagen, weil ich fände es auch ganz gut wieder neben dem Platz. Da hat es auch wieder, warte mal, war das? Ja, genau. Weil ein Union-Fan, glaube ich, hat es einen medizinischen Notfall gegeben, haben dann beide Fanlager die Unterstützung eingestellt. Hoffe, dem geht's gut. Ich hab da jetzt gar nicht. Habt ihr da noch mal was gehört? Oder?
Ich habe auch nichts gehört, aber ehrlicherweise ist das eigentlich immer ein gutes Zeichen, wenn man nichts mehr hört.
Ja.
Also hoffen wir einfach, dass dem so ist und wir wünschen weiter gute Besserung. Und um dann quasi den sportlichen Teil rund zu machen, der VfB springt auf Tabellenplatz 8, hat den direkten Anschluss an die 21-Punkte-Teams. 20 Punkte hat nämlich jetzt der VfB. Man spielt als nächstes zu Hause gegen Bern, dann in Heidenheim. Und für den ersten FC Union bedeutet diese Niederlage, dass man abrutscht auf Tabellenplatz 12, aber mit 16 Punkten immer noch recht komfortabel im Mittelfeld der Tabelle steht. Für Union geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen Bochum. Und dann wird man noch bei Werder Bremen spielen. Das sind die letzten beiden Partien für Union. Und das war auch die letzte Partie dieser Sendung hier. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind unsere Spieltags-Awards. Wir wollen jetzt küren unseren MVP des Spieltags, unseren Unsung Hero des Spieltags und unseren Moment des Spieltags. Ich bin gespannt, wen ihr da so nominiert habt. Ich muss, glaube ich, Nina den Vortritt lassen. Nicht, dass ihr jemand den 2-Meter-Messi wegschnappt. Nina, wer ist dein MVP?
Ja, der 2-Meter-Messi natürlich, Nick Woltemade.
Das trifft mich doch völlig.
Als erste genug. Aber Dennis, du kannst ihn natürlich auch noch sehr gerne nehmen.
Ja, ich habe den überraschenderweise natürlich ganz oben. Ich wollte erstmal spontan sein. Heute, was war heute? Heute? Nee. Ja, okay. Eigentlich wollte ich ihn als Unsung Hero nehmen. Und dann nehme ich den jetzt als MVP. Ich nehme Rami Benzebaini. Der ist Glück. Ja, erzähl.
Nee, du.
Okay, dann nicht. Damit hatte ich ja schon in dem Spiel, dass er wirklich sehr, sehr gut verteidigt hat. Also klar, die Elfer-Szene, ne? Es war wirklich ein Unfall, so. Und, aber sonst hat er wirklich sehr stark verteidigt. Das ist, und auch mit Ball wird er auch mal ein bisschen unterschätzt. Und, ja, ein sehr solides Gesamtpaket und auch sehr gut gespielt, ja.
Sehr schöne Wahl. Ich glaube, ich gehe mit jemandem Langweiligen, aber manchmal, also in der MVP-Kategorie muss man manchmal auch langweilig sein, sonst, dafür gibt's ja die Unsung Hero-Kategorie fürs Kreativsein. Ich denke, Jamal Musiala sollte genannt werden, auch wenn es jetzt nicht so wahnsinnig kreativ ist, Jamal Musiala zu nennen, aber er hat halt doch wieder einen großen Impact gehabt an diesem Spieltag, deswegen mein MVP. Kommen wir zur
Kreativität. Wäre, glaube ich, auch meine zweite Wahl gewesen.
Na, siehste, sehr gut. Wer ist denn deine erste Wahl für den Unsung Hero, Nina?
Fand ich irgendwie ein bisschen schwierig, weil irgendwie gab's ja schon relativ viel, aber irgendwie so die Leute, die mir eingefallen sind, finde ich, sind dann doch auch ganz gut besungen immer. Also ein Stay zum Beispiel, finde ich, wird schon auch gut besungen so. Da bin ich ein bisschen, Rafael Guerrero, finde ich, könnte damit rein. Mhm. Aber hier will ich mal ein bisschen kreativ werden und Tabea Kemmel hervorheben als Expertin beim Topspiel. Boah, also ich bin generell Riesenfan von Tabea und mag das total gerne, wie sie so in dieser Expertinnenrolle einfach ist, wie sie Spiele sieht, wie sie den Input gibt, aber dann auch an diesem Pult, wo sie dann ja immer bei Sky stehen, was sie nochmal für Fragen auch mit reinbringt, die sie den Spielern dann stellt, finde ich mega, mega interessant. Weil ich finde, bei ihr merkt man im Gegensatz zu einigen ihrer Kollegen viel mehr, dass sie sich eben nicht immer so darstellen will. Was man natürlich bei allen, aber bei einigen ist es schon so, da merkt man dann, kann ich ja verstehen, dass dann im Kopf ist, wie wirke ich jetzt, wie wirkt was, was ich wie sage. Und sie ist einfach so voll beim Spiel und stellt so interessante Fragen, finde ich. Wäre für mich Unsung Hero Kategorie.
Ja, und sie ist auch inhaltlich immer auch sehr stark. Also das ist das, was du wahrscheinlich auch meinst mit den Fragen, die sie dann stellt. Also sie beschäftigt sich mit dem Spiel, das merkt man ihr an, ja.
Was war denn nochmal die Frage, die sie Kevin Stöger gestellt hat? Hat sie ihn gefragt, habt ihr irgendwelche Abläufe für, wann ihr ins 1 versus 2 geht und wann
genau,
ihr ins
1
oder irgendwie so? Und an seinem Blick war zu sehen, dass die Antwort war, nee, haben wir nicht. Aber konnte er so nicht sagen.
Ja.
Aber das fand ich
danke sehr schön. Danke dafür.
Ja, aber es ist doch schön, dass so eine Frage auch mal gestellt
wird. Ja, klar.
Dennis, wer ist denn dein Unsung Hero dieses Spieltags?
Also, Benzobaini hatte ich drauf. Ich habe noch zwei andere. Mo Daoud.
Mo Daoud,
weil er wirklich, also er hat der Mannschaft sehr viel Struktur gegeben und hat, ich liebe Spieler, die einfach die einfachen Entscheidungen immer treffen. Weil es ist so schwierig, die zu treffen, weil du immer mit der Dynamik des Spiels Dinge versuchst zu forcieren, zu erzwingen manchmal auch. Und im Training klappen die ganz verrückten Dinge meistens auch. Im Spiel ist es dann nochmal was anderes, weil der Puls ein anderer ist. Und das Tempo vielleicht dann doch. Und so Spieler wie Daoud, die machen das Einfache und ziehen das durch und machen es auch immer richtig und haben dann kaum eine Fehlerquote, die auf seiner Position auch nicht so unwichtig ist. Hat super Bälle gespielt, hat der Mannschaft Struktur gegeben und habe ich sehr gerne beim Spielen zugesehen.
Sehr, sehr schön, die einfachen Dinge. Und dann bleibt, glaube ich, noch ein Unsung Hero für mich übrig, den wir komischerweise gar nicht so wirklich besungen haben. Ich nenne Kevin Müller vom 1. FC Heidenheim, denn ich glaube, dass ich das vorher nicht gesagt habe. Also ohne ihn hätte Bayern das deutlicher gewonnen und wir hätten nicht gesprochen über irgendwie, es wurde nochmal eng hinten raus. Der hat wirklich ganz fantastisch gehalten und er hat es auch mit halbwegs mit Fassung getragen, dass manchmal auch unverständliche Dinge in der Abwehr vor ihm passiert sind. Er hat das schon adressiert, um es mal so zu sagen, aber er hat nicht den Riemann gemacht. Er hat eher gesagt, Mensch Leute, das könnt ihr besser. Ich bin nicht sauer, ich bin nur enttäuscht, hat er gesagt. Mit anderen Worten, glaube ich, aber mein Unsung Hero dieses Spieltags. Dann fehlen noch unsere Momente des Spieltags. Nina, was hat es da in dein Gedächtnis und auf deinen Zettel geschafft?
Ein paar Sachen. Also, dass das Stadion schweigt wegen des medizinischen Notfalls, sowas finde ich immer ganz nett. Dass das auch der Stadionsprecher durchgegeben hat, fand ich interessant. Vielleicht ein bisschen weird, aber ich fand den lila Himmel in Kiel mega schön. ich fand auch richtig sweet Patrick Schick auf der Tribüne, wie er mit seinen Kids rumspielt und die ihm irgendwie die Nase klauen wollen. Fand ich richtig niedlich. Aber der Moment des Spieltags dann, ja, also auch die Tore von Nick Woltemade könnten wir auch noch mit draufnehmen. Aber ich glaube wirklich, mit einer negativeren Brille, aber dieser Strafstoß für Leipzig.
Der hat dich emotionalisiert. Das haben ja Dennis und ich schon irgendwie Samstagnacht erfahren, als du es gesehen hast. Nö, ist ja alles gut.
Ja, da, ich war schockiert. Ich war wirklich, wirklich schockiert. Und deswegen Moment des Spieltags.
Okay, alles klar, ist notiert. Dennis, was war dein Moment des Spieltags?
Also ich habe zwei vorbereitet, weil ich nicht weiß, ob der erste gilt.
Okay.
Ich habe, weil es nicht formell am Spieltag war, sondern in dieser Woche, Ole Werner spielt auf dem Keyboard.
Ja, sehr schön.
Oh mein Gott.
Das gilt ja, natürlich.
Das ist großartig.
Wie genial ist bitte dieses Video. Ich konnte nicht aufhören, mir das Ding da reinzupfeifen den ganzen Tag. Das Video ist wirklich, wie der die Fratze da zieht am Ende. Weil er merkt, er kommt mit dem Tempo nicht hinterher, weil er offensichtlich nicht selber gespielt hat. Weltklasse, genau mein Humor. Ole Werner ist wirklich sowieso auch inhaltlich so top.
Also, der 2 Meter Mozart von Werner.
Genau. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, nee, Ole Werner ist wirklich top.
Stark, ja, also ich werde dieses Video verlinken, liebe Hörerinnen und Hörer, dann könnt ihr euch einen eigenen Eindruck davon machen. Was wäre der zweite Moment gewesen? Wegen mir kannst du auch gerne 2 nehmen.
Ja, Flo Wirtz beim 1-0.
Wow. Ja.
Oh ja.
Wow, also dass wir darüber gar nicht gesprochen haben, tut eigentlich weh. Also Flo Wirtz ist, wenn ich schon meine 5 Cent reinwerfen darf, mit in dieser Wirtz- oder Musiala-Diskussion, ja, werfe ich gerne noch meine 5 Cent rein. Wirtz ist, also Musiala ist richtig stark, aber Wirtz ist für mich das Nonplusultra. Ist einfach Wahnsinn, wie er den Ball mitnimmt, den dann einfach selbstverständlich noch tunnelt im zweiten Kontakt und den dann perfekt unten in die Tasche da setzt. Also kann man mal machen.
Ich finde es schwierig, die beiden zu vergleichen.
Ist es auch, ja, ist es auch, aber das
wirkt aber so, wenn, nee.
Spannendes
Verständnis. Ich weiß voll, was du meinst.
Ja.
Absolut, ja. Aber ich finde es bei dem Video, finde ich es lustig, dass es auch den Weg quasi außerhalb der Werder-Bubble gefunden hat.
Mhm.
Das kann immer zweierlei bedeuten. Entweder ist es besonders gut oder besonders schlecht. Und irgendwie haben sie so einen Sweet Spot zwischen beiden, glaube ich, getroffen, so dass man sich einfach gerne anguckt. Ole Werner wirkt einfach sehr sympathisch in diesem Video. Dann nominiere ich als meinen Moment des Spieltags, weil es auch für mich die Überraschung des Spieltags war, das komplette Spiel Wolfsburg gegen Mainz. Es war jetzt nicht so, dass ich ganz davon so weggeblasen war wie ihr. Ihr wart da ja noch positiver als ich. Aber ein 4:3 mit diesem Spielverlauf. Also, ich motz auch gerne hier im Rasenfunk über die Bundesliga und habe ja sogar bei diesem Spiel Anlass zum Motzen gefunden. Aber insgesamt schaue ich mir 7 Tore schon lieber an als dann so manch anderes Spiel dieses Spieltags. Deswegen, das war mein Moment des Spieltags. Die konnten es auch selber alle gar nicht glauben. Also vom Kommentator bis hin zum Experten, bis hin zu den Spielern, die waren alle selber so, Moment mal, was, wir können überhaupt so viele Tore schießen? Wussten wir nicht. Fand ich gut. Und habt ihr gesehen, wie Jonas Wind nicht mitgejubelt hat beim Wolfsburger Treffer, als er noch auf der Bank saß? Das ist schon, das tut einem fast schon ein bisschen weh.
Ja.
So eine Entfremdung so zu spüren.
Befreit ihn.
Ja, free Jonas Wind. Es gibt ja einige Teams, die bräuchten noch einen Stürmer. Ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, Dennis. Habe ich vorhin drüber nachgedacht, wo Jonas Wind innerhalb der Bundesliga hinwechseln könnte. Ich glaube nicht, dass das passiert. Und bin eine ganze Weile an Gladbach hängen geblieben. Weil ich mir dachte, so einen hängenden Spitze.
Du willst den besten deutschen Stürmer auf die Bank setzen, oder wie verstehe ich nicht? Mit dem kleinen Dienst, oder was hast du jetzt mit uns vor?
Ich glaube, die könnten du sein. Ich glaube, Jonas Wind hat ein Spielverständnis. Gegen den Ball weiß ich schon, warum Hasenhüttl ihn nicht umstellt. Aber Tim Kleindienst hat auch ein Spielverständnis. Und meist ist es so, stell zwei Spieler mit hohem Fußball-IQ aufs Spielfeld, siehe letzte Saison Undav und Guirassy, und es ist Magic.
Ja, absolut. Ja, auch noch technisch sehr beschlagen, also.
Es wird nicht passieren, aber ich wollte es kurz thematisieren. Damit haben wir es tatsächlich geschafft, ihr zwei. Ich danke euch sehr, sehr herzlich. Das hat riesigen Spaß gemacht. Ich hätte das ehrlicherweise nicht erwartet, also von eurer Seite auf jeden Fall, aber ich bin mit so wenig Energie in diese Aufnahme hier reingegangen. Absolut fantastisch. Danke, dass ihr mich hier durchgezogen seid. Ihr seid mein persönlicher Nick Woltemade gewesen. Ihr zwei Personalunion.
Echt? Nick Woltemade übrigens. Ich besitze tatsächlich 2 Deutschland-Trikots. Shame on me. Aber das eine ist tatsächlich mit Nick Woltemade hinten drauf und mit Unterschriften von Nick Woltemade und Lasse Rosenboom von der U17 EM in Irland.
Das ist stark.
Als die beide noch bei Werder waren.
Ey, ich weiß noch, wer war der zweite Gast? Es war das Spiel Köln gegen Werder in Köln. Und es war noch ein zweiter Gast mit dabei, die auch.
Ja, ich glaube, habe ich schon mal erzählt. Jetzt
war es Charlotte.
Kann sein, ja.
Auf jeden Fall, da habt ihr beide Nick Woltemade damals als Unsung Hero nominiert. Und da hatte nämlich eine von euch sogar, nämlich glaube ich, 3 Werder-Spieler in den Kategorien. Und da weiß ich noch, wie ich mir auf die Zunge gebissen habe, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, er hat ein Tor gemacht, aber so geil fand ich ihn eigentlich in diesem Spiel. Und Gott sei Dank habe ich die Schnauze gehalten. Und habe nicht gesagt, ach, technisch ein bisschen schwach, dem ist mal ein Ball versprungen, ja. Also, er hat es wirklich gezeigt. Nina, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Hört alle den Frauenfußball-Podcast und folgt Nina auf allen Plattformen, die es da draußen so gibt. Ich werde es natürlich verlinken. Schön, dass du mal wieder mit dabei warst, Nina.
Ja, ganz, ganz lieben Dank. Mir hat es auch wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht, denn es ist auch mega cool, irgendwie so deinen Blick aufs Spiel zu hören. Vor allen Dingen auch bei Spielen, die ich nur so ein bisschen geguckt habe oder halt gar nicht. Danke euch beiden wirklich. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht.
Das ist schön und ja, ich möchte mich dem Dank an Dennis Güller anschließen von Borussia Explained. Auch ihm könnt ihr sehr gerne folgen. Dennis, ganz faszinierend, wie du es dann immer wieder schaffst, die Spiele auf so wenige taktische Punkte runterzubrechen. Mega gut. Ich wünsche mir, dass ich da irgendwann mal so hinkomme. Ich brauche immer noch viel zu viele Worte dafür. Dennis, danke dir, dass du mit dabei warst im Rasenfunk.
Danke, ich bedanke mich, dass ich hier sein darf. Ich schätze den Podcast sehr, das weißt du mittlerweile auch. Darum freut mich immer, wenn ich hier sein darf. Und ich hoffe, dass ich, also wenn ihr sagt, dass das geklappt hat, dass ich nicht zu nerdig abgeklungen habe, dann freut mich das immer, weil ich mag das überhaupt nicht.
Es war alles ganz wunderbar. Also vielen Dank euch beiden und dann danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer. Und ich habe noch eine Podcast-Empfehlung, endlich mal wieder für euch da draußen. Und zwar, ich empfehle euch den Podcast Lösch alles, Bro, von Diana Kolik und Hakan Tandrevardi. Die haben über den Sky ECC League, beziehungsweise damals, dass dieses Netzwerk überwacht wurde und damit sehr, sehr viele Verbrechen aufgeklärt werden können, haben sie berichtet. Und zwar sehr gut, zusammen mit Haus 1, die ja auch sehr tolle Podcasts machen. Grüße an dieser Stelle und Empfehlungen an dieser Stelle. Ich habe diese paar Folgen sehr gerne gehört. Ich habe mich geärgert, dass es nur ein paar Folgen war, weil ich bin sicher, man hätte noch viel mehr draus machen können. Aber so ist das bei solchen Auftragsproduktionen. Zusammen mit dem ZDF und der Frontalredaktion ist es erschienen. Und es ist sehr, sehr interessant, auch der Frage nachzugehen, ist es eigentlich okay, wenn Strafverfolgungsbehörden einfach mal so den Chatverlauf von einem kompletten Messenger-Dienst abhören, einfach nur, weil die Strafverfolgungsbehörden sagen, jeder, der den verwendet, ist ein Krimineller, wohl wissend, dass sehr viele Kriminelle tatsächlich diesen Dienst verwendet haben und so eben auch riesige Drogengeschäfte und so weiter aufgeklärt werden konnten, habe ich weggebinged diese 5 Folgen, also hört, lösch alles, Bro, kann ich wirklich sehr empfehlen, ich werde mal die erste Folge davon in die Shownotes packen und dann danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, für eure Aufmerksamkeit, ganz herzlichen Dank, dass ihr dem Rasenfunk so gewogen bleibt und dann hoffe ich, dass wir uns auch bald hier wiederhören in einem Format eurer Wahl. Folgt uns gerne auf allen Social Media Plattformen und empfehlt uns sehr gerne weiter. Könnt ihr sehr gerne mal den Link dieser Folge hier teilen und eure Freundinnen und Freunde fragen, kennt ihr eigentlich den 2-Meter-Messi vom VfB Stuttgart? Schauen wir doch mal. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und bis bald hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Das war der Rasenfunk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.